Ja, das hört man. Also legen wir los jetzt. Na, nochmal. Ja, fang ruhig an, ne?
Wir hören dir zu.
Ach so.
Ich bin so sensationell gerührt. Denn tatsächlich sitzen wir mit mir im Atelier in Köln und sehen uns, seitdem wir uns gegründet haben, auf der Subscribe 10, das erste Mal zu dritt wieder zusammen. Und ich habe euch doch wiedererkannt, wie man so sah.
Echt?
Ja.
Wow.
Vorsicht.
Ja.
So, fast schon ein Unfall gewesen im Atelier. Hallo. Ich habe aber eine Haftpflichtversicherung. Alles ist gut, Joscha.
Sehr gut.
Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich.
Hallo.
Ja, hi. Das ist komisch so.
Ich fühle mich auch total radiomäßig, so mit den Mikros hier. Ich kenne das
ach so,
ja nicht.
Mit in Mikros reden?
Achso, du ich habe ein Headset. Ne?
Ja, gut.
Ja, ich finde es auch komisch. Was hast du jetzt für Mikros mitgebracht? Das sind dynamische.
Dynamische.
Das heißt was?
Die Kapsel ist anders aufgebaut als beim Kondensatormikrofon. Kondensatormikrofone sind empfindlicher, dynamische nutzt man deswegen viel auf Bühnen. Also, dass du nicht so viel Einstreuung hast von anderen Audiosignalen. Kondensatormikrofone sind meist teurer. Aber auch nicht immer. Es gibt auch gute dynamische, also teure dynamische natürlich. Dieses, was sie im Radio immer haben. Deswegen im Radio haben die tatsächlich viel dynamische. Oft auch, wobei die Neumann-Dinger. Egal. Man kennt diese schwarzen von Shure, SM7B oder dieser Elefantenpimmel heißt der in der Tontechnikersprache von Electro-Voice, und graues Ding. Singt auch hier Tom York bei dem Basement Tapes, heißt das Basement Tapes?
Nee,
Basement
Nein, Tapes so heißt
war
es nicht.
Anderes. Das ist eine Band.
Oh, ich weiß, was
das,
du meinst.
Diese Basement Session, da singt er in so ein graues Mikrofon. Das ist auch ein dynamisches zum Beispiel, was sehr gut ist. Aber das sind die Klassiker, Shure SM58.
Ja, außer ich habe ein anderes, ich habe ein billiges gekriegt. Ne?
Genau.
Ich habe eigentlich eine total schöne, liebreizende Stimme. Es liegt wieder mal im Mikrofon.
Aber das pimpe ich hinterher.
Ja, so viel dazu.
Ich finde es komisch, euch zu sehen. Ja. Total merkwürdig.
Ja, ich weiß auch nicht.
Kann damit auch noch nicht so richtig
umgehen. Ich sehe ganz anders aus als auf Twitter.
Was?
Sieht man mich auf Twitter?
Weiß nicht.
Nein, ich habe da so ein Vieh, was meine Mama gefilzt hat, glaube ich, als Profilbild.
Ach, deine Mama filzt?
Ja.
Ich dachte, filzen ist immer nur so ein Gag, den jeder sagt, aber nie einer macht.
Die verkauft dieses Zeug sogar richtig.
Ach, echt?
Ja, schon Ewigkeiten, schon ein paar Jahre früher immer bei Davanda, aber das gibt es, glaube ich, nicht mehr.
Nee, das ist diesen Pleite.
Das ist jetzt ja, aber Etsy oder so hat das, glaube ich, übernommen. Das ist, glaube ich, so ein US-Ding davon quasi.
Und ja, das wie läuft schon, das Filzgeschäft?
Ja, ganz gut. Also so, ne, die kann da nicht voll von leben, aber die bessert sich so irgendwie so ein Nebengehalt, und die macht das halt eh immer abends einfach so aus Spaß an der Sache, wenn sie halt irgendwie vorm Fernseher sitzt oder so. Filzt sie halt irgendwelche komischen Erdmännchen oder sonst irgendwelche Figuren.
Christiane, kannst du filzen?
Mm-mm.
Nee, ich weiß gar nicht, wie das geht. Da muss man, glaube ich,
Wolle. Man hat so eine, ja, du brauchst halt Wolle natürlich, ne? Und dann gibt es so Filznadeln. Das sind quasi so Nadeln, die haben einfach so Widerhaken.
Mm-hmm.
Und dann machst du immer tschuk, 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 tschuk. Das sieht jetzt niemand. Das sieht wahrscheinlich komisch an. Also man sticht dann quasi, man formt sich das schon ein bisschen so, und dann fängt man halt an, da rein zu pieksen so, und dann verfilzt das halt so, und dann kannst du da irgendwie Figuren modellieren letztendlich. Ne? Ja, ist lustig. Ich habe relativ viele Tiere bei mir.
Ich muss meinen Filz-Podcast hören.
Frosch, Frösche, Erdmännchen.
Meinst du, da gibt's einen?
Bestimmt. Ja, vor allem, sie ist bestimmt auch wie bei allen anderen Sachen. Die sagen dann so Sachen wie, ach, so selbstgemachter Filz ist mit gekauftem ja gar nicht zu vergleichen. Und es gibt wahrscheinlich so den Filzpapst, der das alles erfunden hat. Bestimmt. Aha. Also, Hörauftrag, jeder von uns sucht einen Filz-Podcast. Fangen wir jetzt an? Spielen wir jetzt noch einen Jingle, wie immer, oder was?
Ach so, nee.
Wieso, wir sind doch schon mittendrin.
Ach so, nee, wir hätten jetzt so einen Vorteaser, und jetzt wäre der Jingle gekommen, und es wäre total professionell gewesen.
Ja, aber wir haben ja gar nicht so viel Jingle-Material. Ich bin nur so.
Weil ich hätte was sagen können, wie, das war's zum Thema Filzen, aber jetzt geht's los. Audiofeel, der Podcast. Und dann wäre der Jingle gekommen, und dann wäre es, okay, nicht. So. Nee. Ja.
Jo. Und wie war's so? Wie ist es euch ergangen?
Ich habe nicht so viel zu erzählen, weil ich so viel gearbeitet habe die ganze Zeit. Ich habe nur gearbeitet und Serien geguckt und Musik gehört.
Waren da denn
Podcast gehört.
Spannende Arbeit dabei zumindest?
Naja, ich musste einen Artikel überarbeiten, um den neu einzureichen. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon erzählt. Auf jeden Fall ist er jetzt neu eingereicht, und ich habe irgendwie 3 Tage lang jeweils 12 Stunden dran gesessen, und ich bin ganz schön durch so. Aber jetzt ist es
Was heißt es? Ist beides so viele Änderungen sind oder sind die so, also muss man so viel recherchieren für die Änderungen, dass man so lange daran sitzt?
Ja, man muss vor allem viel diskutieren, ob das jetzt gut genug ist. Also ich habe ja einen Co-Autor, ich mache das ja nicht alleine und der hatte halt noch einige Anmerkungen, die ich dann umsetzen, musste, ist falsch gesagt, weil ich seiner Meinung war, dass das schon gut wäre, das zu machen, aber es hat halt nochmal viel Zeit gefressen, weil ich dadurch noch Analysen neu machen musste und das dann nochmal neu aufschreiben musste und Tabellen ändern musste und so. Und ja, aber es ist jetzt, glaube ich, voll gut geworden.
Wir sind gespannt. Wie läuft es mit deiner Umfrage?
Das ist keine Umfrage, das ist eine Studie.
Ja. Ist das Fachwort nicht Umfrage, wenn man was fragt, die Leute antworten?
Ja, Umfrage ist schon okay. Ja, die Umfrage ist das Mittel für die Studie.
Entschuldigung.
Ja, es ist gut. Also ich habe schon länger nicht mehr reingeguckt, aber wir sind auf jeden Fall über 200 mittlerweile.
Ah ja,
okay. Ui. Doch so viele.
Mhm.
Habt ihr jetzt alle angeschrieben in Deutschland der Welt? Habt ihr jetzt alles rausgesucht?
Nee, ich wollte euch dazu eigentlich noch was erzählen, was ich nicht im Podcast sagen kann. Fällt mir gerade ein.
Wir machen jetzt eine zweistündige Pause und dann geht's weiter. Und jetzt steigen wir wieder an mit Lachen.
Das war aber lustig.
Jetzt denken die Leute, wir hätten wirklich Pause gemacht. Ach, das waren Anekdoten. Schade, dass man das nicht im Podcast erzählen kann.
Ja, sorry.
Ach, schön was. Ach, ich habe noch Tränen in den Augen.
Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt auch Tschernobyl geguckt.
Ach so.
Ja, und? Voll gut.
Ist gut, ne?
Ja. Also, ich habe zwar schon in einem anderen Podcast darüber geredet, aber ich mache das jetzt einfach nochmal. Also, ich fand die... fing total gut ein, ich muss anders anfangen. So Atomenergie und Radioaktivität, ich finde das total unheimlich, weil man es halt nicht sieht, ne? Aber man kann trotzdem daran sterben. Und dieses Gefühl so, da ist irgendwas in der Luft, woran ich sterben kann, aber ich sehe es einfach nicht und ich habe nur meinen Geigerzähler, der irgendwie ausschlägt. Also diese Angst wird da total gut eingefangen.
Finde ich auch, ne? Also es ist echt heftig teilweise so, ne? Dass man echt davor sitzt und sich denkt, boah, das ist übel so.
Weil ja, also vor allem die Szene da auf dem Dach oben, ne? Ja. Also diese 90-Sekunden-Szene.
Ja,
oh,
stimmt,
das,
ne?
Ist, das war richtig schlimm, ja.
Ja,
ich fand die super.
Ziemlich krass. Mhm. Und es gibt tatsächlich Tschernobyl 2.
Was?
Ja, tatsächlich.
Tschernobyl 2.
Endet ja nicht im Prinzip. Also, ne, so gut dieses
Szenario
ist, aber es gibt eigentlich noch was zu erzählen. Dementsprechend gibt es tatsächlich ein Tschernobyl 2, aber ich vermute mal nicht in dem Sinne, dass auf einmal noch ein Atomkraftwerk explodiert.
2090, im Frack der Titanic hat man einen alten.
Und das sah halt auch alles so geil aus, ne? Ja, also, haben die das alles nachgebaut oder?
Boah, weiß ich
Darf ich kurz eine Intervention machen? Du guckst immer nach da, wollen wir uns lieber im Dreieck setzen, weil sonst sprichst du immer dein Mikrofon vorbei. Oder du stellst es von der anderen Seite.
Nein, das geht schon. Ich sehe ja, wie ich hier ausschlage,
okay.
Danny.
Okay.
Entschuldigung?
Soll ich einen Marker setzen, um die Intervention rausschneiden zu lassen?
Nee.
Okay.
Jetzt hast du mich echt rausgebracht.
Tschernobyl. Ich habe die Intervention noch nicht gesehen. Warum lohnt es sich, sie zu gucken?
Achso, sie sieht erstmal gut aus, ne? Also der Look ist cool. Es ist, wie ich vorhin gemeckert, ich habe ja über Steadicam gemeckert. Es ist sehr viel geschultert gefilmt, was so einen dokumentarischen Charakter irgendwie dann auch macht. Das gefällt mir gut. Die Schauspieler sind gut, finde ich. Irgendwie ist alles einfach eine rundum super Serie. Und sind nur 6 Folgen. Das heißt, man kann das auch ziemlich schnell gucken. Oder 5 sogar nur?
5 Folgen,
fünf
ja.
5 Folgen sogar nur. Ne?
Aber was echt scheiße ist an Sky, ne? Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, dass man keine Untertitel einschalten kann. Und
Sky
auf Englisch habe ich halt
scheiße nichts
verstanden. Da sind halt so viele Atomkraftwerk-Fachbegriffe. Ja. Und da habe ich halt auf Deutsch geguckt.
Ich habe auch auf Deutsch geguckt dann.
Nukular.
Zum Beispiel, ja.
Nee, aber Sky ist sowieso, also das Angebot ist ja gut irgendwie dadurch, dass diese HBO-Vertrag haben, aber die Umsetzung ist echt scheiße und die nutzen da, glaube ich, irgendwie ihr HBO-Monopol echt aus.
Ja, apropos HBO, habt ihr Flight of the Conchords geguckt?
Ja,
das ist
schon länger her,
das ist echt so eine geile Serie, Danny, du musst die gucken. Hast du Sky?
Da? Nee. Aber das
es geht um zwei erfolglose, sorry, wolltest du noch was sagen?
Nein.
Es ging um zwei erfolglose Musiker aus Neuseeland, die in New York versuchen, ihre Karriere aufzubauen und kläglich scheitern. Die haben einen Fan und die Bandmeetings, das ist zu geil. Die haben einen Manager, der ist aber gleichzeitig so im Fremdenverkehrsamt, so, der macht halt Werbung für Neuseeland, so, dass die Leute da hinreisen wollen und der hat halt immer so Poster hängen bei sich und da steht dann sowas wie New Zealand. Cool. Das ist so lustig. Und dann haben die immer ihre Bandmeetings da bei ihm im Büro und
Muss ich gucken.
Ja, es ist tatsächlich sehr lustig. Die haben,
es ist die lustigste Serie,
die
ich kenne.
Die haben noch mehr gemacht.
Gibt
sie
auf Deutsch? Ist das Deutsch?
Du kannst sie auch auf Deutsch gucken, ja. Aber auf Englisch hast du halt diese geilen Dialekt oder Akzent. Ich kann das immer nicht auseinanderhalten. Dialekt.
Ich habe damals eine der wenigen Sachen, die ich damals gerade gesagt hast, Dialekt. Lost habe ich auf Englisch komplett geguckt, weil das ja alles Ausländer waren in der Serie. Die waren alle sehr gut zu verstehen, weil die alle kein schnelles Englisch waren, sondern alle so ein langsames Dialekt. Das habe ich mir sehr gut verstanden.
Die haben, glaube ich, noch so einen Film gemacht. Ich meine, das sind dieselben. Mit so komischen Vampiren.
Ja, What We Do in the Shadows. Ja, das so spielt lustig. Der eine auf jeden Fall mit. Ja, ne, und der andere hat bei Herr der Ringe in Elf gespielt.
Ach so.
Ja.
Aber die machen, glaube ich, haben die nicht noch eine Serie auch rausgebracht? Ich sehe das, Danny.
Aber du klingst so viel schöner, wenn du bist sonst mal so weg. Du triffst es ab.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Egal. Kann man auf jeden Fall empfehlen, ist sehr lustig. Lustiger Humor haben die Neuseeländer da scheinbar. Sind das in echt Neuseeländer?
Ja.
Ja, ne?
Ja.
Also ich gestikuliere mit Joscha gerade zu, dass ihr nur 5 cm nach da rutschen müsst. Dann wäre das Mund immer, wenn ich zu uns drehst, genau vor deinem Mund.
Ach so.
Guck mal, perfekt.
Aha.
So. Soll ich noch weiter erzählen?
Oh ja, bitte.
Ich kann mich noch ein bisschen aufregen. Ich habe euch ja schon angeteasert. Ihr kennt den Podcast Entdecker Newsletter von BR2 nicht, ne?
Nein. Nee.
So, da kannst du abonnieren, dann kriegst du halt monatlich halt so Podcast-Tipps mehr oder weniger zugeschickt. Und das Ding ist halt, die empfehlen so gut wie fast nur Eigenproduktion. Und da war jetzt letztens also das Thema des letzten oder vorletzten Newsletters war Science Fiction. Ich dachte so, ach, guckst du mal, was da so empfohlen wird. Und von 5 Produktionen, die da empfohlen wurden, waren halt 3 Eigenproduktionen. Und davon war halt auch eins nur so ein Halbstunden-Feature, wo ich dachte, hallo, ich will ganze Podcasts empfohlen bekommen und nicht nur Eigenproduktion. Das hat mich total genervt. Also da wird irgendwie so der Eindruck vermittelt, ich gebe euch jetzt hier Geheimtipps und dann kriegst du halt nur, ja hier, guck mal, was BR1 und BR2 so gemacht hat.
Ja, das ist enttäuschend.
Ja. Also ja, aber dafür gibt's ja uns, ne? Wir sind für die Geheimtipps da.
Wie lange sind die Podcasts, die der Erde selber macht?
Naja, die Feature-Sachen, so 45 Minuten, Stunde.
Ja, die wollen es, glaube ich, verheimlichen, dass es Sachen gibt, die sich länger und noch intensiver mit Sachen beschäftigen.
Vielleicht, ja.
Die wollen nicht, dass das rauskommt.
So, das kriegt auch niemand mit, der Podcaster, dass es auch längere gibt.
Ja, ich, durchaus.
Ja. Es gibt halt so eine Podcast-Parallelwelt, genau. Ne? Die Leute, die nur auf Spotify Podcasts hören zum Beispiel.
Wir sind übrigens auch auf Spotify. Ja, da haben wir bei jeder Folge, glaube ich, 2 oder 3 Downloads.
Echt? Gesehen. Mhm.
Spotify läuft nicht so richtig bei uns hier.
Nee, wir müssen mehr ins Marketing gehen. Ich habe uns T-Shirts gedruckt. Nee. Ich glaube, wenn wir uns T-Shirts drucken, das ist vorbei.
Das wäre maßlos übertrieben.
Ja. Mhm. Vor allem, wir können jetzt schon mal eben ein T-Shirt bestellen und weil es billiger ist, schon mal direkt eine Größe größer. Weil der Podcast wird noch lange laufen. Dann müssen wir damals, wenn wir ein bisschen zugelegt haben, keine neuen bestellen.
Ach so.
In 5 Jahren.
Ach so, okay. Ja.
Nach 5 Jahren habe ich zugelegt.
Weiß ich nicht.
Ich habe das Gefühl, dass ich dann aktiv Sport treibe und so.
Ja, das denkt man immer. In der Zukunft schon, aber jetzt in der Gegenwart bloß nicht.
Wie lange kann man jetzt in deiner Studienumfrage noch teilnehmen?
Ach, also ich will ja 500 Leute haben. Also insofern, wenn die erreicht sind, dann ist okay. Ich weiß nicht, wie lange, also auf jeden Fall den ganzen Juni. Was haben wir jetzt eigentlich? 19. Juni, also auf jeden Fall den kompletten Juni noch.
Habe ich das letzte Mal schon mal gefragt mit Deutsch und Englisch? Oder habe ich das so irgendwo gefragt?
Ja, das hast du schon gefragt.
Okay.
Ja.
Gibt es denn 500 deutsche Podcaster?
Ja, also was ist das für eine Frage?
Ich bin nicht so drin in dieser Podcast-Szene.
Also, ich habe ja beim letzten Mal schon erzählt, dass es im Sendegate eine Excel-Datei gibt, wo alle deutschen Podcasts gelistet sind, die bei iTunes sind, und das sind 15.000.
Ui. Na, da müssen sich 500 ja auftreiben können.
Aber die 7 müssen wir leider abziehen, die war doppelt.
Tim alleine hat schon 20 oder so gefühlt.
Ja, es sind halt nicht gleich 15.000 Leute, ne? Aber es sind schon einige und da sind halt echt teilweise ziemlich skurrile Sachen dabei. Also ganz total viel christliches Zeug, so, ne? Also hier Bibel-Podcast und jede kleine religiöse Gemeinschaft hat irgendwie 20 Podcasts, habe ich das Gefühl.
Echt?
Ja.
Gibt es eigentlich Nazi-Podcasts?
Das ist eine gute
Frage. Das habe ich mich letztens so gefragt. Irgendwie gibt es so im rechten Raum eigentlich so.
Müsste es ja geben, ne?
Also, ja, vielleicht nutzen die auch alle nur YouTube.
Ich weiß,
da ist das ja doch relativ verbreitet, ne? Dass es auch diese Hipster-Nazis und sowas gibt. Ja. Die dann vegan sind und.
Aber so einen Nazi-Podcast, also einen richtigen, würde ich mir total gerne anhören.
Ja, habe ich nämlich auch gedacht, würde ich auch gerne mal hören.
Weil man kennt immer nur, also du kennst auf YouTube immer, zumindest auf das hochgespielt, was sind so verrückte Leute, die so.
Connecting the dots.
Ja. Und in der Presse, also wenn du so ausschneidest, wenn du Interviews siehst, dann ist das so Snippets halt. Ne, das darf doch nicht sein so. Also mehr hörst du halt nicht. Ja. Ich würde gerne mal Leute, die einigermaßen klar im Kopf sind, in Dialog, weil die normalerweise reden ja auch immer einzeln, das sind immer Monologe, wenn du solche Interviews siehst, die ja, im Dialog genau. einfach mal eine Stunde miteinander reden.
Drei Stunden sprechendes Denken genau. von Nazis.
Ja. Also ich habe noch keinen Nazi-Podcast entdeckt in der Liste, aber ich habe einen Podcast entdeckt, der Chemtrail-Podcast. Und dachte ich, krass, da sind endlich mal Leute, die in der Blase drin sind, die über ihre Verschwörungstheorien reden. Aber es ist leider, was heißt leider, es ist nur wieder so aufklären. So, haha, ach, guck mal, welche Verschwörungstheorien es gibt.
Ja, schade. Ich würde auch gerne mal eher so ein paar andere Sachen dann noch hören. Ja. Also Nazis fände ich mal interessant.
Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.
Vielleicht weiß ja einer der Hörerinnen, ob es irgendwie Nazi-Podcasts gibt.
Ich recherchiere das mal. Wir dürfen nicht so viel Nazi sagen. Wir interessieren uns ja auch für Rechtsversiffte. Gibt es ja. Rechtsversiffte auch wie Grün-Links-Versiffte, sagt man das? Wir müssen das neu framen. Rechtsbraun-Versiffte Podcaster.
Rechtsbraun-Versifft. Ja.
Ja, versifft sind die auf jeden Fall. Ja, ich habe alles erzählt, was Nazis. Ich erzählen wollte. Danny, was hast du erlebt?
Ich habe ja meine, ach zum Thema Podcast auch, ich habe ja meine Malperformance gemacht, ich habe das Grundgesetz, die wird es unantastbar, den ersten Satz im Binärcode auf Blatt Papier geschrieben, 80 Quadratmeter groß. Mhm. Und da wollte ich nämlich das Grundgesetz als Hörbuch laufen lassen und die Declaration of Human Rights, weil es geht ja auch um die, ich habe ja Mittelmeer, Farbe Mittelmeer gemischt und habe dann so. Mit der Farbe gemalt. Und man kann sozusagen jetzt ein bisschen Schuld und Tod dekorativ zu Hause an die Wand hängen, wenn man das möchte. Und es gibt nämlich, das wollte ich da sagen, Podcasts, die das Grundgesetz vorlesen und eben auch die Declaration of Human Rights. Es gibt auch von der UN so ein Projekt, wo du selber einsenden konntest, glaube ich, in deiner Sprache die Erklärung der UN vorlesen und die haben dann cool, das als Podcast veröffentlicht, in allen Sprachen. Und das klingt jedenfalls so, als wäre es nicht professionell aufgenommen, sondern man konnte offensichtlich da sich dran beteiligen.
Mhm. Nicht schlecht. Ich habe irgendwie so ein, es gibt das Grundgesetz als Magazin, habe ich gesehen.
Ja, total cool.
Aber ich habe da gar nicht reingeguckt, weil ich keine Zeit hatte. Eigentlich wollte ich das mal machen.
Steht so, ja immer dasselbe
steht da einfach
drin.
Nur, steht da, ist das einfach nur
das Grundgesetz. Geil gelayoutet halt, ne?
Ach so, geil gelayoutet ja. Und in
schöner Typo.
Und in irgendwie ganz vielen Magazinen dann, damit es nochmal extra viel kostet, oder?
Ja, ich glaube, es ist ein Kunstprojekt auch.
Ach so.
Ja, und die Performance hat ja irgendwie dieses Live-Painting habe ich 2 Monate irgendwie vorbereitet und geplant und dann hat es 1 Stunde gedauert, dann war ich fertig. Weil ich konnte vorher nicht einschätzen, wie lange das dauert. Also, ne? Hm. Immer auf A2-Papier 320 Zeichen.
Waren dann auch Leute hier und so?
Ja, ich war ja Live-Painting, man konnte mich besuchen. Ja. Genau. Und dann haben wir die Bilder, also das, was da entstanden ist, ausgebreitet. Es waren dann 80 Quadratmeter am Ende, war mein Atelier halb voll. Und ja, das war cool. Kann man sich auf meinem Instagram-Account angucken.
Ja, habe ich gesehen. Mhm. Habe ich sogar geliked.
Hast du mir sogar ein Herzchen gegeben.
Ja. Ich auch.
Aber, ja. Und jetzt versuche ich, ob ich die Ausstellung halt irgendwie vermarkten. Ich weiß nicht, vermarkten ist das falsche Wort. Aber ich würde es gerne ausstellen irgendwo und gucke mal, ob das jemand Bock hat. Weil ganz komplett ausstellen wird nicht funktionieren. Also selbst wenn man die rahmt oder lose aufhängt, wären es ja fast 100 Quadratmeter. Aber vielleicht ja in Ausschnitten.
Was ist eigentlich aus Chemnitz geworden?
Chemnitz hat die Jury getagt, aber ich habe da keine Antwort. Ich hatte mal geschrieben, wie sieht's aus? Und dann haben die geschrieben, ja, die Jury tagt, wir geben euch morgen Bescheid. Das ist 3 Tage her.
Oh Mann.
Aber ich glaube nicht, dass das klappt. Sonst komme ich mal so. Ich hatte mich beworben in Chemnitz.
Ach ja, ich weiß.
Ja, wo man so 4 Wochen Residenz. Ja, das ist ein Verein. Ich kenne das ja. Das sind ein paar engagierte Leute, die machen das. Das zieht sich wahrscheinlich. Vielleicht war jemand krank und dann muss man darauf Rücksicht nehmen. Aber langsam drängt halt die Zeit, weil ich meine, wenn man 4 Wochen von zu Hause weg sein soll und das in 1,5 Monaten, muss man ein bisschen was planen. Gut, dass ich keine Katze habe. Hm. Katze. Ach, wir haben ja gar keinen Einspieler. Wir sitzen jetzt selbst. Es kann keiner Knöpfe drücken. Sehr gut. Ja, was habe ich sonst gemacht? Ich wurde das erste Mal, das habe ich lange nicht erlebt, jetzt kommt ein ernstes Thema, mich hat eine Frau fast angespuckt auf der Straße.
Wie?
Warum?
Da lief eine junge Frau an uns, ich lag mit meinem Freund eigentlich nie Händchen durch die Stadt. Und wir liefen bei uns vor der Haustür lang, ich nahm den kurz an die Hand und dann kam, ich weiß nicht, wo die Frau herkam, schräg von vorne kam eine Frau und hat mir vor die Füße gespuckt, dass mich ein Stück an der Backe gedrückt.
Was?
Und mein Freund sagt, der hat so eine Berliner Art, der sagte, oh, das ist aber lieb von Ihnen. So. Weil das war so halb aus Versehen, also man dachte sich, als hätte ich uns nicht gesehen. So. Und dann guckt die hoch und sagt, ja, bei dem Anblick musste ich das gerade machen. So, und das fand ich total krass.
Dass es noch solche Leute gibt, ne? Man denkt immer, hey, ja. Das ist doch jetzt eigentlich, ist irgendwie alles cool.
In der Kölner Südstadt, weißt du?
Ja.
Also fand ich echt, das hat mich sehr bewegt ein paar Tage.
Ja, krass, kann ich verstehen. Hätt's mich auch. Also das ist, da fehlen mir die Worte. Ich weiß gar nicht, wie ich ausdrücken soll, wie scheiße ich das finde.
Ja, ich finde es vor allem, Und da habe ich mich selber wieder erwischt, wie ist diese typische Opferhaltung direkt. Weißt du, mit meinem Freund, da hast du mal 5 Minuten lang, war das jetzt wirklich so? Hat die vielleicht was anderes gemeint? Haben wir irgendwie blöd, haben wir was gemacht? Sind wir deren Weg gelaufen? Dachte die, wir hätten irgendwie über sie gesprochen? Also man macht sich ja so erstmal 10 Minuten Gedanken.
Ja.
Abgefahren.
Ja, das fand ich ein bisschen krass.
Ja.
Weil du rechnest halt nicht damit, ne?
Nee, aber ich kann das voll nachvollziehen. Also wenn mir irgendwie sowas Ähnliches passiert, so, dann falle ich auch immer sofort in diese Opferrolle rein, wo ich denke, scheiße, eigentlich willst du doch so richtig ne, Selbstvertrauen ausstrahlen und so, und es geht immer nicht.
Ja, und vor allem auch dann dieses, ich meine, mein Freund war noch ganz schlagfertig, ich fand es irgendwie lustig, weil das war eine absurde Situation, aber dann, ich stand dann da und wir sind echt dann so weitergegangen, ich bin dann kurz stehen geblieben und dachte, was mache ich jetzt eigentlich? Weißt du, weil das war ja auch nicht so, also wenn ihr einen ins Gesicht haut, dann weiß man, der hat sich jetzt irgendwie verletzt, aber so ein bisschen, so, also nur so eine abwertende Geste irgendwie, fand ich echt komisch. Vor allem, es war ein junges Mädel, die war keine 25.
Ach, ich habe mir jetzt eine alte Frau vorgestellt.
Nee.
Krass.
Junges Mädel. Ja. Schulterlanges Haar.
Hat einen Nazi-Podcast wahrscheinlich.
Ja, keine Ahnung.
Strange.
So, jetzt haben wir die Stimme runtergezogen. Ich wollte es ja mal erzählen, weil ich dachte, das ist mir letztes vor 2 Wochen passiert. Ich war so perplex.
Ja, völlig. Nee, sowas muss man erzählen, um den Leuten klarzumachen, dass es Realität ist, ne?
Ja, und es ist auch wieder, es ist halt so assi, auch diese. Also, wenn mir einer vor. Ich fand das so, wenn einer vor mir steht und sagt, ich hau dir jetzt in die Fresse, weil ich nicht leiden kann, ist schon schlimm. Aber so was Subtiles, so irgendwie so beim dass du weißt, es gibt Menschen in Zollstock, wo ich herkomme, der mich offensichtlich nicht leiden kann, aufgrund, wie ich bin. Und das ist halt so ein ganz komisches Gefühl.
Ja, vor allem auch hinrotzen, das ist so unglaublich niveaulos. Und es ist so unfassbar grenzüberschreitend.
Aber gleichzeitig war es ja emanzipatorisch, eine Frau, die ausschreitet in der Öffentlichkeit.
Das ist ein emanzipatorischer Akt, den keiner braucht. Nein. So.
Ja, gut. Aber das wollte ich ihm nur mal erzählen, dass das eben mir passiert ist. Aber ich hab's. Ich kann damit umgehen.
Okay, gut.
Ja, das dachte ich mir, dass du das
kannst. Aber es ist ein schöner Realitätsabgleich nochmal, dass man.
Ja, so weit sind wir dann doch noch nicht, ne?
Ja, vor allem, weil ich habe gerade grafisch eine Aktion oder ein Projekt grafisch betreut von einem Kölner Verein, die Sensibilisierung machen wollen für Anzeigebereitschaft, weil in NRW gibt es ja jetzt seit ein paar Jahren, wird Homophobie extra in einem Katalog aufgeführt bei der Polizei. Und diese Kampagne soll eben Menschen dazu motivieren, Anzeige zu erstatten bei Beleidigungen und kindlichen Übergriffen, weil es eine ganz hohe Dunkelziffer gibt, weil ganz viele Leute, die beleidigt werden und angegriffen werden, es einfach nicht anzeigen. Und da die Polizei das extra als Statistik führt in NRW, wäre jetzt die Zeit, eben das mal analysieren zu können, wie viele Leute wirklich betroffen. Genau. Und dann mache ich das gerade grafisch und dann passiert mir das in meiner Stadt. Ja. Also wirklich.
Hast du die dann angezeigt?
Nee, ich habe es überlegt und überlege es jetzt sogar noch. Ich muss das noch reifen lassen. Ob mir das die Zeit wert ist und ob ich das möchte.
Kann man das nicht online mittlerweile
machen? Ja, das geht ganz schnell. Es ist 5 Minuten.
Aber was macht man dann? Anzeige gegen Unbekannt oder was? Wahrscheinlich,
Schilderst du den Fall, Anzeige Unbekannt. Und dann ist es ganz gut, was die Kampagne auch sagt, man soll in der Anzeige direkt darauf hinweisen, dass man es bitte als homophoben Angriff in der Akte vermerkt. Ja, das
definitiv auch, ne?
Ja. Genau. So.
Joscha, was hast du erlebt?
Ich muss auf meinen Zettel gucken.
Du hast eben schon daran gedacht. Können wir mit dem spannenden Thema anfangen?
Mit Beyond Meat?
Ja.
Ja. Ich habe einen Beyond Meat Burger gegessen. Es gab ja jetzt irgendwie, Lidl hat ja irgendwie Exklusivrechte gekauft, um das im Konsumerbereich in Deutschland zu vermarkten, das Zeug. Falls jemand nicht weiß, was das ist, das ist so ein Laborburger, der vegan ist dementsprechend, aber mit viel Chemie.
Chemie.
Aus Erbsenprotein.
Erbsenprotein und irgendwie rote Beete-Saft, irgendwie um dieses Blut zu imitieren.
Das ist aber keine Chemie, rote Beete-Saft.
Ja, wer weiß, wenn das irgendwie künstlich erzeugt wurde.
Alles ist Chemie. Du meinst, es ist nicht oder synthetisch.
Wie auch immer, das ist schon ziemlich abgefahren, das Ding. Also bei mir lohnt sich das eigentlich nicht, sowas zu essen. Weil ich sonst irgendwie so Demeter-Fleisch kaufe und ich glaube, der CO2-Abdruck, wenn ich mir ab und zu mal so ein High-End-Bio-Rindfleisch kaufe, ist der vermutlich fast geringer, als wenn die Dinger aus den USA hier rüber geschifft werden, würde ich jetzt mal so tippen. Das kann ich allerdings nicht belegen. Also, ne? Aber das Ding ist schon abgefahren.
Ja, ich wollte es zweimal kaufen, im Lidl war es ausverkauft und Lidl-Verkäufer hat immer gesagt, das kommt irgendwann, ich weiß aber nicht wann.
Ja, das wissen die da auch nicht. Man kriegt es in der Metro, also wenn einer irgendwie so eine Karte da hat, Da kriegt man die Dinger schon länger wohl so. Und ich habe das über einen Bekannten von mir, die haben so einen Foodtruck und die waren irgendwie in Dortmund. Und dann dachte ich mir, fährst du den mal besuchen da auf so einem Food. Es gibt ja überall mittlerweile diese Foodmarket-Dinger da, ne? Die angeblich alle so tolles Essen haben, was so relativ ist, naja.
Oder könnte ich viel drüber erzählen über Foodtruck-Stände?
Da gibt es echt richtig viel Scheiße, ne?
Mhm. Vor allem so Geschäftsideen, die dann nicht umsetzbar sind. Also ich habe das schon erlebt, Leute haben Truck, geil, ich gebe 5.000 Euro drauf, kaufe mir einen gebrauchten Truck, mache einen Foodstand draus und denken dann aber nicht dran, dass sie auch richtig arbeiten müssen. Und dann machen die so geile Burger, steht eine Schlange von 50 Leuten, aber die schaffen halt nur alle 6 Minuten einen Burger. Ja, das heißt, es ist ein Verlustgeschäft.
Und oft sind diese Burger auch nicht so super, finde ich. Also ich habe da auch schon viel Schlechtes gegessen. Oder was ich jetzt nicht überzeugend fand. Wie auch immer.
Weißt du, erzähl du mal. Ich hätte jetzt meine schlimmste Truck-Erfahrung erzählt.
Ja, dann erzähl die mal schnell noch.
Total geil. Es gibt in Köln den kleinsten Weihnachtsmarkt der Stadt. Das organisiert eine Kirche und der ist wirklich auf dem Kirchenhof Innenplatz sehr klein. Und da waren die Refugees. Ja? So, und die machen, also haben sich so Flüchtlinge zusammengetan und machen so Koch. Und die haben total geiles syrisches Essen gemacht. Irgendwie, das war mit so Fleisch und so irgendwas Crunchiges oben drauf. Und das war richtig, richtig gut. Und die haben mir das Rezept nicht verraten. Und habe ich denen bei Facebook geschrieben, da haben die ihm immer noch nicht verraten, wie das geht. Und ich google jetzt seit einem Dreivierteljahr dieses Nationalgericht und finde es nicht.
Echt?
Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Es war einfach unfassbar gut.
Ja, das ist schlecht, wenn das nicht weiß.
Jetzt warte ich auf den nächsten Weihnachtsmarkt, wenn wir wieder da sind. Und dann kette ich mich vor dem Stand an, bis es mir verraten.
Ja, oder du musst ja halt den Namen da irgendwie raus, weil das wird, wenn das so Nationalgerichte sind, da findet man doch bestimmt was im Netz, wenn man weiß, wie es heißt.
Da war so ein Kommis, das war wie Teig, ganz knusprig oben drauf, zusammen mit so einer dickflüssigen Soße, das war richtig gut. Mhm. Weil es die Crunchigkeit auch nicht verloren hat während des Essens. Das war irgendwie spektakulär. Wie war denn jetzt der Burger?
Ach so.
Entschuldigung.
Also ich gehe jetzt mal nur, ich behandle jetzt nicht den Rest des Burgers, sondern nur das Fleisch in Anführungsstrichen, was ja kein Fleisch ist. Das ist schon abgefahren mittlerweile. Also mir war der fast zu fleischig. Mhm.
Also die Leute sagen, soll ja das Besondere an dem Ding sein, dass es wirklich von Fleisch nicht zu unterscheiden ist. Wirst du unterschreiben?
Ja, also im Burger auf keinen Fall. Ich habe jetzt noch nicht die Chance gehabt. Ich werde mir irgendwann mal nochmal so einkaufen, den einfach so auseinander braten und dann irgendwie mal auseinandernehmen und gucken, wie das mit Textur ist. Die Textur ist ein bisschen anders als bei Hackfleisch, weil Hackfleisch ist ja eher körniger und das ist schon eher faseriger, würde ich sagen, wenn man sich so anguckt. Aber es ist, also klar, das ist schon echt abgefahren. Ich bin mir halt unsicher, wie das mit diesem CO2-Abdruck ist, wenn die Dinger aus den USA hier rübergeschifft werden und so. Und wie das wäre, wenn ich mich jetzt wirklich irgendwie, jetzt Massentierhaltung mal völlig davon abgesehen, sowas sollte ja eh niemand essen. Aber wenn man sich jetzt so ein hochqualitatives Bio-Rind alle 2 Monate mal irgendwie da einen Burger gönnt, kann ich mir vorstellen, dass das jetzt nicht viel schlimmer ist, wenn man jetzt kein Problem damit hat, dass ein Tier getötet wird. So, das ist natürlich vorausgesetzt, aber das habe ich persönlich nicht. Deswegen esse ich ja auch Fleisch.
Ich überlege gerade, ob die eigentlich jetzt Pellets aus den USA rübergeschifft werden oder ob die aus so eine große Kuh daraus formt. Weißt du, so eine Masse, so eine Kuh mit so
Sporen. Gibt's doch auch so Ersatzdinger, die dann aussehen wie so ein Hähnchen. Genau. Oder so. Ne?
Oder in Krankenhäusern wird das auch gemacht. Es gibt doch so, kennt ihr das? Habe ich mal eine Reportage darüber gesehen. Das ist ja häufig auch für Leute, die nicht mehr richtig essen können, gerade in der Pflege oder älteren Menschen, die auf püriertes Essen angewiesen sind, häufig eklige Sachen kriegen. Und es gibt mittlerweile so, also wenn du zum Beispiel ein Hühnchen kriegst, formen die aus dem pürierten Essen Hühnchenschenkel. Und das sieht dann richtig gut aus. Oder formen eben aus püriertem Brokkoli, wieder so Brokkoliröse mit so Plastikförmchen, sodass du würdevoller essen kannst. Dass du nicht so einen pürierten Scheiß kriegst, sondern das sieht zumindest gut aus wie ein Brokkoli, machst ein bisschen Petersilie drauf. Und das sieht echt hübsch aus. Aber bei manchen Sachen sieht man erstmal auf den ersten Blick gar nicht, dass sie püriert sind. Aber das fand ich halt eine schöne Herangehensweise. Weil das Thema
betrifft mich ja die Vorstellung, wenn ich das jetzt... Ja, auf jeden Fall, das stimmt.
Christiane, was ist dein Lieblingsfleischersatzprodukt?
Ich habe gar nicht so ein richtiges. Also ich suche mir da nicht Fleischersatzprodukte, sondern ich esse halt Gemüse.
Ja, so mache ich das eigentlich auch. Ja. Also
ich mag total gern Beluga-Linsen.
Ja, das stimmt. Linsen sind generell ziemlich geil eigentlich. Da kann man echt viel mitmachen. Irgendwie und es gibt mega, mega viele. Ich habe irgendwann letztens war bei Arte so eine Doku über Linsen. Das war ganz interessant. Eine Stunde mal was über Linsen erfahren, weil die auch so widerstandsfähig sind und so, ne? Das heißt, in den entsprechenden Regionen, wo das Wetter halt extrem ist. Achso, ich habe so gemacht. Ne?
Das hört man. Ich habe jetzt einen Holzfußboden.
Ich hoffe, man hört den Leuten hier, der heizt schon wieder richtig auf. Der dürfte eigentlich gehen. Ja, okay.
Ich glaube, dass durch die dynamischen Mikrofone werden wir das nicht so drauf haben.
Okay.
Ja, aber ich mache das auch so, dass ich eher
einfach dann Gemüse esse, beziehungsweise halt einfach was Vegetarisches oder manchmal auch vegan, wenn es halt vegan ist. Aber nochmal zu dem Burger. Also das ist schon ziemlich abgefahren. Ich brauche, also wie gesagt, mir war das fast zu fleischig irgendwie an dem Abend so, weil ich da vorher auch schon mittags was gegessen hatte und irgendwie war mir das ein bisschen zu heftig eigentlich. Was ich jetzt gesehen habe oder gehört habe öfters in diesem, ich höre diesen Tomorrow-Podcast immer, und die sprechen irgendwie immer über den Impossible Burger. Da habe ich mal nachgesucht und die haben das sogar hingekriegt, dieses Hämoglobin herzustellen, künstlich, synthetisch. Und das soll dann wohl noch krasser sein. Also die schwärmen da auf jeden Fall immer alle von. Gibt's, das kriegt aber man aber in Deutschland noch gar nicht. Ich glaube, selbst noch nicht mal über irgendwelche, also bei diesem Beyond Meat-Ding ist ja so, dass so Restaurants und so da schon länger durch halt irgendwie Großhandel drankommen und dieses Impossible Burger-Ding gibt's noch gar nicht.
Ah, ich habe 2 Flugbegleiter als Freunde. Ich glaube, ich frage die mal, wenn die USA fliegen, müssen die das mitbringen. Das nächste Mal. Ja,
achso, den Impossible Burger.
Gibt es dort zu kaufen, so im Laden? Weil ich dachte, das gibt's nur in Restaurants. Achso.
Das habe ich jetzt noch nicht so richtig rausgefunden. Das kann natürlich den Impossible Burger meinst du?
Ja, weil das kommt aus einem Restaurant, was die Impossible Kitchen heißt.
Ach so.
Und deswegen dachte ich, ist das rechtlich an dieses Restaurant gebunden. Aber ich weiß es auch nicht ganz genau. Ne?
Ja, ich weiß es auch nicht ganz genau. Beyond Meat bringt auf jeden Fall, habe ich heute Morgen noch gesehen, Hackfleisch jetzt raus in den USA. Auch, also einzelnes.
Mm.
Und dadurch ist der Börsenwert, der ist ja relativ absurd bei dem Ding, so, das könnte auch so ein Blasending, glaube ich, werden, so wie ich das gelesen habe zumindest, weil die irgendwie den übertriebenen Börsenstart hingelegt haben und das ähnlich, glaube ich, wie bei Tesla, dass das eigentlich Produktion und Marktwert eigentlich nicht so wirklich übereinstimmen.
Würdet ihr denn synthetisches Fleisch essen? Also ja. Laborfleisch?
Ich liebe es. Ich bin totaler Fan von diesen Ersatzprodukten.
Also ich würde das auf jeden Fall auch essen.
Gibt es das schon zu kaufen? Also ich dachte, nee, das
also Laborfleisch nicht, aber ich würde es, also ich warte quasi darauf, wieder ohne schlechtes Gewissen, Fleisch zu essen, so viel man will, finde ich gut. Die Frage ist, wo ist da der moralische Haken? Es gibt ja wahrscheinlich auch da
Wieso? Welchen Haken soll es da geben?
Naja, zum Beispiel.
Das Fleisch, was du züchtest, hat ja keine Seele.
Nee, also das ist ich meine jetzt eher Fleisch. So, irgendwas wird ja wieder kommen, wo die Rohstoffe herkommen. Also zum Beispiel Soja, Monokultur, ganz schlimm. Dann haben wir alle Avocados gefressen, dann hieß es, Monokultur, Avocados machen Südamerika alles kaputt. Dann, irgendwas wird ja da auch sein, dann, also wo kommt dieses Hämoglobin-Rohstoff, was benutzt man da eigentlich? Also ich warte quasi darauf, dass irgendjemand das zerstört.
Zerstört aber es muss es ja erstmal geben, damit es zerstört werden kann, ne?
Ja. Aber ich warte, also ich
finde. Aber so bei Steak oder so wird das, glaube ich, schwierig. Ich weiß nicht, und ich frage mich dann auch, kann man dann auch so ein High-End-Produkt irgendwie wie Wagyu-Beef oder so, dass man.
Ich glaube, viel geiler.
Sowas
ich glaube,
züchtet eigentlich wahrscheinlich kannst du es ja noch so, weil du musst das ja dann nicht irgendwie 10-mal am Tag streicheln und so weiter und irgendwie das Fleisch massiert wird, damit diese Fettstruktur da entsteht. Musst du ja gar nicht machen, kannst du ja eigentlich so züchten oder drucken dann wahrscheinlich irgendwann irgendwie,
jetzt,
ne?
Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, braucht man da wirklich Soja dazu? Weil ich dachte, das sind wirkliche Fleischzellen, die man züchtet.
Ja, nee, ich meinte jetzt, ich habe uns missverstanden, ich meinte jetzt bei Sachen, die man als Alternative gesehen hat, haben irgendwo immer einen Haken.
Ach so,
also wenn ich jetzt denke, ich esse kein Fleisch mehr, jetzt esse ich nur noch Sojaprodukte, kam auf einmal, ach so, damit mach ich die Welt kaputt.
Okay. Aber das ist ja falsch. Also wenn du Sojaprodukte isst, machst du ja
nicht die Welt kaputt.
Das ist da ja nur der, das Fleisch macht ja die Sojaprodukte eigentlich oder nicht. Ist nicht so, dass eigentlich 90% oder 80% von diesem ganzen Sojaanbau eigentlich eher für Fleisch.
Ich war sowieso letztens im Thema schockiert, wo kam denn das vor? War da auch in dem Podcast thematisiert, mit dass es ja 3% aller Lebewesen nur Wildtiere sind. Also irgendwie, wenn alle Lebewesen der Welt zusammenzieht, sind irgendwie 80% Nutztiere, 20% Mensch, dann bleiben irgendwie noch 3, also ganz Futzelchen übrig, was wirklich wild. Also hätte ich nie gedacht, dass es so wenig Tiere auf der Welt gibt.
Mm.
Im Vergleich zur Massentierhaltung. Hast du mal so als Zahl.
Mm. Ja, stimmt, ne? Also ich habe schon gedacht, das ist aber so krass, das stimmt schon, 3% ist wenig, ne?
Aber ich fand zum Thema, Christiane, weil du sagtest, oder bin ich gerade, die Frage, die mich am meisten stelle, ist bei diesem, würdest du Kunstfleisch essen, ist ja die für mich, und damit wird stehen und fallen, ob das später deklariert werden muss. Also im Moment ist ja jedem eigentlich total egal, was, also, oder vielen Leuten total egal, was sie essen in der Kantine. Da gibt es halt Schweineschnitzel, es sieht nicht welches Tier, wo kommt es her, aus welchem Körperteil ist das eigentlich egal. Also warum sollte jemand, dem das so egal ist, auf einmal Probleme haben, künstliches Fleisch zu essen?
Ja.
Also kämen die Leute dann sagen, das esse ich nicht, das ist ein künstliches Steak. Ja. Das schmeckt zwar besser, ist billiger, aber nee, ich will, dass das Schwein dafür sterben muss. Also,
ja, die wird schon geben. Schon. Ne?
Ja?
Das sind, glaube ich, so die Homöopathen auch. Ne? Die sagen, bloß keine Chemie in meinem Körper, dabei ist alles Chemie.
Ach so, das kann auch sein. So back to nature. Ja, ja, und dann wird es, glaube ich, immer so ganz teure Luxus-Restaurants geben, wo die dann so ein Vagorind haben. Da heißt es, oh, davon gibt es nur noch 10.000 auf der Welt, weil keiner braucht mehr Massentierhaltung. Und dann kannst du ein ganz teures Vagorind essen, was nochmal dreimal teurer ist.
Aber wenn man sich echt perfekt züchten lassen kann, dann... ich weiß halt nicht, so, also es ist ja bei Fleisch auch so, wenn du zum Beispiel so ein Rind, was halt richtig alt ist, schmeckt halt auch nochmal anders. Aber das wird man ja alles imitieren können, ne? Alter und so weiter.
Wahrscheinlich.
Wenn das Fett
so gelb wird. Man wird sogar Sachen wahrscheinlich machen können, die es gar nicht gibt. Also ein Fleisch, was so geil schmeckt, aber was in der Realität gar nicht machbar wäre. Vielleicht gibt es ja sowas bestimmt auch. Die läuft direkt ins Wasser im Mund. Aber ich finde das
haben
ein
ganz die bei Google in der Kantine.
Hm. Ne? Hm? Ja, schauen wir mal, wie das so wird, ne?
Aber man hört davon lange nichts mehr so richtig, ne? Vielleicht kauft ja auch einfach
also ich glaube, momentan
das Patent und verbrennt.
Nee, ich glaube, die würden das ja auch machen. Ja. Also die machen doch mittlerweile ganz viel schon so vegetarisches Zeug und so und gucken dann natürlich, wenn da ein Markt ist, wieso sollten die das nicht machen? Das sind ja Kapitalisten. Also.
Ja, und das ist sowieso das eigentlich Eklige, wenn du überlegst, wenn du mal guckst, was ein Schweinefilet kostet oder Schweinesteaks oder Rinderbrüste. Ist ja schon pervers.
Das ist super pervers. Ich kann auch da bin ich auch wieder ganz radikal. Für mich gibt's da überhaupt keine Entschuldigung, sowas zu kaufen, ganz ehrlich. Also auch nicht, weil ich wenig Geld habe oder so, dann ist halt kein Fleisch, sorry. So, aber Fleisch ist einfach ein Luxusprodukt und da gibt's meiner Meinung nach null Entschuldigungen. Da muss mir auch nicht wieder einer kommen mit immer eine andere Perspektive.
Okay, was hast du noch erlebt?
ich meine, wolltest du mich rausbringen?
Ich glaube, wir haben das jetzt zu Genüge besprochen.
Amsterdam. Ich war in Amsterdam auf einem Konzert. Es war sehr schön. Im Paradiso. Sehr schöne Location. Das ist eine alte Kirche, die umgebaut haben in den, ich glaube, 67 oder so war das. Mein Papa meinte irgendwie, war wohl eine der ersten Kirchen, glaubt er zumindest, die so alternativ genutzt wurden dann. Ne? So gibt es ja mittlerweile immer mehr, dass irgendwelche Restaurants auch in Kirchen drin sind und so. Die haben das auf jeden Fall schon ziemlich lange da gemacht. Genau, ich war mit meinen Eltern da und hab mir Wilco oder haben uns Wilco angeguckt, die auch schon in der Playlist sind, die wir erstellt haben. Ich weiß
ja
gar nicht genau.
Da können wir ja gerade mal sagen, wir haben jetzt eine Playlist, ne, zu dieser Sendung. Könnt ihr bei Spotify abonnieren. Verlinken wir in den Shownotes.
Immer. Genau, deswegen, ich glaube, ich mache da auch noch einen Live-Track, weil die sind live wirklich großartig, eine der besten Bands. Die können einfach keine schlechten Konzerte mehr spielen, das ist sehr schön, weil die schon sehr erfahren sind. Die sind, glaube ich, alle so 50 plus, würde ich jetzt mal so sagen.
Aber die sind nicht so erfahren, dass sie keinen Bock mehr haben?
Nee, genau.
Okay.
Also die sind einfach richtig, alles richtig gute Musiker. Ich meine, der Nils Klein ist so, ich habe mal irgendwo, glaube ich, im Rolling Stone gelesen, der gilt so als der interessanteste, in Anführungsstrichen beste Gitarrist an der Westküste, glaube ich, von den USA. Irgendwo habe ich sowas mal gelesen, kann auch völlig. Aber für mich ist das tatsächlich einer der besten. Der kommt eigentlich aus dem Jazzbereich auch und macht aber bei denen immer so, ja, der spielt halt Solos, aber nicht so kitschige, poppige, cheesige Solos, sondern dreht halt einfach mal durch und schrabbelt einfach komisch mit irgendwelchen Federn über die Gitarre und sowas mag ich immer, wenn die Leute experimentieren. Und das macht Wilco ganz besonders, weil die klassische Amerikaner-Country-Song-Strukturen drin haben, die aber dann zwischendurch immer komplett ausbrechen. Ja, ich schwärme von denen schon lange. Deswegen war es sehr schön und ich gucke mir die dieses Jahr einfach nochmal in Berlin an. Da freue ich mich auch schon drauf.
Toll. Wie geht's deinem Kunstprojekt?
Ja, gut.
Es wird gehegt und gepflegt.
Genau. Ist noch gar nicht so viel passiert jetzt weiterhin. Wir treffen uns. Ich treffe mich mit ihm im Juli. Ich glaube, am 20. oder so war das.
Ah, ja.
Und dann setzen wir uns nochmal zusammen und besprechen dann so ein bisschen mehr. Und ich schreibe weiter langsam meine Musik dazu. Ja. Genau. Ja, und Amsterdam ist immer schön, ne? Muss man einfach sagen, ist einfach
ja
eine sehr, sehr, sehr schöne Stadt, finde ich. Gefühlt
Mag aber auch daran liegen, weil ich irgendwie aus Deutschland komme, kommt mir die mehr Multikulti internationaler vor als Berlin sogar.
Ja, definitiv. Also das kann ich bestätigen.
Ist das so oder ja. Kommt einem das nur so vor, weil man halt kein Holländisch versteht und sonst halt immer zwischendurch mal Englisch viel relativ also viel wahrnimmt?
Also ich glaube, es ist halt eine offenere Stadt. Also nicht offen im Sinne von offen gegenüber neuen Ideen, sondern offener im Umgang. Also Ich finde, die Niederländer, die kommen so auf einen zu und die Berliner sind eher verschlossen, oder?
Das weiß ich, ja, kann sein, weiß ich nicht. Also was mir
du weißt nicht, dass die Berliner verschlossen sind?
Nee.
Guten Tag, ich hätte gern ein Brötchen. Das heißt Schrippe und das wollen sie ja alle. So wird mein
Bäcker in Berlin gesagt. Ja. Ist das nicht ein Klischee?
Nein. Ich wollte mal in Berliner Zoo ein Softeis kaufen und hat mir die Frau gesagt, guten Tag, ich hätte gern, hab ich nicht schon mal erzählt? Guten Tag, ich hätte gern ein Softeis. Und hat die Frau zu mir gesagt, das wollen sie ja alle. Schoko oder Vanille oder gemischt. Das ist ja wieder beim Softeis übrigens, ne?
So. Das stimmt.
Und im Berliner Zoo gab es nämlich richtiges Softeis, so.
Hypersahnig.
Nein. Wässrig. Oh Gott.
Nee, ist auf jeden Fall ganz spannend. Ich glaube, das kann aber auch so ein bisschen daran liegen, weil die natürlich noch eine längere Tradition, glaube ich, der Einwanderung haben, ne, als jetzt Berlin oder so, dadurch, dass die irgendwie ist mit dem Hafen und so direkt. Weiß ich aber nicht, das ist jetzt auch alles nur reine Spekulation.
Alle Hafenstädte sind immer sehr international, eigentlich automatisch.
Ja.
Ich muss mal weinen, wenn ich in Amsterdam bin, wegen der schönen Fahrradwege. Ich bin ja Fahrradfahrer.
Ja, das fand ich auch so geil. Ne? Also es war natürlich ein bisschen anstrengend als Fußgänger, weil du musst schon mehr aufpassen. Gerade wenn man in irgendwelchen Coffeeshops drin war, muss man schon ziemlich aufpassen, weil halt überall brumm, 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 ring, ring. Ja, das kann einen schon mal kurzzeitig überfordern. Ja. Und dann habe ich Leute auf Pilzen getroffen. Die waren auch lustig abends, als sie zurückgegangen sind.
Also die hatten Pilze genommen.
Wahrscheinlich. Ja, bin ich mir relativ sicher.
Ich dachte, du hättest Leute auf Pilzen getroffen.
Achso. Nee, leider nicht. Aber die waren lustig, die beiden. Die waren auf jeden Fall sehr zufrieden, aber haben wild in die Luft gegriffen. Also die hatten auf jeden Fall schon einen etwas stärkeren Trip. Naja. Ja, genau. Und wir sind mit dem Zug dahin gefahren.
Ja, ist ja super.
Das ist auch sehr angenehm. Ne? Meine Eltern sind zu mir gekommen nach Bochum, dann sind wir von Bochum aus durch und das
geht der durch, der Zug?
Nee, man muss in Duisburg einmal umsteigen.
Weil Köln fährt ja durch.
Genau, Duisburg ist, glaube ich, so ein Dreh- und Angelpunkt im Ruhrgebiet, was so Bahnhöfe angeht.
Duisburg.
Ja, ansonsten cool. Ist da nicht viel.
Naja, ich weiß nicht.
Duisburg ist echt nicht so schön.
Bist du auch öfter in Amsterdam?
Ich wünschte, ich wäre häufiger da. Ich war da schon mal ein paar Mal, ja. Also als ich das erste Mal da war, das war mit der Berufsschulklasse und ich dachte so, hier wirst du einmal leben. Ich habe mich so komplett sofort zu Hause gefühlt.
Ja, ich könnte mir das ja auch vorstellen,
ja.
Hast du auch lustige Lebensmittel?
Eine Kollegin von mir wird da jetzt hinziehen, die hat eine Stelle an der Uni gekriegt.
Könnt ihr alle bei der schlafen?
Ich weiß nicht, ob sie das, auf jeden Fall bin ich ganz schön neidisch.
Du bist doch keine richtige Freundin, kannst du mal sagen. Ich darf nicht bei dir schlafen.
Wir sind nicht mal befreundet.
Ach so.
Wir sind ehemalige
Arbeitskollegin.
Ich habe keine richtige Arbeit. Ich dachte, man ist befreundet miteinander. Ich habe nie Arbeit gehabt. So,
wollen wir zum Feedback kommen?
Ja, bitte.
Haben wir da irgendwie einen Trenner oder baust du das hinterher ein?
Natürlich, kommt hier mit Live-Gitarre. Der Joscha steht einfach auf, hat dann die Gitarre, das Mikro vor der Brust. Und hier ist der Jingle.
Ja.
Das Feedback, der unerhört, was? Unerhört hieß es mal? Hieß es, nee, Feedback 1% Superpack.
Wir sind jetzt der Feedback 1% Superpack Unterstützer, Supporter Club.
Ja, wie auch immer. Heute habe ich die glorreiche Aufgabe, das vorzulesen. Ich habe noch relativ viel Restalkohol im Blut, glaube ich, deswegen verzeiht mir, wenn ich mich verhasple. Ja.
Ist das schon mal aufgefallen? Jedes Mal, wenn wir aufnehmen, ist einer von uns verkatert.
Ich nicht.
Oder? Bei dir war das so schlimm, dass ihr die Aufnahme geschoben habt. Ich ziehe das hier durch. Ne? Okay.
Ich habe so Angst vor dem nächsten Mal, da bin ich dran. So.
Der Zwangsdemokrat schrieb auf Twitter noch bezüglich der dritten Folge. Wir haben ihn leider übergangen in der letzten Folge. Es tut uns sehr, sehr leid. Dafür kommt er heute zweimal vor mit Feedback. Also er schrieb, er findet es wichtig, über das Deabonnieren zu reden, besonders wenn vor problematischen Themen gewarnt wird. Außerdem ist er der Meinung, dass wir als Community es uns nicht leisten können, bei Podcasts nicht auf Gender zu achten, solange Männer Podcasts dominieren und einander Reichweite zuschieben. Was sagt ihr dazu? Habt ihr dazu eine Meinung? Ich stimme ihm dazu.
Mhm. Ja, würde ich auch sagen eigentlich. Ne? Gibt es ja nichts großartig dran zu meckern, glaube ich.
Ja, ich finde, man muss halt nett miteinander umgehen. So, also was Thema Deabonnieren erstmal betrifft, also diesen Punkt. Ne? Ich kann ja selber ganz schlecht Kritik ab. Also ich schaue immer, wenn ein Hörerkommentar kommt, dann, bevor ich ihn lese, dann schudert es mich richtig, diese Gänsehaut. Krieg halt eine hoffentlich nichts Schlimmes. Ja. Also ich kann sehr schlecht mit Kritik umgehen. Also ich kann gut damit umgehen, aber ich kann sie schlecht ertragen. Deshalb weiß ich, dass für viele Leute schwierig ist, so deabonnieren, sich anzuhören, wenn man vor allem selber betroffen ist. Mhm. Genau. Aber da müssen wir alle durch.
Aber ich glaube, den Leuten, die sich das hier anhören, denen ist ja mittlerweile auch bewusst, dass das von uns als konstruktive Kritik gedacht ist. Also wir würden ja niemals sagen, so schätze ich euch zumindest ein, dass wir sagen, ich höre den nicht mehr, weil der Typ ist einfach scheiße. So, da kann ja niemand was mit anfangen. Ja. So.
Nee, konstruktiv, ne?
Ja.
Und das mit dem Männerzuschluss, den habe ich nicht ganz verstanden.
Naja, wenn du dir die Podcast-Landschaft so anguckst, ist ja immer noch sehr, sehr männerdominiert.
Ja. Nee, ich meine nur Zuschuss, sondern das klingt ja, als wenn man...
Also, dass sie sich gegenseitig halt pushen, die Männer. Ja. War jemals eine Frau im Aufwachen-Podcast?
Ja.
Stefan schrieb doch gestern auf Twitter, alle unsere Expertinnen, die wir im Aufwachen-Podcast hatten, haben mittlerweile eigene Podcasts.
Ja, ich also es ist nicht tatsächlich dabei. So. Da, also... und vermutlich...
Weil der Stefan ja alle immer drängt, macht selber einen Podcast und alle hören immer drauf.
Okay, gut.
Also es ist natürlich auch eine billige Ausrede irgendwie und ich verstehe das auch. Ich habe auch die Kritik verstanden jetzt bei der Rezo-Folge, da sitzen irgendwie 5 mittelalte weiße Männer. Aber ja, wenn ich jemandem keinen Zuschuss dann zutrauen würde, dann zum Beispiel im Aufwachen-Podcast. Ich finde das so eine...
Ja, den würde ich tatsächlich da auch rausnehmen. Und wie er ja auch immer sagt, irgendwie die haben vermutlich die meisten weiblichen Hörer in Deutschland. Weil die einfach so viele Hörer haben, liegt natürlich auch daran, Hörer.
Und weil ich eine Kritik gestern auf Twitter, das hat mich ein bisschen emotional da angegriffen, weil ich ja meinen Lieblingspodcast verteidigen muss. Na, die haben Kritik diese Folge veröffentlicht und dann kam direkt ein Kommentar mit, es sind ja nur Männer, ihr solltet mal Frauen einbeziehen. Während ja in dieser Folge, die das auch wieder thematisiert haben, sie haben ja selber reflektiert, wir sind übrigens wieder nur hier und haben ein bisschen erklärt, dann fand ich diesen Kommentar, der dann so dasteht, unangebracht, weil es für andere so aussieht, als hätten die nicht drüber gesprochen. Oder die Person, die es geschrieben hat, hat den Podcast gar nicht gehört und nur drunter geschrieben, dann könnte weil das war ja, ich glaube, 5 Minuten Thema auch, haben sie ja drüber unterhalten, ausgetauscht. Und dann finde ich das ein bisschen gemein, wenn man das dann so ignoriert, dass sie sich schon Gedanken machen und Argumentationen finden.
Okay,
ja, aber nichtsdestotrotz werden Frauen nach dem Aufwachen-Podcast gut tun.
Ja, tun sie immer wieder, ne?
Aber dann sind sie ja weg und machen selber Podcasts.
Ja, wobei, Dings, Lynn macht doch immer noch
Kommentare. Ja, das ist eine neue Folge,
und Jenny macht auch immer Kommentare, immer noch mal zwischendurch, so, ne? Oder Intros.
Ja, aber natürlich, ich fand nur das Zuschuss, dann habe ich nicht, also ich verstehe jetzt, was du meinst. Ich habe Zuschuss nicht verstanden, weil du sagst, genau, also Männer-Podcast promoten andere Männer-Podcasts, dann, das jetzt verstehe ich, was du meinst. Oder was der Kommentar meint.
Ja, deswegen finde ich das halt wichtig zu gendern, um halt die Leute auch gezielt anzusprechen. Ne? Aber da kommt gleich noch ein anderer Kommentar dazu.
Aber ist Gender nicht... Irgendwie verstehe ich das jetzt nicht so.
Also wenn du sagst, HörerInnen, da ist einfach jeder mit gemeint. Ne? Da sind Hörer gemeint, Hörerinnen und alles.
Was, aber das hat doch erstmal nichts mit dem Zuschustern und Promoten von anderen Podcasts zu tun.
Nein, aber indem man das benutzt, bewusst, fühlen die Leute sich eher angesprochen und sagen, da könnte ich ja auch mal was einsenden.
So. Ja, und einfach Sensibilisierung. Ne? Wir könnten jetzt auch sagen, wir empfehlen nur die Podcasts, die wir geil finden. Wenn wir aber nicht drüber nachgedacht haben, warum hören wir eigentlich nur Podcasts mit Männern? Oder jetzt zum Exzessiv mal sagen, wenn ich jetzt 3 zur Auswahl habe, entscheide ich mir heute, den Podcast vorzustellen, wenn den eine Frau zum Beispiel macht, finde ich das ja gut. Ja. Dass man so ein bisschen guckt, dass da eine Ausgewogenheit ist. Mhm. Einfach als alltagspolitischen Aktivismus.
Ja, genau, da kommt, wobei dann ziehe ich den einfach vor. Wir hatten nämlich zu diesem Thema noch einen Kommentar von der Henriette. Die schrieb uns einen sehr langen Kommentar auf dem Blog und sie sagt, dass sie das Gendern, zum Beispiel HörerInnen zu schreiben oder zu sagen, dass sie das sehr nerve, weil, und das ist jetzt ihre Begründung, wenn das generische Maskulinum für eine Gruppe verwendet wird, zum Beispiel Freunde, dann ist das für sie eine Gruppe von Menschen, die sie mag, von denen das Geschlecht nicht näher bestimmt wird. Mit anderen Worten, sie denkt weibliche und nicht-binäre Personen mit. Dazu kurz eingeworfen, das gilt leider nicht für jeden. Und ihre Argumentation geht noch ein Stück weiter. Und das ist jetzt ein wörtliches Zitat. Während die Benutzung von FreundInnen oder Ähnlichem aktuell vielleicht gut gemeint ist, treibt sie die Gleichstellung von Mann und Frau in meinen Augen tatsächlich weiter auseinander. Bei dem aktuellen Trend muss ich mir also jede Gruppe, über die ich sprechen möchte, ganz genau angucken. Sind Frauen dabei, Männer, vielleicht irgendjemand, der zwar männlich aussieht, sich aber als Frau sieht, bin ich sicher, dass ich auch keinen vergessen habe. Gestern habe ich noch FreundInnen gesagt, sind heute auch noch Frauen dabei oder muss ich jetzt wieder auf Freunde umsteigen? Für mich als Frau in einem leider noch männerdominierten Umfeld, sie ist in der Wissenschaft auch tätig, fühle ich mich noch mehr ausgeschlossen. Ich bin nicht eine von vielen Kollegen, sondern unter Umständen der Grund, dass es plötzlich Kolleginnen und Kollegen heißt oder auch nur KollegInnen. Das liegt auch an mir. Insgesamt ist die gendergerechte Sprache also nicht gemeinte Inklusion, sorgt aber in meinen Augen dafür, dass Frauen und Männer in noch stärker getrennte Gruppen unterteilt werden. So, ich verstehe Ihren Punkt.
Ist gut argumentiert auf jeden Fall erstmal, aber.
Aber wenn wir dafür appellieren, irgendwie gendergerechte Sprache zu nutzen, dann machen wir das ja hier an ein unbekanntes Publikum. Und wir wollen ja irgendwie jeden inkludieren. Deswegen reden wir von Hörerinnen und Hörern oder HörerInnen so. Aber wenn ich jetzt natürlich eine Gruppe von Menschen vor mir habe, wo ich weiß, das sind alles Männer, natürlich sage ich da Freunde oder so. Also man muss halt unterscheiden, sind das Leute, die ich wirklich vor mir habe, wo ich weiß, wer das ist, oder spreche ich einfach ins Nichts und will aber jeden irgendwie abholen. Und in dem Rahmen, wie wir das hier machen, finde ich das sehr, sehr wichtig zu gendern, um einfach die Leute anzusprechen und jeden anzusprechen.
Aber sie sagt doch jetzt auch, dass es quasi auch, wenn da jetzt, dass sie das auch nicht machen würde, wenn da drei Männer sind und eine Frau, dass sie dann trotzdem nicht FreundInnen sagt.
Genau, also für sie ist es einfach, Freunde halt, ist eine Gruppe von Menschen, die sie mag. Ja. So. Und das ist für sie ja auch völlig okay, wenn ihre Freunde damit auch okay sind. Hm. Ne, dann muss sie sich ja nicht großartig umgewöhnen. Aber wenn sie halt in eine nicht näher bestimmte Gruppe spricht, so, dann sollte man vielleicht doch mal drüber nachdenken, das zu nutzen.
Ich verstehe allerdings, weil war ich beim letzten Mal auch ein bisschen ähnlicher Meinung, weil ich teile das Argument schon, dass FreundInnen manchmal oder Hörerinnen ein für uns nicht, aber für gesellschaftlich im Konstrukt auch eine billige Ausrede sein kann. Also ich hatte das Beispiel, ne, du schreibst jetzt männlich, weiblich, divers, aber es bedeutet halt lange nicht, dass das auch bedeutet, dass es in der Realität umgesetzt wird.
Nein,
natürlich. Ja, irgendwann kam das Gesetz, es muss jetzt immer Auszubildende MW männlich, weiblich sein, aber trotzdem stellt der Schreiner und der Metzger keine Frauen ein. Weißt du, also es kann schon eine Kaschierung sein und man denkt sich, man hätte jetzt alles getan, wir inkludieren jetzt und sind für alle offen, aber die Realität sieht ganz anders aus. Mhm. Und das, also ich kann aber ein Stück weit nachvollziehen.
Das ist ja wieder Whataboutism, ne? So, wir haben hier das, aber was ist denn damit? So, ja. Es ist halt auch kein Argument dagegen.
Ja. Also man muss aufpassen, dass Diversität nicht benutzt wird, finde ich, im Alltag, um das Thema zu beenden, sondern das kann ja eine Begleiter scheinen. Also Gendern ist nicht die Lösung des Problems, sondern ein Teilgebiet von dem.
Genau. Ja. Und eins, was halt sehr leicht umzusetzen ist, ne?
Genau. Aber es darf eben nicht als Ausrede gelten, dass jetzt alles gemacht ist.
Hm. Und ich finde, wenn sie jetzt ein Problem damit hat, sie hatte offenbar das Gefühl, wenn sie in einer Gruppe von Männern ist, muss ihretwegen die Sprache geändert werden. Aber wenn das für sie doch okay ist, dann kann sie denen das ja auch sagen. Sag doch einfach, Freunde, ist schon alles gut so. Man kann das ja auf individueller Ebene verhandeln. So.
Und es ist doch auch nicht schlimm, dass dann die Sprache geändert wird, oder?
Nö. So insgesamt ist das.
Eigentlich sollte man
sich
ja vielleicht dran gewöhnen, dass das einfach irgendwann mal so selbstverständlich ist, dass halt die Sprache dass sich das Ganze automatisiert irgendwie. Das wäre ja eigentlich das Perfekte, dass man nicht mehr drüber nachdenken muss, warte mal, sage ich jetzt hier Freundinnen oder sage ich Freunde oder was auch immer, sondern dass das halt einfach sich automatisiert und keiner mehr sich darüber Gedanken machen muss.
Hm.
Weil eigentlich ist ja auch müßig dann irgendwie.
Ich könnte verstehen, also weil sie sagt, wenn ich eine Rolle von Männern bin, ich könnte mir Situationen in meinem Leben konstruieren, wo ich auch denke, also zum Beispiel, rein theoretisch, Gedankenexperiment, ich bin an der Universität, habe nur alte Professoren neben mir, ich bin die einzige Professorin und ständig sagen die Leute, so meine Damen und Herren, also ach, wir müssen jetzt immer Kolleginnen sagen und dass du in so einer Atmosphäre bist, wo permanent dieses Gender eben nicht normal ist, sondern immer, ach, wir müssen ja jetzt auch, stimmt, wir müssen
ja
jetzt.
Ja, aber das ist dann Arschlochverhalten, genau, also wäre das immer betont.
Aber dann könnte ich mir vorstellen, dass du dann in die Opferrolle gerätst und sagst, Opferrolle Anführungsstrichen, und sagst, ach, wegen mir müssen wir das so machen, aber eigentlich ist mir das gar nicht wichtig, ich will diese Rolle gar nicht haben.
Ja.
Also ich kann mir solche durchaus vorstellen, dass man das dann auch so denkt.
Ja, ich würde mir halt auch total wünschen, dass das irgendwie selbstverständlich wird. der Markus Richter, der ist auch Podcaster und der ist Moderator bei Breitband. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals gehört habt. Und der macht das halt, also das ist halt so mein Gender-Sternchen-Idol, habe ich auch schon auf Twitter geschrieben, weil der zieht das durch. Ne? Der hat das einfach so internalisiert, dass es einfach automatisch kommt. Und ich finde, das ist vielleicht auch noch eine tradierte Meinung oder warum das bei mir so ist, ist wahrscheinlich auch ein bisschen rückständig. Aber wenn das ein Mann macht, hat das noch mehr Macht, als wenn das eine Frau macht, finde ich. So. Und deswegen finde ich das bei ihm super, dass er das so durchzieht. Halt auch im öffentlichen Radio. Ne?
Du gibst mit jedem mal ein Privileg ab. Mit jeder Thematisierung. Als ja. Mann, ne? Ist natürlich.
Ja. So. Ja.
Im Radio macht er das? Ach so.
Ja. Okay. Genau.
Die Ann-Kathrin also Büsker macht das, glaube ich, auch im Radio. Ja. Obwohl, ne, die ist ja. Doch, klar. Was hast du? Ich gucke gerade, wo man sieht, dass
das Ding aufnimmt. Das siehst du hier.
Ja. Der nimmt jetzt ja gar nicht auf, sondern wir haben keinen Backup.
Ich habe das im Blick.
Ach so, oh. Okay.
So, nächster Kommentar. Radikal gewaltlos schrieb auf Twitter, wir sind Ihr Lieblingspodcast. Ihr gefällt, dass wir Gedankenspiele aufmachen, die sonst nur von anekdotisch evident oder Aufwachen bekannt sind, also ihr bekannt sind, und dass man uns nicht zum Einschlafen hören könne, weil wir so witzig seien. Finde ich ja auch.
Ich finde auch super witzig.
Ich nicht.
Du hast uns ja auch noch nie so richtig am Stück gehört. Du musst dir das mal reinziehen. Wir sind total witzig. Soll das echt mal
hören? Achtung, jetzt kommt der Podcast-Witz des Monats. Wie nennt man es, wenn Stefan Schulz und Moritz Klenk gemeinsam in den Urlaub fahren? Sprechendes Lenken. Im Auto. Ja. Verstehst du?
Ja.
Okay.
Hast du dir den gerade ausgedacht?
Ja.
Okay, der kam mir irgendwie so bekannt vor. Naja.
Weil ich ihn schon mal erzählt habe.
Ja, danke für den Kommentar.
Ja, vielen Dank. Das freut uns sehr.
Würde uns jetzt nicht mit den beiden Podcasts vergleichen wollen. Aber
ich auch nicht, aber es ist halt irgendwie schon sehr schmeichelnd, ne?
Ja, das schon.
Ja. Ich finde, wir sollten mal so einen seriösen Feature-Podcast machen, wo wir ganz viele Schnitte machen. Und dann aber so tun, als wenn das. Das hat mich am Anfang, wo ich selber noch nicht. Also, Podcast-Erfahrung. Als ich nicht wusste, wie es ist, live in einem Mikrofon zu reden, wie wir das machen. Das mache ich mit euch zum ersten Mal in meinem Leben. Dachte ich immer, alle anderen sind total intelligent. Die reden immer so. Und dann versteht man das und die drücken sich so förmlich aus und ein Gedanke kommt zum anderen und die spinnen den weiter, kommen zurück. Ich denke, warum sind die eloquent? Und jetzt stelle ich erst fest, dass die einfach schneiden. Ja, also ganz viele machen, die sprechen ja nicht eine Stunde am Stück, sondern machen Schnitte dazwischen. Und ja. Dann wirkt das natürlich anders. Das war mir vorher gar nicht bewusst beim Hören und beim Passiven. Mhm. Ja. Jetzt fällt mir das bei vielen Podcasts richtig auf. Bei manchen machen das nämlich nicht gut. Dann hörst du mal dieses Klacken noch so oder dieses,
wenn
dieses
Rauschen Unterschied raus.
Ja, das stimmt. Ja.
Und seitdem bin ich etwas motivierter, weil ich weiß,
die sind,
ich komme
alle
nicht
gar
mehr
nicht
so dumm vor. Genau, ja. Natürlich würde ich mich trotzdem mit manchen nicht vergleichen wollen, aber es ist halt, die kochen auch nur mit Wasser. Weißt du?
Ja. Meint ihr, wir werden irgendwann mal HörerInnen-Treffen haben?
Ja,
also ich fände es cool.
Ich auch.
Will mal die Leute kennenlernen.
Ja, einen Reisebus hätte ich gerne mal. Ich würde so einen alten Reisebus mieten, dann fahren wir
Meer. Durch Deutschland oder was?
Ja.
Oder
ans Meer.
Nach Holland.
Ja.
Wir treffen uns alle in Amsterdam.
Aber da ist kein Meer. Ja, so ein bisschen Eis im Meer, aber.
Aber man ist schnell am Meer. Ja. Da fährt man noch nach Den Haag weiter und dann ist man am Meer.
Da fahre ich lieber direkt dahin, das ist kürzer von mir aus. Na egal.
Der Joscha macht den Krachtenführerschein und sobald er den hat, geht's los.
Wir können segeln, ich habe einen Segelschein.
Du hast einen Segelschein? Oh, hier kommen immer Sachen raus.
Eis im Meer. Aber cool. Nur Binnengewässer, aber das ist auch echt schon lange her. Also ich würde
nicht mit dir segeln.
Nicht vertrauen. Ich müsste das mal wieder auffrischen.
Frauen und Podcaster zuerst.
So.
Nächster Kommentar. Die Becky, @Genderbeitrag, empfiehlt auf Twitter haufenweise Hörspiel-Podcasts, nämlich Die Lauschkapsel, Radio Rando, Akte Aurora, Puerto Partida, Radio Tatort und Lauscher Lounge. Außerdem die folgenden Podcasts über Hörspiele. Hör mal. So. Schrottcast, Titus Jonas und spezial gelagerter Sonderpodcast.
Hat sie nicht auch dieses Blackout empfohlen gehabt? Oder täusche ich mich da?
Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das hier nicht auf dem aktuellen Stand.
Ich glaube, das war noch in einem, wie nennt man das nochmal, drunter Kommentar oder wie die das auf Twitter nennen.
Habt ihr
noch nie gehört?
Nein.
Ihr folgt keinen Journalisten da, oder?
Doch, aber die twittern nicht über sowas.
Ich habe irgendwo immer irgendwas mit Druko gelesen. Ist auch egal. Ich habe mich ja mittlerweile vornehmlich da zurück.
Sehr. Ach, du hast jetzt eine Twitter-App, ne?
Ja, ja. Talon.
Aha. Und was macht die?
Die zeigt einem einfach die alles chronologisch, ohne Algorithmus. Dadurch verpasst man, glaube ich, ziemlich viel, weil man dann auf einmal 150 Tweets noch nicht gelesen hat, aber es ist auch ganz gut. Deswegen, ich merke langsam, dass ich es, glaube ich, doch gar nicht brauche eigentlich.
Ich verstehe Twitter auch nicht.
Egal. Ich wollte was anderes sagen.
Ihr habt das Twitter-Game auch noch nicht so richtig drauf. Das
wir sind auch zu spät eingestiegen.
Ja. Ich bin auch total spät eingestiegen.
Da kommen wir gleich bei Partykultur
mein drauf. Erster Account ist von 2009. Echt? Aber ja, ich habe letztens gesehen, oh, ich habe ja noch einen Account von 2009. Ich glaube, das war das,
das erste Smartphone.
Oh, das geht, meinst du?
Jetzt gibt es so einen Markt. Zum Beispiel, wusst ihr, dass man 0172er-Nummern kosten bei eBay mittlerweile über 200, 300 Euro.
Oh. Was? Ja, ich habe so 0176er anzubieten. Ah,
ist nicht so. Nee, weil 0170, 0172 wurden quasi seit 2000 oder so nicht mehr vergeben.
Und wenn jetzt 60 ist doch
bestimmt auch richtig teuer. Ne? Ja, weil du dann mit, wenn ihr zum Manager bist, dann hast du eine Nummer, dann wissen die, ah, Beständigkeit, du bist seriös, das ist die Nummer, du hast deinen Vertrag, du hast einen Telefonvertrag seit mindestens 30 Jahren. Mhm. Das ist echt so ein Ego, weißt du?
Ich wollte trotzdem noch mal um auf den Kommentar. Ich meine, bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie dieses Blackout auch empfohlen hatte und das ist wirklich richtig gut.
Blackout ist was?
Ist so ein Hörspiel-Podcast.
Worum geht's?
So eine Kleinstadt, wo quasi der Strom ausfällt. So, und viel mehr will ich gar nicht verraten.
Okay, das hätte der Titel jetzt auch schon verraten.
Ich finde das ziemlich spannend.
Berlin, nee, hieß sie nicht? Ich glaube, ne? Das hieß. Nee. Ist egal, ich sag jetzt über nichts Falsches. Ne?
Ist auf Deutsch oder Englisch?
Ist auf Englisch tatsächlich. Hier mit dem Rami Malek.
Ich erinnere mich, das wurde uns empfohlen. Mr. Robot.
Ja. Dr. Robot. Genau. Richtig gut gemacht, auf jeden Fall. Und in dem Kontext sind mir dann nämlich, weil wir ja letztens auch nochmal gefragt wurden, danach sind mir dann noch zwei eingefallen, die ich da auch noch kurz reinschieben will, die ich jetzt nicht extra irgendwie in eine Empfehlung machen will. Weil wir nach Hörspiel-Kommentaren, Podcasts gefragt wurden. Einmal Rabbits. Das ist von der Public Radio Alliance. Da geht es um so eine
Alliance, meint er.
Alliance. Dankeschön. geht es um das ist eine Dame, die macht quasi es ist ein fiktiver Podcast. Es ist irgendwie ihre Freundin geht in so einen komischen RPG, Rollenspiel, Superspiel, Yumiko geht da verloren. Und sie macht quasi einen Podcast darüber, wie sie die dann irgendwie wiederfindet, beziehungsweise ihre Spur verfolgt. So, also es ist schon ein Podcast, es ist jetzt nicht wie ein normales Hörspiel in dem Sinne, sondern es ist ja ein fiktiver Podcast, der aber irgendwie halt auch ein Podcast ist, in einem Podcast. Das hört sich sehr komisch an gerade.
Inception.
Ja. Genau, und die haben noch ein anderes. Das heißt. Weiß ich nicht mehr. Tarnis, genau. Das habe ich aber noch nicht gehört. Oder habe ich irgendwann mal angefangen und bin eingeschlafen, habe es vergessen und dann habe ich den Podcatcher gewechselt. Ja, Tarnis und Rabbits wären noch zu empfehlen, wer so Hörspielzeug hören möchte. Aber ist alles auf Englisch.
Gut, vielen Dank. Die Becky macht uns noch auf was aufmerksam. Sie hat einen Blog-Kommentar geschrieben und sie sagt, dass es besser wäre, von Menstruationshygiene statt von Darmhygiene zu sprechen, weil... Wörtliches Zitat. Nicht alle Frauen menstruieren, nicht alle Personen, die menstruieren, sind Frauen. Es gibt auch Transmänner, nicht-binäre Personen, Interpersonen, die menstruieren und daher Hygieneprodukte dafür benötigen. Daher ist die Festlegung auf Damen an der Stelle ausschließend. Ja, da hat sie natürlich völlig recht und ja. Das tut mir leid, dass ich Damenhygieneprodukte gesagt habe.
Hast du das gesagt?
Nee, ich habe das gesagt. Okay. Ja.
Ich finde, Darmhygieneartikel ist auch fast schon ein sarkastisches Wort heutzutage, finde ich. Also es klingt so aus den 60ern, finde ich.
Ja, voll.
Ja,
ne?
Ja, musst du nicht leid tun. Aber
ist
ja,
halt ist internalisiert, schon, ist halt, ne? So, muss sich halt erstmal umstellen.
Ist, glaube ich, jetzt nicht so tragisch. Aber ja, klar, stimmt, ne? Eigentlich sind es einfach Hygieneartikel, oder?
Nee, ich glaube, es heißt auch nur Darmhygieneartikel, weil die Werbesprache nicht Menstruation sagen will. Da kommen wir ja wieder zu einem gesellschaftlichen Problem. Ich meine, OB nimmt die Flüssigkeit da auf, wo sie im Körper passiert. Dann siehst du die
sie
Frau,
ist blau.
Die, ja, ne? Ja. Also, das ist ja das Problem.
Was du alles weißt.
Kennst du nicht mal die OB-Werbung? Die hat sich mir als Kind eingebrannt.
Ja.
Ich fand das schon immer suspekt.
Wie alt wart ihr, als ihr realisiert habt, wofür OB steht?
Wie was steht denn OB?
Überlegen,
wer steht OB? Ober.
31.
OB. Ich keine Ahnung.
Ne, weiß ich auch nicht. Was hängt damit bitte auf?
Ohne Binde.
Ah! Ich hab das schon mal gehört irgendwo. Ohne Binde.
Nee, ich war da 31.
tatsächlich.
Hast du was gelernt?
Ja. Ich werde bekloppt. Kannst du mal das Mikro einfach 5 cm nach da verlängern, weil dann geht sprichst nicht. Du immer rein.
Ja, ich mache das hinterher alles gut.
Ja, aber dann rutsch doch einfach 1 cm nach da.
Meine Hände sind so schwitzig und es ist, Mann.
Es tut mir leid, aber ich mache mich wahnsinnig. Ich sitze mir gegenüber. Wir dürfen nie wieder zusammen
aufnehmen. Aber seine Spur ist super, er ist immer super laut.
Ja, siehst du, ich bin sehr gut ausgepegelt. Ja. Nur mit deinem ranzigen Kopfhörer.
Also wenn ich dich hören müsste, wie du permanent ins Mikro und wieder rausredest und ins Mikro, ich würde dich ababonnieren. Echt jetzt.
Die Leute lieben uns zu sehr, die werden uns nicht ababonnieren.
Alle
so,
vier.
Weiter geht's. Marek, unser Fanboy Nummer 1, empfiehlt uns noch mehr Podcasts in unserer Kommentarspalte. Ich komme gar nicht mehr hinterher.
Ich auch nicht.
Also aber ich habe ja einen Podcast, stelle ich heute vor, den Marek mir empfohlen hat. Ich liebe ihn.
Okay, cool.
Freut euch.
Ja.
Mal was Heiteres.
So, jetzt muss ich mal gucken. Diese Maus, ne? Ich bin an das Invertierte so gewöhnt. Ich kann das gar nicht mehr.
Man muss dazu sagen, auf meinem MacBook habe ich seit gestern ein Touchpad-Problem, das haken. Jetzt habe ich eine Windows-Maus angeschlossen mit so einem Drehrädchen.
So, und du musst nach oben drehen, damit es nach unten geht?
Wir haben noch einen Kommentar bekommen von Jan. Mhm. Der kommt aber dann in der Besprechung.
Okay.
Ja.
Bei der Podcast geht, den wir noch besprechen.
Ach so.
Den du nicht gehört hast.
Psst.
So, das war's. Vielen Dank.
Juhu, dankeschön. Ihr seid im 1% super, super Pack, super Unterstützer, Supporter.
Ich weiß allerdings nicht, wie weit ich die Leute da inkludieren soll. Wenn jemand jetzt nur bei Twitter irgendwas kommentiert hat, ist der auch mit drin?
Na klar.
Also pass auf, Christian. An dieser Stelle möchte ich dir was sagen. Ich habe am Anfang gesagt, nur Podigy. Da hast du, großmütig wie du warst, gesagt, nein, wir nehmen alles mit rein. Wir nehmen auch E-Mails nehmen wir mit rein, wir nehmen auch Twitter mit rein, wir nehmen Facebook, wir nehmen Kommentare mit rein und jetzt hast du den Salat. So.
Scheiße, dann habe ich jetzt wieder nicht alle mit drin.
Nein, Twitter nicht.
Twitter nur, wenn es von denen, also Twitter nur, wenn es von denen wirklich ein initiierter Kommentar ist. Nicht, wenn ich frage, hey Leute, kennt ihr gute Hörspiel-Podcasts und dann kommt
kein
das.
Kein Reply.
Ups, jetzt war ich ein bisschen
es muss nah aktiv, dran. Ein Thread muss gestartet werden.
Okay,
und gut. E-Mails?
E-Mails sowieso.
Die sind mit drin. Wir hatten noch eine E-Mail zum Thema GEMA. Also stimmt. Da wurde ich, glaube ich, nochmal so ein bisschen angesprochen. Kann ich hier nochmal kurz aufklären? Also, genau, ich glaube, er schrieb irgendwie, dass er das Gefühl hat, dass ich mich quasi über das Veröffentlichung durch die GEMA identifiziere, dass ich da möglichst viel veröffentliche oder beziehungsweise da registriere. Nee, aber ich habe halt Hunger. Das ist eigentlich die einfache Antwort und zusätzlich bin ich natürlich auch, also ne, weil ich das halt professionell machen möchte, das momentan schon so halb hinkriege. Zusätzlich bin ich halt auch bei der GEMA verpflichtet, die Sachen zu melden. Also im Prinzip, wenn ich irgendwie jetzt einfach sowas raushaue, ohne das über die GEMA anzumelden, dann breche ich quasi den Vertrag mit denen.
Du musst, also wenn du dich auf Vertrag verpflichtest, musst du alles, was du produzierst,
alles,
da anmelden.
Alles, was ich produziere, genau. Genau, ja. So, das war es eigentlich schon so. Also ich mache ja noch so Sachen selber irgendwie so, die mache ich halt nur so, die Musik für mich, die veröffentliche ich auch gar nicht so, die mache ich halt einfach nur so aus Spaß an der Sache und höre mir die selber manchmal an oder auch nicht oder die liegt dann irgendwie auf Festplatten und das reicht mir und das, was ich über die GEMA mache, damit verdiene ich halt Geld und ich brauche halt was zu essen und was zu trinken und vielleicht auch ein paar Luxusartikel.
Fleischersatzburger.
Genau, oder Gitarren oder sowas. Und dementsprechend macht es natürlich auch dann Sinn, das zu tun. Genau, das eigentlich nur dazu. Viel mehr muss man da, glaube ich, gar nicht zu sagen. Ach so, doch, eins noch. Um das nochmal ganz kurz zu erklären. Wenn man einen Komponisten beauftragt, beauftragt man ihn, dieses Produkt zu erschaffen, um dann eine Lizenz dafür zu kaufen. Das ist der Prozess.
Du kaufst nicht das Lied, sondern die Lizenz.
Richtig, genau. Man kann Kunstwerke, wie du ja auch schon gesagt hast mit der Mona Lisa oder so, du kannst die halt einfach nicht kaufen in dem Sinne, dass du damit dann alles machen kannst, was du machst, dass du quasi, also man kann kein Urheberrecht kaufen im Prinzip. Genau. So, ne? Das ist es einfach.
Genau. Okay, cool. Ja. Doch, jetzt geht's wieder. Es geht jetzt weiter mit Hermit. Was wollen wir zuerst davon besprechen?
Hermit ist welche?
Wo das, wir über gehörte Podcasts sprechen. Wir haben Belletre, Vrindortsgespräch oder CAE-Partykultur.
Lass uns mit Belletre anfangen, das Schnärpfrühstück.
Okay. Aber wolltest du da nicht irgendwie so einen Überschweif machen zu irgendwas anderem?
Ja, das mache ich ja.
Ja.
Okay. Danny macht das Intro. Nicht schlecht.
Hör mit, wir reden über gehörte Podcasts und wir beginnen mit Belle Lettre, ist der Dativ dem Genitiv sein Tod? Ein Podcast, den ich mir gestern auf der Zugfahrt angehört habe.
Ich habe mal gesagt, hör ihn. Ich muss mich entschuldigen. Ich hatte vergessen, dass der so lang ist.
So lang war der gar nicht. Also hallo, das andere war CAE.
Ja, aber ich meine jetzt für Grammatik lang. Ach normalerweise, so. Was ich ja bei dem Daniel Scholten immer so gut fand, ist, dass der eben so, ja, der erzählt so Sachen über Grammatik und so und Worte und wo kommen die her und so. Und das ist normalerweise nicht so lang. Aber ich habe jetzt, als ich auch nochmal gehört habe, festgestellt, dass es doch sehr grammatikalisch ist. Das hatte ich anders in Erinnerung.
Ja, schon.
Also er schiebt sehr viele Worte hin und her.
Ja, also gerade das letzte Drittel, da bin ich halt auch ausgestiegen. Ja. So. Das hat mich halt auch nicht so interessiert.
Ja, das war mir auch zu viel.
Ja. Ja, was möchtest du denn besprechen zu diesem Podcast? Du hast es erzählt, du fandest irgendwas total lustig daran.
Nein, ich fand diesen Rant einfach schön. Man muss lang ausführen. Ich habe ja aus Versehen ein Einser-Abitur in Deutsch gemacht.
Aus Versehen?
Aus Versehen. Ich war mittelmäßig gut. Es gab im Zentralabitur in Thüringen ein Oberthema. Gab es für den Jahrgang, für die zweiten Stufen. Und das hieß bei uns Wissen und Macht. So. Und ich habe alles auf eine Karte gesetzt und gedacht, ich wette, es kommt dran, schreiben Sie ein Essay zum Thema Wissen und Macht. Und habe mich daraufhin vollkommen vorbereitet, nichts anderes gemacht. Und genau das kam dran. Und ich habe wirklich ausschweifend, ne, von den alten Griechen bis wie war es bei Hitler und den Nazis, wie ist es heute, Grundgesetz. Oh, und dann habe ich einen Aufsatz geschrieben, der tatsächlich 14 Punkte bekommen hat. Wahrscheinlich ein Punkt Abzug für eine Rechtschreibung. Und habe so meinen Abischnitt wirklich nochmal eine ganze Note nach oben geschoben. Nur mit dieser.
Schlecht. Ne?
Und deshalb habe ich quasi ein Einser-Abitur gemacht aus Versehen in Deutsch. Bin aber nie so einer gewesen, der so Grammar-Nazis war. Weil mir das mal persönlich auf den Sack geht. Und deshalb fand ich diesen Daniel Scholten, das macht nämlich in vielen Folgen so gut. Ja, so dieses, ne, wie mit Sebastian Sick, man liest die Bücher, denkt, es wäre alles super und es stimmt so. Und ist der geilste Typ und so ein Grammar-Nazi, aber es ist halt doch, man kann die Sache auch anders sehen, weißt du? Und er selber zum Beispiel gibt diese Folge von Belletre, wo er erklärt, mit typisch Deppenleerzeichen, wie wir das nennen, oder künstliche Apostroph, ne? Diese also Bettys Schnellimbiss mit Apostroph S, wo sich ja so viele Leute darüber lustig machen. Und er erzählt halt in der Folge, dass das aber rein denkentechnisch funktioniert, ne? Im Deutschen ist es speziell, dass du keinen Apostroph machst, aber Betty, ihr Imbiss würde eigentlich ja mit Konstrukt funktionieren, aber dass eben das der Leute nicht deren Leute Job ist. Also Leute, die Texte schreiben, die müssen es können und Leute, die Werbung machen, die müssen es können. Aber die Leute, die da Würstchen verkaufen, deren Qualifikation ist es ja nicht, Deutsch zu sprechen, ja? Also bei dir wird ja auch keiner sagen, wie legst du denn Fliesen? Ja? Ist ja grob und schief. So. Und ich finde das halt so gut, mal jemanden auf der Seite zu haben, der das ähnlich sieht wie ich, dass man sich nicht. Also ich kann nicht an jedem Schnellimbiss vorbeilaufen, wo Bettys Schnellimbiss mit Apostroph geschrieben ist und sagt, die Leute sind doof. So, das finde ich immer schön in diesen Episoden. Da eben auch, dass nicht alle, die immer korrigiert werden, es heißt wegen des Essens, nicht unbedingt recht haben und nicht die besseren Menschen sind. So.
Ja, verstehe ich. Ich habe mir dazu ein paar Notizen gemacht. Ich trage dir mal ganz kurz vor. Ich will aber dazu sagen, ich bin keine Linguistin, ja. Das ist alles nur aus meiner persönlichen Perspektive heraus. Also in dem Podcast geht es ja um den Genitiv und die These von Bastian Sick ist ja, dass der Genitiv etwas Wunderbares, Hochsprachliches ist, das in der Alltagssprache verloren geht, weil immer mehr Leute den Dativ benutzen, wo eigentlich der Genitiv hingehört. So. Und der Daniel Scholten sagt jetzt, nee, eigentlich stimmt das gar nicht. Eigentlich wimmelt es vor Genitiven in unserer Sprache und die werden halt auch dort angewendet, wo sie eigentlich ursprünglich mal gar nicht hingehörten. Und dadurch, dass die Leute den Dativ einbauen, machen die das intuitiv eigentlich richtig. So, also so habe ich das verstanden. Hast du es auch so verstanden?
Und, genau, er hatte ja an dem Stelle auch gesagt, dass als Beispiel mit Dialekten hat er doch gezeigt oder gesagt, dass da in ganz vielen Dialekten dieses künstliche Genitiv, der irgendwie da im Mittelhochdeutschen aufkam, dann gar nicht mitgemacht hat. Deshalb sind so viele Dialekte auch so genitivarm.
Genau. Und er macht dann quasi eine Unterscheidung zwischen einem echten Genitiv, wo der halt wirklich definitiv hingehört, und einem falschen Genitiv, der eigentlich ursprünglich mal mit einem Dativ oder mit einem Akkusativ gebildet werden sollte und gebildet wurde. So, das impliziert aber, dass es falsche und richtige Arten zu sprechen gibt, ne? Also er sagt ja, es hat sich ursprünglich mal so entwickelt und das ist die richtige Art. Und das würde ich halt schon mal grundlegend in Frage stellen. Weil Sprache ist halt nichts, was irgendwie naturgegeben ist, ist zumindest meine Auffassung, sondern das ist menschengemacht. Deswegen sagen Menschen, was richtig und was falsch ist, aber da gibt es kein Naturäquivalent, wie man sagen kann, ein Kilo ist halt whatever, ich kenne mich mit Physik nicht aus, ne? Aber du weißt, was. Du weißt, was ich meine.
Ach, ich hatte ihn da ganz anders verstanden.
Ja, das, man, vielleicht verstehe ich ihn auch falsch, aber.
Also ich hatte eher so, es gibt diese natürliche Sprache, die es entwickelt hatte, ne, und dann kamen die Leute, die sich für schlau gehalten haben quasi, haben dann in ihrer Kunstsprache den Genitiv eingeführt.
Genau, das ist seine These, ja.
Genau, und sagen, jetzt alle müssen das so machen. So, ne? Also ich finde, Daniel Scholten sagt ja eher, sprich, wie du sprichst, und das ist richtig. Also es gibt keine richtigen falsch, sondern...
Nee, doch. Also er sagt ja, es gibt einen richtigen und einen falschen Genitiv, was ja heißt, es gibt eine richtige und eine falsche Sprache. So, und dann fand ich halt noch ein bisschen problematisch, er sagt ja, naja, die Leute machen das intuitiv richtig, weil sie irgendwie implizit wissen, dass der Genitiv da falsch ist und eigentlich der Dativ dahin muss. Und ich habe mich halt gefragt, so, er liefert dafür überhaupt keine empirische Evidenz. Das ist halt so, er sagt so, naja, das ist in den Leuten irgendwie drin, aber wo ist da die Evidenz dafür? Verstehst du? Also er sagt das halt so und legt das aber als unwiderruflichen Fakt dar, aber eigentlich sagt er gar nicht, was es dafür Beweise, also Beweise ist immer schwierig, aber was es dafür Evidenz dafür gibt. Ja, und dann hat er sich halt noch, sorry, willst du dazu noch was sagen?
Nee, weil das Thema bauscht sich ja sowieso gleich auf. Ja. Auch durch Hörerkritik. Ich wollte nur, ich hatte da nie den Anspruch, ne? Ich bin da auch nie wissenschaftlich rang. Ich fand das immer schön zu hören. Ja. Irgendwie als Anekdote für mich nochmal Thema Sprache interessant.
Ist
ich habe den nie in dieser Tiefe auch, glaube ich, auch nicht verstanden. Weißt du? Also ich bin ja kein Sprachwissenschaftler. Ich fand es immer so schön, dass mir jemand sagt, ach guck mal, der Sebastian Sick hat nicht unbedingt recht. Und wenn du mal guckst, wo kommen die Worte? Ich kenne von Daniel Scholten auch nicht alle Podcasts. Ich habe ja immer nur diese, die um Sprache gehen, gehört, nie um die wirklich mit dem Konstrukt da auseinandergesetzt.
Ja, also.
Ich verstehe, was du meinst. Ja.
Ich kann halt wirklich nicht mit allem mitgehen, was er da so vom Stapel lässt. Und vor allem mit dem Folgenden, was ich jetzt noch ein bisschen, ich will das wirklich nicht groß aufbauschen hier. Aber er sagt an einer Stelle, da redet er so ein bisschen über Wissenschaftsphilosophie, könnte man sagen, wo er dann sagt so, das, was Bastian Sick da aufstellt, das ist gar keine richtige wissenschaftliche Fragestellung. Und er sagt, das ist auch ein wörtliches Zitat, wenn eine Theorie aus dem Bauchgefühl heraus stimmt, dann sollte man immer sehr vorsichtig sein. Nee, das ist gar kein Fall, ist ja auch egal. Also das ist paraphrasiert so. Und er sagt dann, es ist besser, wenn man mit irgendwelchen unwahrscheinlichen Theorien startet, die sich irgendwie erstmal beweisen müssen. Und das ist aber total falsch, weil ob eine Theorie jetzt irgendwie intuitiv richtig ist oder nicht, das sagt überhaupt nichts über den Wert der Theorie aus. Und er sagt gleich so, was Bastian Sick da sagt, das ist irgendwie so allgemein verständlich. Ja, und da sollte man aber vorsichtig sein. Wenn irgendwas so allgemein verständlich ist, dann ist das erstmal scheiße, wo ich denke, nein. Und er bringt dann irgendwie als Gegenbeweis so die Theorien von Newton so über die Kräfte in der Welt, so physikalische Theorien, die halt intuitiv total verständlich ist. Und er sagt so, ja, das sind so, die mussten sich erstmal beweisen. Und ich denke so, hä? Naja, auf jeden Fall, ich habe mir wirklich viel notiert. Ich will da aber gar nicht so viel drüber reden eigentlich. Ich will einfach sagen, ob eine Theorie, also ob die mit unserem Alltagsempfinden übereinstimmt oder nicht, sagt wirklich 0,0% über die Güte der Theorie aus. Und da lässt er sich halt ziemlich drauf ein, das zu behaupten, finde ich. Er redet dann auch ein bisschen was Richtiges zum Falsifikationsprinzip, zieht aber meiner Meinung nach die falschen Schlüsse draus. Er sagt halt, man sollte nicht immer nur nach bestätigender Evidenz suchen. Natürlich sollte man das nicht. Ne? Das ist ja ein Prinzip der Wissenschaft, dass man eben das Falsifikationsprinzip hat, dass man sozusagen das sucht, was der Theorie entgegensteht. So, ne? Ist das verständlich?
Macht Sinn, ja.
Und wenn ich jetzt aber immer nur bestätigende Evidenz bekomme, obwohl ich das Falsifikationsprinzip anwende, dann heißt das entweder, dass ich meine Operationalisierung überdenken sollte, dass ich irgendwie das Experiment nicht gut genug geplant habe, dass sozusagen nur das rauskommen kann, was ich erwarte, oder dass vielleicht an der Theorie doch was dran ist. Und das spricht er dem hier aber so komplett ab. Ich will aber sagen, ich habe keine Ahnung davon, ob der Bastian Sick jetzt recht hat oder der Scholten, ist mir auch relativ egal. Ich finde auch, Sprache ist dazu da, benutzt zu werden, und wie die Leute das machen, ist halt ihre Sache, und Sprache ist sowieso Veränderung unterworfen. So.
Hauptsache, man versteht sich, ne? Das ist das Erste.
Genau.
Willst du noch was sagen?
Mach mal.
Ja, weil für mich hat ja der Podcast seit der letzten Aufzeichnung auch eine andere Wertigkeit gekriegt, weil ich habe ihn hier eingeführt als... Weil ich immer locker weg, ich mochte das Polemische von Daniel Scholten sehr, er hatte so eine überspitzte Art und ich finde, ich redet gut. Und ich habe ihm das ja alles, also ich höre dazu und denke, ach, das ist ein schlauer Mensch, der redet. So, jetzt kam ja relativ viel Feedback, wir kommen ja gleich auch nochmal zu einem Kommentar. Die sagten, Obacht, wir sind Germanisten oder wir arbeiten im Feld, der Herr Daniel Scholten hat Leute haben eine differenzierte Sicht auf ihn als Experten. Nicht alles, was er erzählt, können wir mittragen.
Mhm.
Und was ich halt als polemisch empfinde, sagen die Leute, ist halt dann häufig auch fachlich nicht korrekt oder lässt Sachen aus. Und dann kamen ja noch Kommentare auch, die dann auf seine Haltung, Thema Feminismus und Gender und so kamen. Die Folge kannte ich gar nicht, habe ich jetzt erst gehört. Ja, so dass der Podcast für mich im Moment so diese Leichtigkeit, die anekdotische, sprachwissenschaftliche verloren hat. Ich hab jetzt einen anderen Zugang irgendwie dazu. Ich weiß aber noch nicht so richtig, wie ich damit umgehe.
Ja.
Weil ich das nicht wusste, weißt du, ich habe das gehört und dachte so, aha, das ist ein Experte, der ist Sprachwissenschaftler, der weiß noch, was er redet. Und ich wusste nicht, dass das, was er sagt, durchaus kontrovers ist und nicht die einhellige Meinung, die im Lehrbuch steht. So, ne?
Das ist halt irgendwie auch der Reiz, ne? Weil er eben das, was er sagt, so als unerschütterliche Wahrheit irgendwie präsentiert.
Ja,
und wenn man halt nicht so in der Materie drinsteckt, dann glaubt man das natürlich, ne? Weil ist ja ein Experte, der da spricht, so.
Ja, und ich meine, er hat das Buch rausgebracht zum Podcast und ist bei DTV entstanden, ne? Verlag. Da würde ich jetzt auch nicht denken, dass die Schrunz rausbringen, ja, wo man, ja, also, ich hatte vorher keine. Aber interessant, ich finde es vor allem deshalb interessant, weil diese Diskussion losgegangen ist, weil das meine sich geändert hat und ich nochmal auch bei allen Podcasts jetzt überlege, ja, glaube ich, also ein Naivitäts- Rückgang zu Themen, mit denen man sich beschäftigt. Also nochmal zu spiegeln, stimmt das überhaupt?
Also rein psychologisch gesehen ist das natürlich schon von Vorteil, ne? Wenn man einfach die Heuristik anwendet, was Experten sagen, das wird schon irgendwie stimmen, weil du einfach kognitive Kapazität sparst. So, ne? Aber manchmal sollte man vielleicht doch mal ein bisschen hinterfragen. Naja, auf jeden Fall will ich mal den Kommentar von Jan vorlesen, der dich zum Umdenken gebracht hat. Hallo zusammen, als historischer Sprachwissenschaftler will ich kurz eine Warnung vor dem von Danny empfohlenen Format Ballett raussprechen. Daniel Scholten hat zwar zweifellos eine linguistische Fachausbildung genossen und weiß vieles über sein Gebiet, ist aber dafür bekannt, den Fakten immer wieder einen problematischen Twist aufzusetzen. Methodisch ist er im 19. Jahrhundert hängen geblieben. Es vergeht kaum ein Video, in dem er nicht über die, in Anführungsstrichen, moderne Linguistik schimpft. Er erkennt ihr den Rang einer Wissenschaft ab und lehnt sämtliche Begriffe ab, die aus der modernen Erforschung außereuropäischer Sprachen hervorgegangen sind und uns seither beim Verständnis unserer eigenen Sprachgeschichte helfen. Ganz kurz eingeschoben, ich kenne den Jan ja und was er auch kritisiert hat, was hier jetzt so ein bisschen implizit mitschwingt, ist, dass der halt dass der Scholten ein sehr eurozentrisches Weltbild hat und ja, Punkt. Weiter. Vielleicht stammt daher auch seine strikte Ablehnung der Tatsache, dass Kultur und Sprache einander beeinflussen können. Er glaubt nicht daran, dass unsere Sprache eine patriarchische Welt widerspiegelt und outet sich in seinen mehrstündigen Kampfvideos gegen die, in Anführungsstrichen, Gender-Ideologen als einer der größten Sexisten, die unsere Disziplin je gesehen hat. Am Ende seiner aktuellsten Veröffentlichung ruft er unverhohlen zur Hetze gegen Feministinnen auf, nachdem er mehrmals die AfD in Schutz genommen und ernstzunehmende Wissenschaftlerinnen als hysterisch beleidigt hat. Die Männerrechtler in Anführungsstrichen dieser Welt zitieren indes seine Publikation rauf und runter. Seid ihr schon mal mit Männerrechtlern?
Nee.
Ja, da gibt es wirklich ganz gruselige Internetseiten. Ja. Manipedia zum Beispiel. Ein Wikipedia halt für Männer, wo halt die ganzen Feministen halt total niedergemacht werden.
Gibt es noch Man2 als Hashtag? Oder?
Bestimmt.
Aber die haben doch schon Podcasts, die wir hören können. Wenn die Nazis schon keine haben. Ich bastel gerade mal mit dem Mikrofon.
Nein, ich will das nicht sagen.
So, es geht noch weiter. Ich zucke jedes Mal zusammen, wenn ich diesen Mann Dinge als harte Fakten verkaufen höre, die in der Sprachwissenschaft bestenfalls umstritten oder veraltet sind. Mit seinen gewagten Ausflügen in fachfremde Gefilde scheint es nicht besser zu stehen. Da macht es mir nicht unbedingt Mut, dass beispielsweise sein begleitendes Buch gänzlich ohne Fußnoten und Literaturverzeichnis auskommt.
Oh.
Das finde ich schon bemerkenswert. Naja. Kurz, Scholten weiß zwar eine ganze Menge, bleibt aber ein problematischer Scharlatan mit schädlichen Ansichten, der das Ansehen unserer wissenschaftlichen Disziplin abermals in den Dreck zieht. Ich kann allerdings gut verstehen, dass man dem als Laie auf dem Leim geht, da er seinen Kram wirklich überzeugend verkauft. Umso wichtiger ist mir an dieser Stelle die Warnung. So.
Nicht schlecht.
Ja.
Habe ich gar nicht gesehen, den Kommentar. Wo war der denn?
Bei uns im Blog. Ja.
Ich fand das immer sehr. Man muss auch sagen, dieser Podcast ist ja wirklich die ältesten Folgen über 10 Jahre. Der macht ja quasi nichts mehr. Mhm. Jetzt die letzten 2 Jahre kam nicht viel. Ich glaube, noch diese eine Folge. Und es war, wie gesagt, dieser Podcast war einer der allerersten, wenn nicht sogar der erste, den ich gehört habe, weil ich zufällig drauf gestoßen bin, überhaupt dann mal diese Podcast-iTunes-Dings im iPhone überhaupt benutzt habe, wusste, was ist das hier? Und das hat mich ja so ein bisschen retrospektiv auch vorgestellt, ne? Das ist ja kein aktueller Podcast, den ich höre. Und ich fand das damals nur anekdotisch halt immer schön. So, jetzt erst, auch durch diese E-Mail und durch die Kommentare, höre ich ja nochmal ganz anders hin. Und dann habe ich jetzt den Eindruck gehabt, auch beim Genitiv nochmal, als ich nochmal gehört habe, der macht das halt mit Absicht, ne? Der will die Leute, glaube ich, ärgern. Das war mir vorher gar nicht bewusst. Hm. Also, das, ich, also wo hier steht, gefährliche Thesen und größter Sexist, was er da sagt. Der, ich habe halt jetzt, wo ich es gehört habe, das Gefühl, der Daniel Scholten will die Menschen ärgern. Und andere Germanisten vielleicht, warum auch immer. Also, es, weißt du, dass dieser Rant für bestimmte Leute gemacht ist. Hm. Und deshalb höre ich das nochmal anders, weil ich glaube, er will Absicht provozieren. Dann macht es mir keinen Spaß mehr, so zu hören.
Ja, ja.
Ob das so ist, weiß ich nicht. Aber ich hatte jetzt so das Gefühl, dass das schon... Weil ich wusste nicht, dass er kontrovers ist. Wusste das nicht. Ne? Mm. Ich weiß nicht, ob man, wenn man das googelt, ob man das rausfindet. Oder?
Ja, das lässt sich relativ leicht rausfinden. Ich habe da ein bisschen gegoogelt, ja. Da gibt es schon viel Kontroverses über ihn auch.
Und aber wie gesagt, es ist 5 Jahre her, dass ich das gehört habe, halt auch alles.
Ne? Ja, also er hat wohl auch eine Facebook-Gruppe, wo er so ein bisschen diskutiert, wo er halt die Leute, die ihm widersprechen, auch persönlich dann per Privatnachricht dann nochmal eine Lehre erteilt. So.
Der ist noch bei Facebook.
Ja, auf jeden Fall war mir das eine Herzensangelegenheit, das hier noch ein bisschen differenzierter darzustellen.
Nehmen wir mit, was ich jetzt schade finde, auch in dem Kommentar, dass ich jetzt überhaupt, ich bin jetzt halt total verwirrt. Ich weiß jetzt gar nicht von den ganzen Sachen, was man da jetzt glauben kann und was nicht, wenn das so kontrovers ist. Weil naja, er schreibt viele kluge und interessante Sachen, aber für mich ist natürlich das Leih jetzt ganz undurchsichtig, was, ja, was richtig und was irgendwie ja, kontrovers ist.
Ja.
Ja.
Okay. Wollen wir jetzt?
Ja, also nehmen wir jetzt die Hörempfehlung zurück oder sagen wir trotzdem?
Das war deine Empfehlung, musst du sagen, ob du sie zurücknimmst.
Jascha, was würdest du machen?
Puh, weiß ich nicht.
Ich würde sagen, hört euch den Podcast an, aber guckt euch auch die Kontroverse dazu an. Ne?
Ja.
Und dann kann man.
Guckt euch vielleicht die Gender-Folge näher an.
Gibt es nicht auch dieses Neusprech oder so heißt der Podcast? Da geht es auch um Sprache. Füge ich jetzt einfach mal so. Und verholen da rein. Vielleicht sind die ja besser. Ich weiß nicht. Ich habe das aber noch nie gehört. Ich habe das nur empfohlen gekriegt von jemandem. Und ich weiß, der Typ war mal irgendwo beim CCC-Kongress. Egal. Weiter?
Weiter.
Das war's dazu. Ja. Weiter. Nächster Podcast. Wollen wir, bevor wir in das schwierige Joscha Bach-Thema einsteigen, dein CAE-Party-Thema abhandeln?
Ja. Ach so, als
Boxer werden können.
Gift.
Können wir mal zu dritt, wollen wir zu dritt mal beatboxen?
Nein.
Komm, du machst die Bass, ich mach die Hi-Hats und du machst die Melodie.
Ich will die Hi-Hats machen.
Dann machst du die Hi-Hats. Kannst du Bass?
Ich kann sowas überhaupt nicht.
Naja, das reicht auch.
Ich wollte gerade die Baseline aufbauen.
Ja, ich hab ganz leise. Ach so, mit dem Filter, richtig.
Lauter. Und dann hätte Christian eigentlich jetzt Mann in der Bau und miau.
I'm the cat.
So, wir haben alle gehört, CAE Partykultur.
Da habe ich mich, das war eine sehr nostalgische Folge für mich.
Warum?
Ja, weil ich ja doch, also erstmal ist mir das nochmal aufgefallen, mich hat ein Arbeitskollege tatsächlich angesprochen und hat gesagt, wir hätten da ein bisschen zu abfällig über dieses ganze Partymachen geredet, dass ihm das ein bisschen aufgestoßen sei. Dass er das Gefühl hätte, ich bin direkt vor dem Mikro, dass das, dass es ja auch nicht nur immer um Saufen und so weiter geht, sondern auch um so ein Zusammenhaltsgefühl. So. Und das ist mir, hat mich nochmal so zum Nachdenken gebracht. Und dann kam halt tatsächlich auch noch diese Folge raus. Und das, ich war ja dann doch auch eine Zeit lang so in dieser Techno-Szene relativ aktiv. Und das war sehr nostalgisch. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt und habe eigentlich in allem, was da so wiedergegeben wurde, mich auch irgendwie gefunden, weil wir tatsächlich das damals so ein bisschen ähnlich aufgezogen haben, indem wir, ich komme halt vom Land und da gab es halt keinen Techno-Club. Wir fanden aber Techno cool, hatten keine Lust, immer nach Münster ins Fusion zu fahren oder sonst wo. Und haben dann einfach einen eigenen Club aufgemacht, ohne damit Geld verdienen zu wollen oder sonst was, sondern eigentlich nur, um irgendwie einen Platz zu haben, wo wir halt möglichst laut, möglichst lange Musik auflegen können und irgendwie Party machen können. Und das waren eigentlich immer schöne 3 Tage, die wir da verbracht haben, so mit Tanzen, mit After Hour und
irgendeinen Scheiß reden, weil man halt nicht mehr so viel im Gehirn hat. Was aber trotzdem irgendwie so, also will ich da auch nochmal bestärken, so bei diesem Party machen, dieses Zusammenhaltsgefühl, was man dann hat, wenn man da quasi in dieser Blase, die sich dann da irgendwann gebildet hat, wenn man halt zusammensitzt und tanzt und feiert und Alkohol trinkt und sonst irgendwas macht, die dann da so entsteht. Ja, genau, deswegen, das fand ich irgendwie, wurde da auch nochmal ganz gut beschrieben, wieso halt Menschen auch rausgehen gerne und irgendwie Party machen und feiern. Und diese ganze Technokultur ist dann ja auch irgendwie eine sehr, sehr angenehme, wobei, was mir dabei noch eingefallen ist, jetzt, wenn ich das mit dieser Alkohol-Party-Szene vergleiche, sagen wir jetzt irgendwie Bierbörse, Schlager, Paradies oder sonst was, da sind mir dann die Techno-Partys doch deutlich lieber, weil die Menschen einfach viel angenehmer sind. Die sind natürlich größtenteils alle irgendwie auf MDMA oder sonst was, aber wie man ja vielleicht, wenn man sich damit mal auseinandergesetzt hat, weiß, sind das alles reine Gesellschaftsdrogen. Das heißt, da werden einfach nur Endorphine rausgeballert und alle sind glücklich und happy und haben sich lieb. Und dementsprechend ist das eigentlich immer, irgendwie, ich war auch damals viel auf irgendwelchen Festivals und sowas, ein sehr, sehr, sehr angenehmes, kommunikatives Feiern gewesen. Und wenn man dann mal keine Lust hat zu reden, dann redet man halt einfach nicht und irgendwelche anderen reden dann schon, weil es gibt immer welche, die dann nicht aufhören können zu plappern. ja, das war, also ich habe da auf jeden Fall immer sehr viel Spaß gehabt früher. Und das waren echt immer angenehme Tage, die wir da irgendwie in diesem alten Flugzeughangar verbracht haben. Laut, anstrengend. Man war die Woche danach sehr kaputt, weil man irgendwie entsprechend lange wach war und der Körper dann irgendwann auch sagt, nee, jetzt reicht's aber mal. Ja, und das hat sich in dieser Episode dann nochmal gut wiedergespiegelt, so auch. Was dann da so entsteht. Also wir haben ja wahnsinnig viel gebaut, wir haben irgendwie die Anlage da zusammengeschustert, haben Kohle investiert, haben da nie was dran verdient, doch wir haben, glaube ich, zweimal so Partys gemacht, wo wir auch Eintritt genommen haben, die waren immer scheiße so und dann haben wir gesagt, nee, lass uns das lassen. Wir stellen so eine Kasse hin, wo niemand natürlich was reingeworfen hat. Anderes Thema. Hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch, ne?
6,5 Ecstasy drin in der
Kasse. Ne, da waren nochmal so ein paar Cent, so 3 Euro nach 3 Tagen.
Ja, türkische Hochzeit. Alle müssen antreten und sagen, was sie mitgebracht haben.
Egal, das war uns damals aber auch irgendwie alles egal. So, der Geld hatte, hat halt Geld ausgegeben. So die Technik haben wir sowieso irgendwie alles gebastelt und wir haben da, keine Ahnung, wir haben im Sommer irgendwie Schlauch nach draußen gelegt, haben da einen Pool aufgebaut und so. Das war wirklich eine Zeit lang ziemlich cool, weil das so ein altes Flugzeughangar, so also von den Engländern halt so eine alte Kaserne war und du konntest halt 24 Stunden machen, was du wolltest. Wir haben da 2-3 Tage Party am Stück gemacht, das hat niemanden interessiert. Man konnte da draußen auf der Straße rumliegen, das hat niemanden gestört. Genau, das war einfach sehr angenehm. Und das hat sich in dieser Episode, wie ich eben schon mal gesagt habe, irgendwie gut wiedergespiegelt, dass das doch alles so ein sehr familiäres Ding ist, dieses Feiern und Party-Ding auch irgendwie. Mit viel Experimenten und viel Bauzeugs. Man baut irgendwelche Bühnen und Traversen und sonst irgendwelches Zeug. Ja, schöne Folge war das. Hat mich gefreut. Ich habe sehr viel gegrinst und an früher gedacht.
Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Ich soll dir eigentlich ein bisschen mehr widersprechen, aber ich kann das halt gar nicht. Weil,
Wer sagt das denn?
Die sagen alle.
Diverse Leute sagen das. Also ja, das, was in der Folge so besprochen wurde, das konnte ich halt auch alles total gut nachvollziehen. Dass das halt, also gerade dieses Gemeinschaftsgefühl und dass es irgendwie eine Art der Realitätsflucht ist und irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie so einen transzendentalen Zustand zu erreichen, wie der auch immer ausgesehen haben mag. Aber das ist halt eine Art von Party machen, die ich mit meinem Background überhaupt nicht kenne, wo ich nie den Zugang hatte. Mhm. Also für mich, ich komme auch vom Dorf, für mich war Party machen, und das ist halt der Grund, warum ich da so eine schlechte Meinung von habe, ist halt sich besaufen. So am besten auch im Schützenverein. So, und das ist halt auch das, was du, glaube ich, nicht so gut findest.
Nee, das stimmt. Also, und, oder was das nicht gut finden? Ich habe, ach so, darf ich dich unterbrechen?
Ja, mach.
also eigentlich insgeheim finde ich das natürlich auch total kacke und voll assi und so weiter. Andererseits denke ich mir dann aber auch immer, ich muss ja auch ein bisschen toleranter sein Und ich meine, wenn da Leute dran Spaß haben, sich zu besaufen und zur Helene Fischer zu feiern, dann sollen sie das letztlich tun.
Ja, das auf jeden Fall. Aber das war halt die Art von Party, die mir auch nicht gefallen hat und wo ich halt auch nie dabei war, wo ich mich auch bewusst von distanziert habe, weil ich da keinen Bock drauf hatte. Ja. Und das hat dann wiederum dazu geführt, dass ich, wobei es ist eigentlich ein sich selbst verstärkender Mechanismus, glaube ich, dass ich halt immer so die Uncoole war, weißt du? Und das hat mir den Zugang zu solchen Techno-Partys halt komplett versperrt, weil ich diese Leute nicht kannte. Also ich hatte da überhaupt keinen Zugang. Ich wusste auch gar nichts von dessen Existenz so.
Ja, interessant, ja. Ne?
Also klar wusste man, dass irgendwie im Ruhrgebiet da auch große Elektro-Discos und so weiter sind. Aber da sind halt die Mädels, die ich so kannte, halt auch nicht hingegangen. Ja. So. Also ich war einmal tatsächlich mit in einer richtigen Disco. Das war, oh Gott, irgendwo in...
Disco?
Ja, es waren halt Discos. So. Irgendwo in Mülheim, glaube ich. Keine Ahnung. Aber es war halt irgendwie, ich fand es schon cool so, aber ich habe mich halt sehr, sehr deplatziert gefühlt auch. Mhm. Und das, so wie es halt im Podcast beschrieben wurde, wie du das jetzt auch beschrieben hast, das ist durchaus was, wo ich den Reiz total nachvollziehen kann. Aber ja, ich habe halt keinen Zugang dazu gehabt. Ja.
Es ist lustig auch, dass du das Wort Disco tatsächlich nutzt.
Normalerweise sagt man Club, oder?
Ja, oder ja, wie auch immer.
Also ich war letztendlich, das spricht schon Bände, oder?
Ich sag richtig genau, aus, also Disco
da kriegt man dann trotzdem tatsächlich drin, wie das für dich die Sozialisierung dann war letztendlich.
Genau,
ne? So,
genau.
So. Weil ja, natürlich sind wir in Clubs gegangen, da kann man sich natürlich drüber streiten, was jetzt, also letztendlich ist das ja alles dasselbe. Wobei für mich persönlich eine Disco eher so ein Großraumding quasi ist,
das
wo dann irgendwie
auch
noch ein anderer Floor irgendwie, da läuft halt Schlager, in einem läuft so ein bisschen Haus und irgendwie so. Und ich weiß, Münster ist ja auch nicht so weit, ne, von dir?
Ja, doch schon.
Ist schon, na gut. Ja, wir sind echt früher dann damals irgendwie zum Tanz der Teufel oder sowas. Die Namen auch. Acid Wars war auch ganz groß.
Ja.
Schranzgewitter. was aber schon relativ heftig war, ne? Also es war schon echte krasse Musik, wo auch irgendwie im ersten Moment dann Typen sind mit irgendwelchen Glatzen und wo du erst denkst, oh, weiß ich jetzt auch nicht so richtig, was ich von denen halten soll. Da war es aber immer so, dass die halt alle, weil die alle so vollgeballert waren, dass die irgendwie auch immer alle, dann man wurde angerempelt und dann geht der Daumen hoch und sorry und man kriegt eine Umarmung. Aber das waren auch wirklich ganz, also im Fusion, weiß nicht, da gibt es so einen Bereich, das war der Keller. Das war wirklich nur einfach, da war eine richtig krasse Anlage drin, die jetzt auch nicht besonders gut war, sondern einfach nur laut und sonst nur Stroboskop und Schwarzlicht. Und da war man dann mal 5-6 Stunden. Danach warst du natürlich auch, ich glaube, da hätte man noch nicht mal Drogen nehmen müssen. Man wäre wahrscheinlich trotzdem, der Kopf wäre so durcheinander gewesen durch das Stroboskop die ganze Zeit und den Nebel. Also auch dieses außerhalb Klubben gehen. Aber ich habe das auch nicht so lange durchgehalten, weil das schon sehr anstrengend ist. Ne? Gerade in Kombination mit Drogen nehmen und so, wenn man dann sowas macht, so dass, ich meine, ne, man kriegt halt ordentlich Endorphine. Aber dem Körper muss die halt auch irgendwann nachproduzieren und da ist er dann doch nicht so schnell so und dementsprechend geht's einem dann auch an den Tagen danach. Man merkt so, ja.
Ich hatte mal ein Erlebnis, was dem vielleicht so ein bisschen im unteren Prozentbereich nahe kommt. So, du wirst wahrscheinlich gleich lachen.
Nein, ich versuche auch da meine Arroganz abzulegen.
Ich war mal auf dem Meld, ja, mein einziges Festival. Was musikalisch so total mein Ding ist, aber ich bin kein Festivalmensch, ich hasse Zelten, so habe ich auch gemerkt dort. Es ist mir einfach viel zu anstrengend, so die ganze Zeit, also wirklich 24 Stunden am Stück so diesen Bass zu spüren, so das ist mir echt zu viel so. Aber da war ein Auftritt von Moderat und die liebe ich halt, ne? Und das ist ja elektronische Tanzmusik, kann man das so sagen.
Ist auch irgendwie Techno.
Ja. Und da hatte ich, glaube ich, das Gefühl, dass da auch viele Leute dabei waren, die halt zu dieser Partykultur auch gehören, kann ich mir vorstellen. Wo ich so das Gefühl hatte, ja, das ist das. Also das, was ich jetzt gerade spüre, das ist das Gefühl, weswegen die Leute halt Party machen. So. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das fand ich auch total cool. Also es hat mir mega gefallen. Ne? Also da war der Bass, also du hast ihn halt überall gespürt, so. Das ist schon echt geil so.
Ja, das ist schon echt, also wenn das, also es kann einen schon in so ein, ich habe ja wenig zu tun mit diesem spirituellen Zeug irgendwie so, ne?
Ja,
aber so in einer gewisser Weise kann das schon so, gerade wenn man da so ein bisschen drin ist so und dann wirklich eine gute, krasse Anlage hat, dir. Also wie das halt auf solchen Festivals so ist oder irgendwie im Club dann irgendwie eine, kann einen das schon so auf so ein Level bringen, wo man dann halt irgendwann einfach auf tatsächlich aufhört, irgendwie nachzudenken, so, und nur noch in diesem Tunnel ist quasi so, ne? So, und das kann sich dann echt über Stunden ziehen. Sag mal was, Danny.
Podcast-Empfehlung, nachgefragt Podcast, die Folge über Voodoo. Kann ich dir an der Stelle empfehlen. Okay. Kann mich gerade daran erinnern.
Ja.
Ja, genau, dieses nicht nur den Alltag vergessen. Alltag vergessen kann man, glaube ich, relativ einfach, auch indem man einfach einen Film guckt oder so, aber sich selbst vergessen.
Ja, genau.
Das fällt mir halt mega schwer. Ja. Ne?
Und das funktioniert dann doch irgendwie ziemlich gut.
Das hat zumindest da auf dem Meld mal für 10 Minuten funktioniert. Aber es war schon toll. Aber ich frage mich halt auch, das habe ich mich auch während des Podcast-Hörens gefragt, inwiefern man wirklich in der Gemeinschaft ist oder ist man nicht dann trotzdem total bei sich so?
Also beim Tanzen natürlich bist du, das finde ich auch das Schöne am Techno, weil ich nicht tanzen kann. Du musst halt nicht tanzen können, das ist das Schöne. Ne?
Ja.
Man kann einfach machen, was man will letztendlich so, und es stört halt auch niemanden. Also diese ganze Szene ist auf jeden Fall, zumindest so zu meiner Zeit, relativ also extrem tolerant gewesen, so, ne? Dass du das halt, was weiß ich, in diesen R&B-Clubs und so, ohne das jetzt auch wieder abwertend irgendwie sagen zu wollen, achtet man dann vielleicht mehr auch auf die anderen, wie die tanzen und so weiter. Und das ist beim Techno halt völlig egal. Also beweg dich irgendwie so, es kommt die Musik rein. Und wenn du nur da stehen, manche stehen auch nur rum, manche haben halt ihre Hardcore-Moves und können das übelst krass so, aber es ist so völlig egal so. Und man tanzt natürlich für sich so, ne? Also man tanzt jetzt, also war bei mir zumindest immer so, ich habe wirklich alles um mich rum ausgeblendet, und jetzt, selbst wenn ich mit meiner Freundin damals da war, wir haben dann nicht irgendwie zusammen getanzt oder so, ne? So, sondern Techno ist schon, wo dieses Gemeinschaftsgefühl kommt, ist dann eher so in diesem After-Hour-Ding noch mehr, oder also bei so einem Festival geht das dann ja 2-3 Tage und dann ist man meistens auch so lange wach, mehr oder weniger zumindest, mal zwischendurch vielleicht 1-2 Stunden Schlaf so, aber es ist ja doch eher so, ne, man ist die ganze Zeit dabei. Und da kommt das dann irgendwie noch mehr zum Vorschein. So, man quatscht halt über irgendeinen Scheiß teilweise, findet es vielleicht wahnsinnig krass, was man gerade gesagt hat. Vermutlich ist es das aber nicht. Aber in diesem Moment so ist man dann so in dieser Gemeinschaftsblase, die man da so hat. So. Und das war irgendwie immer sehr schön. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelacht. Immer, weil dann halt auch irgendein Quatsch erzählt wurde und man irgendwie dann halt auch vielleicht, ich weiß nicht, aufgrund des Zustandes schneller lacht, wenn man irgendwann müde ist und so.
Ja, klar.
Oder wenn der Körper müde ist und man selber merkt es nicht, ist der Körper halt trotzdem müde, und dementsprechend sind, glaube ich, die Reaktionen dann auch ein bisschen einfacher.
Mhm. Ja, das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, was du gerade sagst, weil ich habe im Grunde bei den paar Disco-Besuchen, die ich so hatte, was komplett Konträres erlebt, ne? Weil ich, wann war ich zuletzt? Vor 1,5 Jahren ungefähr. Da waren wir auch relativ alkoholisiert. Ich war auf einer Geburtstagsfeier, und das Geburtstagskind, weiß ich, die tanzt halt total gern so. Und dann hat sie halt bestimmt, wo wir hingehen. Wir waren in Chemnitz, da gibt's nicht viel, wie du dir vorstellen
aber
kannst.
Aber da gibt's bestimmt auch, im Osten gibt's die üblen Techno-Clubs auch, weiß ich eigentlich.
Ja, wobei die in Chemnitz zugemacht haben. So. Also
echt auch diese schönen abgefuckten, die mag ich am liebsten, ne? Desto dreckiger. Und
ja, in Leipzig hast du dann noch ein bisschen was, aber da greift halt auch die Gentrifizierung um sich. Okay. Auf jeden Fall waren wir dort in der Disco, und ich hatte halt was relativ Schickes an, so. Ich war halt vor auf der Geburtstagsfeier so, und dann kam ich da an und ich dachte, Alter, wo kommen die denn auf einmal alle her? Also Chemnitz ist halt eine total alte Stadt, so, da gibt es nicht viele junge Leute, halt abgesehen von den Studenten und Studentinnen. Und auf einmal hattest du da die übelsten, sorry, dass ich das sage, aber Tussen, ja? Also die wirklich von oben bis unten so hautenge Klamotten anhaben, High Heels ohne Ende, und ich dachte so, wo bist du denn hier gelandet? Also ich habe mich wieder komplett deplatziert gefühlt so.
So gehe ich immer in die Disco.
Natürlich. Und ich habe mich halt auch komplett sofort wieder ausgegrenzt gefühlt, weil ich dachte, du gehörst hier nicht rein, und die sehen dir das an und die wollen auch, glaube ich, nicht, dass du hier bist. So. Also die Typen haben dich halt auch von oben bis unten so abgescannt, so die Frauen halt auch so. Habe ich natürlich im Gegenzug auch gemacht, weil ich total überfordert war von diesen optischen Reizen so. Aber das war echt eine Welt, wo ich dachte, ach du Scheiße, ne. Und das Einzige, was wir gemacht haben, dieser Club ist in einem ehemaligen Kino, und die haben halt einen Kinosaal noch so gelassen und haben da halt so Kurzfilme gezeigt, und dann saßen wir halt da und haben die Kurzfilme geguckt, weil die Musik halt auch grottig war. Also wirklich so ein Schlager-Floor, ein R&B-Floor und ein 90er-Jahre-Floor so ungefähr.
Aber jetzt, wo du das erzählst, glaube ich, ich kenne diese auch, diese Partys. Ich glaube, es gibt zwei Arten von Partys. Die Joscha beschreibt, habe ich, glaube ich, auch selber nur 3-4 Mal in meinem Leben kennengelernt. Es gibt ja diese Disco, wie du beschreibst, ich glaube, da geht man hin und will sich was aufreißen oder schön sein und beeindrucken. Mhm. Und dann gibt es, glaube ich, auch wirklich diese, im Hangar, wir tanzen, wir nehmen gemeinsam Drogen, haben ein Erlebnis, wo es nicht darum geht, ich will entweder einen abschleppen oder der Geize sein oder zeigen, dass ich Kohle habe. So. Das ist eine ganz andere Welt.
Ja, das stimmt so. Also das hast du auf jeden Fall so, habe ich zumindest das, ich meine, da irgendwie... da tanzt der Anzugträger-Manager neben dem Hardcore-Typen mit Unterhemd und Jogginghose so und es ist völlig egal. Hm. So, ne? Das, also so habe ich das irgendwie eigentlich immer erlebt, dass das so und da ging es auch nie irgendwie großartig um sexuelle Sachen oder so. So, deswegen bin ich auch nicht auf so eine Party gegangen. Ich bin auf die Party gegangen, da haben irgendwie DJs aufgelegt. Ich wusste, okay, da ist irgendwie so, das wurde dann tatsächlich auch irgendwann so ein bisschen so, dass ich mir wirklich DJs auch angeguckt, in Anführungsstrichen so. Aber wenn so ein Chris Liebing dann da war oder so, das fand ich schon sehr schön, weil die dann ja auch irgendwie teilweise ihre eigenen Sounds haben. So. Das heißt, ich gehe da ja nicht, oder ich hatte immer das Gefühl, man geht da jetzt nicht hin, halt irgendwie um sich zu zeigen oder irgendwie Frauen aufzureißen oder sonst irgendwas, sondern geht halt wegen der Musik dahin, so, ne, dass ich mich halt das genießen kann so und dann ist auch alles gut.
Das wurde im Podcast ja, glaube ich, ganz gut beschrieben in der Szene, wo er schrieb, es große DJs kommen, in die, also du warst auf der Partys in diesen kleinen Läden, wo eben DJs kommen und dann tanzen die Leute aber dazu, machen nicht die ganze Zeit Fotos. Und er hat ja beschrieben, dass diese DJs dann kommen, wo der Absperrzaun davor ist und dann tanzen die Leute nicht, sondern halt nur ihr Handy hoch. Und
ja, mittlerweile das ist Set, das tatsächlich mehr, ja. Das ist, also genau, das hatten die da auch beschrieben, so dass dieses... Also ich glaube, noch vor meiner Zeit war das noch extremer, so dass du wirklich gar nicht auf den DJ geachtet hast, sondern ich meine ganz früher zum Beispiel, wenn man so in die Anfänge, so in diesen Disco-Sachen in 70ern und so weiter, da waren die DJ-Kapseln meistens noch ganz abgetrennt vom Club. So, ne? Das heißt, du hast in dem Club lief halt einfach Musik und in irgendeinem Zimmer saß halt so ein Typ, der hatte so ein kleines Fenster, wo er mal auf die Tanzfläche gucken konnte. Aber ansonsten hat er da halt die Tonbänder und die Platten irgendwie gemischt, so, ne? Und das wurde dann natürlich so im Techno-Bereich irgendwann wesentlich, so, die Sachen wurden kommerzieller. Gerade in den 90ern fing es dann ja auch irgendwie wirklich an, so, es war irgendwie Eurodance in Charts, so. Das heißt, es war eigentlich nur irgendwie elektronisches groß fast in Charts, so. Dass diese Personifizierung von den DJs und diese Glorifizierung auch, der macht jetzt den Sound und so weiter und dass man dann angefangen hat, entgegen des DJs, also den DJ anzutanzen quasi, ne, so, wo es, ich glaube, das kommt dann auch in diesem Techno-Bereich nochmal immer drauf an, ob man jetzt auf was für Partys man dann da ist. Ich war zum Beispiel damals mal auf einem Nature One, das ist ein relativ riesiges kommerzielles Techno-Festival. Das war auch alles cool. Irgendwann wurde es mir ein bisschen groß und so anstrengend, weil du dich irgendwann nur noch in der Masse bewegen konntest. Also du hast dich halt irgendwo reingestellt und dann eine Zeit lang später warst du irgendwo anders. Was ich mit meinen leicht klaustrophobischen Tendenzen nicht so gut vertragen habe. Dementsprechend bin ich dann die ganze Zeit nur noch auf einem Floor geblieben. Und das ist zum Beispiel, das waren dann also diese riesigen kommerziellen Techno-Festivals, da ist es dann natürlich, dass du auch viele Leute noch mit Handys und so weiter hast, ne? So, weil dann da irgendwie Armin van Buuren oder diese Trans-Leute und auftreten, so die dann sehr glorifiziert wurden, auch vom Publikum. Anders aber zum Beispiel, ich war, weiß ich nicht, was war das, vor 2-3 Jahren war ich auf der Wilden Möhre, so ein Techno-Festival um Berlin rum.
Ich kenne die Wilde Maus.
Guter Film.
Ach so, Josh.
Ich meinte das Karussell
auf der Türme. Ich weiß.
Ach so.
und da, also bei dieser, das ist dann eher so ein alternativeres Ding gewesen, man sieht das dann auch so ein bisschen schon an den Leuten. Da ist es dann fast gar nicht so. Da spielt der DJ dann auch weniger eine Rolle, sondern eigentlich eher die Musik an sich so. Ne?
Ja, dieses Nicht-Kommerzielle fand ich ja das Spannendste an diesem Podcast, weil ich ja wirklich auch nicht in der Techno-Szene bin. Mein Resümee dieses Podcasts war, man muss dabei gewesen sein. Das kann man, das glaube ich, nicht nachvollziehen alles. Aber als er so erzählte, wie es nach der Wende so war in Berlin, ja wenn die ja, da irgendwie irgendwo in den Tunnel gegangen sind, da kam die Polizei und sagt, ah, macht ruhig weiter, schön macht er das, rollt bitte morgen wieder auf. Also wie unvorstellbar das heute geworden ist durch die Durchorganisation, Professionalisierung,
Kommerzialisierung. Das hatten wir interessanterweise tatsächlich da bei uns mal im Hangar. Da kam nämlich auch irgendwann die Polizei und wir halt, ne, entsprechender Zustand, irgendwie schnell mal Toilette, Wasser und so weiter, alles okay. Nö, macht ihr mal stört doch hier eh so niemanden. So. Also das war tatsächlich bei uns damals. Das hat sich aber dann irgendwann gewendet, weil dann auch mehr und mehr Firmen dahin kamen. So. Und dementsprechend konnte man das auch nicht mehr alles so offen machen. Aber da war es, die sind da irgendwie vorbeigefahren, haben kurz geguckt so. Ne, wir haben dann irgendwie gefragt, ob alles in Ordnung, ob wir leiser machen sollen oder sonst was. Aufgeregt oder ist nicht was. Und da kam auch nur das, nee, macht ihr mal so, stört doch hier niemanden, ist doch schön, wenn ihr Spaß habt.
Das Indiz, dass man aufhören muss, ist immer, wenn der LKW kommt, in die Red Bull Werbetheke reinfährt, dann weiß man, die Party ist vorbei.
Ja.
Ich bin nicht mehr alternativ. Du warst ja mal DJ, ne?
Ich habe aufgelegt, ja. Also ich habe tatsächlich sogar mit Platten noch angefangen. Und dann habe ich aber relativ schnell auf digital umgestellt, weil ich das so spannend fand, weil man dann irgendwann weiß man halt, okay, du hast 2 Platten oder 3 oder 4 Plattenspieler. Ja, und du musst die halt irgendwie auf ein gleiches Tempo gucken und das dann irgendwie, und irgendwann fand ich das halt spannender dann irgendwie, wenn ich digital habe, habe ich einfach viel mehr Möglichkeiten noch so. Ne? Der Chris Liebing, von dem ich vorhin kurz geredet habe, das war so einer der ersten Deutschen, eigentlich die so angefangen, damals gab es Final Scratch hieß das, so ein Programm, dass du quasi vom Plattenspieler hast so eine Platte, da ist einfach so eine Frequenz quasi drauf so und dann kannst du damit den Computer steuern. Also hast halt die Musik im Computer und wenn du die Platten auf die Platte auflegst, dann kannst du halt damit auch scratchen und so. Dann kam irgendwann Serato und Traktor. Und da habe ich dann relativ schnell angefangen, das so komplett zu digitalisieren und dann, weil dann kannst du auch eigene Sachen, da habe ich noch einen Synthesizer angeschlossen und irgendwie auf einmal 2 Laptops und es wurde alles mehr Technik. Was dann auch zu weniger Drogen führt, weil das dann doch zu anstrengend ist, irgendwann, wenn überall Lampen blinken und du hast immer so einen fucking Fehler, wenn irgendwas passiert. Und da, wo ich dann angefangen habe, so professioneller aufzulegen, habe ich das sehr ernst genommen für mich. So, ne? Und dann nicht mehr dieses reine Feier-Ding da draus gemacht, sondern sich im Bhutan, in Wuppertal zum Beispiel, oder was man dann da wirklich die bösen Sachen erst hinterher macht.
Also man könnte mit dem Joscha einen zweiten CAE-Podcast machen.
Ja, der andere ist da schon nochmal kompetenter, ne?
Ja, aber ich glaube, du könntest ja noch 2 Stunden erzählen und hättest immer noch nicht alles erzählt.
Ja, da kann man viel erzählen tatsächlich, gerade wenn es dann um
und die schlimmen Geschichten waren noch gar nicht dabei.
Ja, ich habe gerade nochmal überlegt, ich hatte tatsächlich eine Phase, wo ich mal ein bisschen öfter auf Partys war, ich würde es als Partys bezeichnen, halt auf Homo-Partys. Ich hatte ja mal so eine etwas kühere Phase, also das heißt Phase, es ging 6 Jahre.
Das ist nur eine Phase, das geht vorbei.
Ja, ja.
Bist du geheilt.
Und was mich da tierisch genervt hat, ist, dass die Musik, die dort gespielt wurde, so unglaublich, jetzt fehlt mir das richtige Wort dafür, so stereotyp war.
Mainstreamig.
Mainstreamig natürlich auch, aber halt stereotyp. Du hattest halt einen Floor für die Frauen, einen Floor für die Männer. So, bei den Männern wurde immer nur so Clubmusik gespielt, so Technokram, so was mich dann auch ein bisschen mehr angesprochen hat. Und bei den Frauen gab es halt irgendwann diesen vermeidbaren Moment, wo dann Melissa Etheridge ausgepackt wurde, ne? Wo ich dachte, ernsthaft, ich höre diesen Scheiß-Song irgendwie jedes Mal, wenn ich hier bin, ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. Also da wurden halt durch die Musik halt auch wieder total viele Klischees so erfüllt und das hat mich mega genervt.
Mhm. Ich war noch nie auf einer Party, wo es Männer- und Frauenfloors gab.
Ach so, okay.
Ist mir unbekannt.
War ich auch noch nie.
Wüsste ich gar nicht, wo ich hin.
Also, Lesben- und Schwulen-Floors, meine ich, ne?
Nur, da weiß ich, wo ich hingehöre.
Um das nochmal klarzustellen.
Das endet immer in Schlägerei.
Ich war aber auch immer bei den Männern, weil die Musik bei den Frauen so kacke war.
Ach, sowas gab's bei euch? Also eine Party, wo die Floors dann getrennt habe ich nie gesehen.
Ja, ich kenne ich auch nicht. Also ich war auch mal in so einem, was soll ich denn jetzt sagen? Ach so. Doch, ich war auch mal in so einem, die Techno-Szene ist ja auch sehr, also ich meine, die ganze, gerade die Schwulenszene in den USA, so Chicago und so, als das damals, das ist ja so ein bisschen Hand in Hand gegangen, auch mit der Entwicklung der Techno-Musik so eigentlich, ne? Beziehungsweise Chicago war ja eher House, Detroit war dann Techno, dann haben die mal Synthesizer ausgetauscht und so weiter. Und dann wurde auf einmal, naja, egal. dementsprechend ist das ja auch, viel vertreten, wobei sich das im Techno, glaube ich, dann doch immer wieder gemischt hat. Und letztendlich da ja wirklich dann wieder das Ding ist, es ist einfach völlig egal, was du bist, wer du bist. Wenn du Bock hast zu feiern, dann feier mit uns und wenn nicht, dann halt nicht. Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte, ist egal. Ja.
Da schließt sich der Kreis zum Techno. Nicht zu wissen, worauf man hinaus wollte.
Ja. Ja, war auf jeden Fall, ich habe mich sehr über die Folge gefreut und ich freue mich ja immer, wenn irgendwie CAE was rauskommt Es war jetzt wieder so eine Tim-Phase, ne? Forschergeist kam doch auch was raus.
Wahrscheinlich
ich, ne?
In Barcelona gerade langweilig.
Ja, oder ja. Jetzt Sommerpause.
Mir ist aufgefallen nochmal, ich habe das Wort schneller zu hören. Und der Tim, den kannst du nicht, also ich zumindest nicht auf mehrfache Geschwindigkeit hören, weil er so eine Art hat zu sprechen. Der macht, der fängt ja mal langsam an und dann da 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 da. Und wie ist denn das so 1936 gewesen? Und da, und dann, wenn das ist dann mir zu schnell. Ich verstehe den manchmal gar nicht mehr richtig. Bei 1,5.
Ich habe den ja zweimal gehört. Ich habe den beim zweiten Mal sogar auf zweifache Geschwindigkeit echt? Gehört. Ja, ja, ja.
Es ging. Weil er hat so, aber ist es auch aufgefallen, er hat in der Frage gestellt, er hat so einen schneller werden Rhythmus.
Nee, ist mir nicht schneller aufgefallen.
Ja, der fragt immer so und dann geht es immer.
Nee, ist mir auch nicht aufgefallen, tatsächlich.
Muss auch sagen, immer die. Ja, aber das war mir zum Nebenbeihören dann zu schnell. Mhm. Aber ich fand ihn auch schön, obwohl das wirklich fachfremdes Thema für mich völlig ist. Also interessensfremd auch, fand ich echt gut.
Ich auch. So, haben wir es dazu?
Ja, ich möchte noch, bevor wir zum letzten Thema kommen, ich wollte noch mit euch über Aufwachen sprechen.
Ach so.
Über die legendäre Riso-Folge.
Ach so, die gestern.
Ja.
Ja, ich habe es gestern auch noch gehört.
Du hast noch nicht gehört, ne?
Nein.
Ja, aber Riso hast du mitbekommen.
Ja.
Ja. Genau, fand ich spektakulär.
Fand ich auch richtig gut.
Ja.
Was fandet ihr gut? Könnt ihr ein bisschen elaborieren?
Ich fand es gut, dass der Riso zu Gast war.
Ja.
Wie sie sich unterhalten haben, inhaltlich. Und dass es halt auch lange ging. Also wieder mal über eine Stunde ist halt gut für ein Gespräch.
Ja.
Weil es entstand nicht der Eindruck, wir müssen jetzt mal abbinden. Das muss jetzt Ende sein. Und dann sagten die auch ja irgendwann, wir müssen zum Ende kommen, dann geht es aber trotzdem noch 20 Minuten. Ja. Also das war so völlig, man hat sich ausgeredet einfach.
Obwohl er so wenig Zeit hat eigentlich, weil er ist, glaube ich, echt so ein Arbeitstier. Ne?
Ja. Und das fand ich ja auch nochmal eben, dass er genauso, also er hat so persönlich gesprochen, du hast halt gemerkt, der Typ ist kein Journalist und kein Politiker.
Richtig, und will er auch gar nicht sein.
Und ich fand das zum Beispiel auf diese Frage mit dem ganzen Druck und die Leute wollten was von ihm und hat von der CDU Input bekommen, die sagten, so kann man es nicht sehen. Und er sagte einfach als Antwort, ich bin das als YouTuber gewöhnt, muss ich jetzt mal sagen, dass die Leute alles besser wissen. Das fand ich so großartig. Also er sagt, ich mache seit 10 Jahren bei YouTube Videos, das ist für mich Normalzustand, dass nach 5 Minuten jemand drunter schreibt, ich mache das seit 30, ich kann das viel besser, wie machst du das, das geht nicht. Und dass ihn das halt deshalb überhaupt nicht getriggert hat. Weißt du, ich würde zu Hause sitzen und denken, oh Gott, der Ziemiak von der CDU sagt, bei den Quellen sind nicht gut. Und er sagt einfach, ich kenne das. Ich kenne diesen permanenten Shitstorm, der unter meinen Videos ist. Und das fand ich
auch sehr interessant. Cool. Also ich fand ihn generell auch, also der ist mir da nochmal wesentlich sympathischer geworden durch dieses Gespräch, irgendwie so, dass man hat dann ja doch immer so seine Vorurteile irgendwie insgeheim, so irgendwie gerade was diesen YouTube-Zyklus da irgendwie angeht. Und das hat sich bei mir so komplett aufgelöst bei ihm, einfach so, dass ich dachte, okay, das ist echt einfach ein kompetenter, schlauer Typ, der jetzt nicht nur irgendwelchen YouTube-Quatsch macht. Und wie es dann auch oft so ist, irgendwie diese ganze Story, wie das so bei ihm entstanden ist, so, ne? Dass das auch wieder einfach so aus der Not heraus, irgendwie, der war vorher irgendwie in Bands und hatte dann irgendwie keine Band, hatte aber nur noch ein Jahr irgendwie da zu wohnen und dachte, ja, fange ich halt mal so ein paar YouTube-Videos an und so ist das dann irgendwie entstanden. Und dieses politische Ding jetzt ja erst einfach so gekommen ist. Und ich finde es auch richtig, wie er darauf reagiert, so dass er halt sagt, ne, was soll ich mich jetzt mit der CDU da auseinandersetzen? Oder auch irgendwie, oder ja, auch interessant, so dass gerade im journalistischen Bereich dann irgendwie erwartet wird, jo, der muss doch jetzt da mal was zu sagen und so weiter. Und er sagt, ey Leute, ich habe überhaupt keine Zeit, so ich arbeite 60 bis 80 Stunden, so ich mache dieses Video, ich will da aber auch jetzt nicht, da kann jetzt keiner von mir erwarten. Also dass er das so selbstverständlich nimmt.
Ich fand die Auflösung so gut, dass dieser, du hast mit keinem gesprochen, du hast dich zurückgezogen, du warst nicht erreichbar, du warst ein Mysterium. Warum eigentlich? Und er sagt, ich hatte einfach keine Zeit, ich musste arbeiten. Weißt du, so völlig aus diesem Kosmos raus, man müsste jetzt eine Ausrede finden und sagen, ein Geheimnisfall. Ich habe gearbeitet, ich musste doch 2 Videos fertig machen. So, fertig. Ich großartig.
Ja, fand ich auch sehr, sehr sympathisch. Irgendwie.
Und das beste Beispiel auch, weil du sagst, sympathisch. Ich fand das in den ganzen Berichterstattungen so schlimm. Dass, ich glaube, es ist auch ein feministisches Thema wieder oder so ein gleichberechtigtes Thema, dass in der ganzen Presse immer stand, also es ging mal so durch die Presse mit, ja, jetzt machen die das Video mit den 70 YouTubern und die sind bisher, ich weiß noch, ganz oft so, also jetzt paraphrasiert, wie man sagt, Bibis Beauty Palace ist bisher nicht aufgefallen durch politische Statements. So. Also dieses Absprechen, also nur weil die halt Geld damit verdient und ihr Job ist, Kosmetikprodukte zu verkaufen, spricht man dieser Person ab, dass sie politisch interessiert sein könnte. Ja. Und dass sie das jetzt nur macht, damit damit sie Reichweite kriegt. Also ich glaube, wenn jemand keine Reichweite braucht, ist
wollte ich gerade sagen. Ja. So, also die YouTuber da, die, ich glaube, die brauchen politische Reichweite irgendwie dadurch, dass sie mal ein politisches Statement haben. Diese Reichweite, die, was weiß ich, was sind das dann vielleicht? Das sind ein paar hundert, wenn überhaupt, irgendwie Abonnenten, die sie wahrscheinlich deswegen mehr kriegen würden.
Oder vielleicht sogar verlieren. Ich kann mir auch sogar vorstellen, dass es, also das...
Sogar das, ja, so letztendlich... Und was mich auch so ein bisschen genervt hat, generell diesen Standard setzen und dann alles so extrem auseinandernehmen zu wollen irgendwie, ne? Von den, ob es nun Journalisten oder Politiker dann waren, die dieses ganze Video so völlig so, wo du denkst, hä, wieso nehmt ihr das jetzt so auseinander? Also macht das mal bei euren eigenen Sachen lieber vielleicht mal. Also,
da war ich ja so glücklich, dass der Riese so abgeklärt ist, ist ja Medienprofi bei YouTube,
das ist richtig gut.
So. Dass er einfach auch von Anfang an geschnallt und gewusst hat, wenn ich jetzt mit den Leuten unterhalte, werde ich von denen vereinnahmt. Ja, also ja, klar sagt der Ziemiak, ja, wir wollen uns mal unterhalten, so. Und das,
Das sagt er ja nicht darum, dass die zusammen, um irgendwie Lösungsansätze zu finden, sondern ja letztendlich nur, um sich irgendwie darzustellen. Ne?
So. Deshalb sehr schlau.
Ja, ja, das war auch sehr, sehr angenehmes Gespräch, fand ich. Aber es waren nur Männer da.
Ich fand es vor allem total cool, auch der Umgang im Podcast, wie gut das mit dem Stottern funktioniert hat.
Ja.
Weil ja auch, also sie haben es gut ausgehalten, weil sie hat ja so ein leichtes Stottern immer manchmal so Wörter anzufangen. Und das war, ließ sich gut hören, weil sie eben auch die Zeit in den Raum gelassen haben.
Ja, voll. Ja. Fand ich auch irgendwie.
Fand ich auch ein bisschen süß. Mein Freund stottert ja auch ein bisschen. Ich glaube, ich habe da so ein Faible für. Irgendwie setzt das in mir ein. Welpenschutz im Gang, ich weiß auch nicht. Ja. Und jetzt kommt's. Ich wollte ja mit dir darüber sprechen, weil bei dem Aufwachen-Podcast, ich habe da die ganze Zeit, in den letzten zwei Wochen ging mir das in den Kopf, ich dachte, die machen das im Aufwachen-Podcast, sehen das bestimmt auch so, es kam da aber nicht zur Debatte oder ich habe es nicht gehört. Weißt du, warum mich diese Presseberichte schon die ganze Zeit erinnert hat? An Verhandlung. Es gab am Anfang, wo das sowieso war, es gab nur dieses eine Foto, es gab dieses offizielle Pressefoto von diesem Sponsor oder was, dieses, wo er mit den blauen Haaren ein bisschen überritter schon. So, das ging wie so, weil die hatten ja keinen, niemand, er traf sich ja mit niemandem, die hatten nur dieses eine Pressefoto, das ging die ganze Zeit durch, wie so eine Verhandlung, als ob jemand was Schlimmes gemacht hätte. Und dann kamen natürlich auch die ganzen Spekulationen, weil er es ja nicht geäußert hat öffentlich, außer auf Twitter, und dann war wie so eine Verfolgungsjagd. Er schrieb doch bei Twitter, dass jemand vor dem Haus auflauert. Also die einzige Möglichkeit für die Presse, an Informationen zu kommen, war so in diesem Verhandlungsmodus, ja, man so die Spekulationen, was könnte, was wir reden, so gesucht, weißt du? Also mich würde nicht wundern, wenn es sogar Leute gegeben haben, wahrscheinlich, die bei ihnen im Freundeskreis gesagt haben, du kriegst Kopfgeld, wenn du schaffst, uns den zu besorgen oder so, weißt du? Also es war so wie Verhandlungsbild. Es gab dieses Verhandlungsfoto und dann alles immer nur Spekulation.
Horse Race, ne? Ist das letztendlich wieder.
Ja, aber wirklich so wanted.
Wir brauchen jetzt wieder eine Person, die wir irgendwie und...
Und das war für das Medienlandschaft ganz total, für mich total faszinierend interessant, wie sehr das in Turbulenzen gerät, wenn jemand sich außerhalb des Spektrums bewegt. Also ich finde jetzt das klassische Beispiel für, alle sagten, das geht nicht, da kam einer und hat es gemacht.
Ja.
Es war ja völlige Hilflosigkeit.
Ja,
das ist ein Politiker, der sonst immer, wenn er sagt, wir setzen gemeinsam am Tisch, wir bitten zum Gespräch, Erfolg hat, und der Typ sagt, ich habe keine Zeit. Ja. Sagt nicht mal, ich will mich nicht mit Ihnen treffen, sondern ich habe Wichtiges
zu tun.
Dann unterstellt man dem eine Agenda entlang und er sagt, ja, ich will auch nur dieses eine Video machen und ich schaffe es weites gar nicht. Es ist, man braucht keine Angst haben, dass da jetzt noch was folgt. Also es hat alles durcheinander gewirbelt, fand ich ganz... Also in dem Fall ganz faszinierend.
Ja, vielleicht gibt es ja doch mal ein paar mehr. Wäre irgendwie ganz schön, oder? Wobei das, ja, dafür haben die YouTuber, glaube ich, tatsächlich, die das professionell machen, tatsächlich einfach keine Zeit, ne? Weil das braucht dann ja schon recht viel Recherche, sowas. Und viel Arbeit, so. Und der muss ja auch Geld verdienen, irgendwie.
Ja, und ist halt auch kein Journalist. Weißt du, also es war. Er hat das gemacht aus bürgerschaftlichem Engagement und jetzt legt man da eine Hürde an, ja, eine, wo man, nein, also hat er gestern auch am Podcast gesagt, es gab diese Quellenkritik von der FAZ oder was das war und es gab nur eine einzige Sache, wo er wirklich ein bisschen ungenau war. Ne? Da ging es um Subventionen für irgendwas, die aber sechs Monate vorher abgeschafft wurden und er hatte das halt frühzeitig recherchiert, wusste nicht, dass die Subvention für ein Produkt, das war das einzige, wo er inhaltlich unsauber war. Das Rest stimmte halt alles, ne?
Ja, ich fand das einfach nur peinlich, auf jeden Fall, wie das auseinandergenommen wurde, irgendwie in der Medienlandschaft und von Politikern sowieso auch so. Also da ist wieder dieses Double Standards irgendwie so, ne, so man sollte auch mal vielleicht erstmal vor seiner eigenen Haustür kehren.
Genau, und später mit dem Gespräch mit Georg Restel noch, das fand ich auch ganz faszinierend, war mir auch gar nicht so bewusst, erst durch die Gespräche bewusst geworden. wie das Thema Klima bei ihm so das Oberthema war, obwohl das ja nur ein Teil war. Also über Rüstungspolitik, über wir haben Atombomben in Deutschland.
Ja, doch, das ist mir auch aufgefallen, dass letztendlich so in Medien tatsächlich es eigentlich nur um Klima ging, ne? Und um die Drohnensachen und so weiter.
Drogenpolitik
und so, das Fass machen wir jetzt lieber nicht auf, so, ne? Weil da gibt's natürlich auch irgendwie, also ich meine jetzt, so bei der Frau Mortler, da muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen, ne? So, da deswegen lässt man das wahrscheinlich dann lieber sein. So,
ja, die Georg Ressler hat das ja ganz so erklärt, mit Hierarchien im Sender und man möchte nicht anstoßen und da muss man das Thema erstmal durchkriegen. Aber fand ich auch ganz spannend, dass man da so nochmal einen Einblick, wie das funktioniert. Mein Handy sort, falls man das auf der Aufnahme hört. Gib mir das.
Drück auf Minus.
Ach, schön, wenn man zusammensitzt, da kann man sich gegenseitig Handys zureichen.
Ja, auf jeden Fall wieder sehr gute Folge.
Ja, fand ich auch. Spektak.
Spektak.
Die Verhandlung geht weiter.
Da muss das D noch spielen.
Ja. So, das nächste Mal machst du das wieder. Nimm bitte deine Gitarre zurück.
Warte mal.
Der Joscha ist beim Podcast. Das ist ein No-Go.
Schmatzen.
No-Go.
So, wir kommen zur dritten Podcast-Besprechung für heute. Wir haben CAE gehört mit Joscha. Nein, sorry, ich sage immer CAE. Das ist ja gar nicht wahr.
Nee, es ist Vrind.
Vrind Ortsgespräch mit Joscha Bach. Ja. So.
Darauf sind wir gekommen, weil wir dir gesagt haben, du sollst alternativlos hören.
Genau.
Und die Folge war doch sehr nerdig mit ihm.
Ja. Ja, und daraufhin hat Danny gesagt so, hör dir mal lieber Vrind an, weil der Holger Klein ist dumm.
Sagt er ja selber, er sagt, ich bin
sagtest
dumm.
Sagtest du.
Holger Klein sagt, ich glaube, den Ausschnitt habe ich auch mitgebracht.
Ja, das sagt er auch,
ich bin dumm, erklär mir das. Und das, so ging es mir dann auch, dann freue ich mich.
Das stimmt ja gar nicht, der ist ja nicht dumm.
Nein, aber er ist der Haltung.
Ja.
Finde ich ja schön.
Ja, und das haben wir uns angehört. Ich habe mir das zweimal angehört, weil das erste Mal so halt zum Spaß so für mich. Und dann dachte ich, nee, wir müssen da noch mal ein bisschen intensiver drüber sprechen. Dann habe ich es noch mal gehört. Übrigens, mit diesem Mikrofon vor der Nase fühle ich mich viel mehr als Moderator. Merkst du, wie ich diese Rolle an mich reiße?
Ja.
Ich glaube, dein Sprachanteil
deine ist Haltung ist höher.
Ja, ich glaube auch.
Vielleicht solltest du dir so ein Mikrofon doch kaufen.
Vielleicht, ja.
Tauschen gegen den Kopfhörer.
Ja. Ich finde wirklich, aber
vielleicht sollte ich auch nicht immer im Bett aufnehmen, so dann...
Ja. Ja, ich finde dieses Headset-Lösung für mich auch nicht gut, aber wirklich, ich glaube, das kann stimmen, weil ich mag Headset auch gerne nicht, weil bei Headset nicht klar ist, wann sage ich was Relevantes, wann nicht. Ja. Man nimmt eine andere Haltung vom Mikrofon ein, finde ich, wenn man sowas vor sich hat. Dann weiß man, sobald ich so sitze, will ich auch was sagen.
Ja.
Und es wässert nicht so weg.
Aber du sprichst doch auch nicht mit Headset. Du hast doch auch ein Mikrofon.
Das sage ich ja.
Ach so, normal meine ich.
Ja, ich will kein Headset.
Nee, ach so, okay, Entschuldigung. Nee, nicht Entschuldigung, aber wie auch immer. Ich habe es missverstanden.
Ist dein Tiramisu. So, Joscha Bach, und hast du dich zusammengerollt wie ein Embryo, wie ich es vorverzeiht habe?
Nein, habe ich nicht, weil ich finde, das, was er sagt, ist nicht besonders deprimierend. So. Also zusammengerollt wie ein Embryo heißt für mich, ich werde irgendwie total mitgenommen in negativer Art und Weise, und das wurde ich halt so gar nicht. Also ich fand es einfach nur mega faszinierend und schön.
Ja, irgendwie auch.
Ich finde es auch ganz toll, aber ich finde, ich bin halt permanent überfordert. Ich höre das 2,5 Stunden und in jeder Minute denke ich mir, möchte mich halt zusammenrollen, denken, Gott, ich bin klein im Universum, dumm, unwürdig und.
Beim zweiten Mal ging es tatsächlich. Was ist.
Ich finde es halt echt spannend, aber wir hatten ja eben schon kurz geredet vorher. Ich wusste gar nicht so richtig, welche Ausschnitte ich mitbringen soll, dieses Podcast, weil.
Du kannst halt alles mitnehmen.
Es ist so dicht und zitierbar, also es ist so eng. Und das ist ja.
Also mir ist das auch ein bisschen zu viel. Ich muss das, glaube ich, auch noch mal hören.
Also man müsste eigentlich 2 Minuten hören, Pause machen, kann dann eine Stunde drüber reden im Podcast. So würde es eigentlich funktionieren. Minutenweise Joscha Bach, könnte man sagen. Also es ist wirklich so dicht. Ja,
ja, ich finde den einfach so beeindruckend. Also habe ich euch das? Nee, wem habe ich das? Ist auch egal. Ich habe das Gefühl, der hat einen IQ von 300 so. Und deswegen fand ich das so geil. Weil an irgendeiner Stelle, ich weiß nicht mehr, welche Stelle das war, wo der er halt irgendwas gefragt so. Und ich hätte das Gleiche geantwortet. Da dachte ich, so geil. Das, aber nur an dieser einen Stelle, wohlgemerkt.
Aber ich finde die beiden mit Holger Klein eine gute Mischung. Er ist halt auch so nerdig lustig, weißt du? Also er ist ja, man merkt, dass er nicht den ganzen Tag, also er guckt halt auch Rick and Morty, so, weißt du?
Und South Park.
South Park.
Also, ja. Macht der Joscha Bach doch auch.
Ja, den meine ich ja jetzt
gerade. Wir reden ja von Joscha Bach.
Ich dachte über den Holger.
Nee, was der Holger guckt, weiß ich nicht. Der redet ja von sich selber nicht so viel da. Ja, demzufolge, ja, spektakulär. Ich kann das nur empfehlen, jedem zu hören, aber ich wüsste gar nicht, wo man ansetzt, um das inhaltlich zu besprechen.
Naja, dann kann ich ja alle ansetzen. Also er redet über künstliche Intelligenz und zwar, was, also wenn wir an künstliche Intelligenz denken, ich rede jetzt mal von uns als wir, ich glaube, ihr gehört dazu, dann denkt man erstmal so an irgendwelche Roboteranwendungen so oder zumindest irgendwelche Stimmen in technischen Geräten, die irgendwas sagen können so. Ja. Und er betrachtet das ja aus einer grundlagenwissenschaftlichen Perspektive. Er nutzt das ja, um zu verstehen, wie menschliches Denken funktioniert. Genau, ja. Und das war mir so als Ansatz so komplett nicht bewusst, obwohl ich selber im Beruf mit künstlicher Intelligenz zu tun habe. So. Und deswegen fand ich das mega faszinierend. Ja, und darum geht es so, das ist so der Kern des Ganzen und er erzählt so ein bisschen, was wir eigentlich so schon wissen, wie menschliches Denken funktioniert und dass er da eben eine alternative Form der methodischen Herangehensweise nutzt. So würde ich das zusammenfassen.
Ja, ich denke, du bist da bewanderter als ich.
Ich habe den Podcast letztes Mal.
Ist gut an.
Beim Zugfahren, weil du sagst, über die Art zu denken, mir geht das eine halbe Stunde nicht mehr aus dem Kopf. Dieses, weißt du, diese Gehirnzellen nehmen dieses Rauschen auf und wir filtern das Rauschen im Gehirn so raus und machen daraus ein Bild. Und das fand ich, also sah so die Landschaft mir vorbei rauschen und stellte mir so vor, wie das so. Und das, weil es mir halt thematisch nah ist, was diese Computerthematik. Er baut das ja alles so ein bisschen rechnerisch auf und dann kriege ich das gut verschaltet in meinem Gehirn zu verstehen, irgendwie, was er da will.
Das finde ich nämlich auch ganz interessant bei ihm, dass er das tatsächlich alles auf dieser. Ja, so ein bisschen IT-basiert in Anführungsstrichen gemacht, beziehungsweise auch dieses Geist- und Maschine-Ding, was er da irgendwie anspricht. Ne? War doch nicht so, dass die Seele oder der Geist, gibt es da überhaupt einen Unterschied?
Je nach Disziplin. Also
Seele,
für mich.
Aber Seele überhaupt ist ja nochmal die andere Sache dann.
Ja, ja. Darum geht es ja auch im Podcast. Ja. Unter anderem. Ja, als er, die Schöpfungsgeschichte erzählt hat in Informatiker-Deutsch so.
Ja, das ist sehr lustig.
Das fand ich cool. Als er meinte, Gott hat Schreibrechte, aber der Teufel auch. Da musste ich so kichern.
Ja, und dadurch wird das ja nicht irgendwie da doch alles sehr
greifbar.
Greifbar, genau.
Ja.
Das ist das richtige Wort.
Genau.
Finde ich auch. Aber noch nicht greifbar genug für mich. Also zumindest nicht nach einmal hören, beziehungsweise ich habe es jetzt so 1,5 Mal gehört.
Ja,
ist noch nicht so, dass ich da jetzt so rüber frei referieren kann.
Nee, das kann ich glaube ich auch nicht, aber gerade so im, ich würde sagen, letzten Drittel geht er ja sehr stark auch auf Erkenntnisse der Psychologie ein und das war für mich natürlich sehr nachvollziehbar. Also da habe ich dann auch nicht mehr so richtig zugehört, weil ich dachte, okay, das kennst du irgendwie. Aber er hat halt einen coolen, ja, eine coole Herangehensweise, das habe ich, glaube ich, letztens schon gesagt, die mir klar gemacht hat, wenn man das wirklich so runterbricht, wie er das tut, so dieses komplexe menschliche Miteinander und das Denken und so weiter, dann hört sich das gar nicht mehr so unmöglich an, das in eine Maschine reinzuprogrammieren.
Ja, das ist eben die Grundfrage, finde ich, die sind, also, ne, sind wir maschinell aufgebaut, funktionieren wir so oder funktionieren wir nicht so? Und wenn, kann man es nachbauen, wie mit dieser Maschine, ne, die da mit Leibniz oder was das war, die man so groß, also wie groß muss eine Maschine bauen, dass man reingehen kann und gucken, funktionieren wir so maschinell oder eben nicht? Und das finde ich, ja, und eben, wie du eben sagtest, diese Freimachung fand ich bei dem Podcast wirklich essentiell auch, dass künstliche Intelligenz nicht bedeutet Machine Learning und wir bringen Maschinen irgendwie bei, irgendwas zu simulieren, sondern
Doch schon, ja, das ist halt der Anwendungszweig, ne? Und er interessiert sich aber für den Grundlagenzweig. Genau. Ja.
Und kann man eben Emotionen beibringen oder muss man das sich entwickeln? Was ist das eigentlich? Also sitzt das im Organ?
Das ist
oder,
mega faszinierend, ja. Ja, wollen wir da im Einzelnen mal ein bisschen drauf eingehen? Ich habe mir ja wieder viele Notizen gemacht. Ja, sehr gut.
Auch wenn mein Gehirn gleich explodiert.
Ja, was will ich denn eigentlich sagen? Also er fängt ja so ein bisschen an, die erste Frage oder mit die erste Frage, die Holger Klein so stellt, ist, was sind menschliche Gedanken? Ne? Und da hat er halt so eine mathematische Definition, die also ich liebe diesen Nerd-Sprech. Ne? Da sagt er, mathematisch gesehen sind das hierarchisch verteilte Hypergraphen. Und ich dachte so, ja geil. Also
was
nicht, dass ich das
Hypergraphen,
verstanden hätte.
Dachte ich mir dann.
Ja, ich habe es auch gegoogelt. Und dann
Aber er hat es auch erklärt dann, oder?
Er hat es auch erklärt, ja.
Ich wieder vergessen.
Und das fand ich im Grunde sehr greifbar, weil auch einige Modelle aus der Psychologie halt genau das sagen, ne? Also wie unser Langzeitgedächtnis halt aufgebaut ist. Und das ist so ein mini kleiner Kritikpunkt, den ich aufmachen würde, wobei das wahrscheinlich einfach nur zeigt, dass ich das nicht ganz gecheckt habe. Das, was er da sagt, so mit Hypergraphen und so, das ist im Grunde der Aufbau des Langzeitgedächtnisses. So, welche Inhalte sind wie gespeichert in unserem Kopf und so weiter. Aber das sagt ja noch nicht aus, wie wir denken. Weil man braucht, um zu denken, also um gedankliche Operationen auszuführen, ein Arbeitsgedächtnis. Also, dass du quasi Dinge aus dem Langzeitgedächtnis reinholst und dann damit operierst. Zum Beispiel, wenn du
also wie Festplatte ist das Langzeitgedächtnis, Arbeitsspeicher ist das...
Wahrscheinlich, ja. Also wenn ich dir sage, denk mal an den Eiffelturm, dann rufst du das ab und kannst in deinem Arbeitsgedächtnis mit dieser Vorstellung, mit dieser mentalen Repräsentation irgendwas tun. Also zum Beispiel zählen, wie viele Stockwerke das hat oder so. Und das wird ja durch diese Darstellung mit Graphen und Netzwerken und so noch nicht abgebildet. Und deswegen ist mein Kritikpunkt, dass das menschliche Denken ja auch nur zum Teil abbildet. Und ich frage mich halt, wie er das, ja, diese Denkoperation halt darstellen will. Aber vielleicht habe ich da nicht weit genug gedacht und das ist einfach ein Arbeitsspeicher. Aber ich weiß auch nicht, was ein Arbeitsspeicher
tut. Ich finde aber jetzt das Beispiel mit dem Eiffelturm ja ganz faszinierend, weil ich gerade drüber nachdenke. Denk mal an Eiffelturm. Wir haben doch jetzt alle ein ganz konkretes Bild vom Eiffelturm vor Augen.
Ja.
Aber jetzt sag mal, wie viele Stockwerke hat es denn? Hat es eine Antenne oben drauf? Welche Farbe hat das Ding eigentlich genau? Also was steht eigentlich links und rechts neben dem Eiffelturm? Also weißt du, also irgendwie, das könnte ich alles gar nicht sagen. Ich wüsste weder, welche Farbe die jetzt konkret. Ich würde sagen, sowieso gräulich oder so. Ich wüsste auch nicht,
wie viele Stockwerke der hat. So oxidiert
halt. Da ist oben dieser dicke Knubbel, dann kommt da eine Antenne noch oben. Aber also das Bild ist gar nicht so genau, wie ich dachte. Also desto länger ich darüber nachdenke, umso mehr verschwimmt mein Bild vom Eiffelturm.
Ich weiß nur, dass es auf der einen Etage so scheiß Glasdinger gibt. Die finde ich ja richtig fies.
Joscha, du hast Tiramisu an der Hand.
An der Hand?
Vorsehen. Lecker.
Aber das, was du sagst, dass deine Vorstellung gar nicht so konkret ausgearbeitet ist, das zeigt halt wieder ganz schön, wie dein Gehirn an kognitiver Kapazität spart. Ne? Weil du brauchst nicht wissen im Alltag, wie der genau aussieht. Das reicht, wenn du den wiedererkennst.
Aber meine Realität hätte ich ja, bevor du mir die Frage gestellt hast, hätte ich gesagt, mein Bild ist real. Aber es ist es gar nicht. Also das ist gar nicht die Realität. Also,
ja, ne? Klar, ja.
Ist der nicht grün?
Tja.
Die Freiheitsstatue ist grün.
Ach ja.
In welcher Hand hat die Freiheitsstatue die Fackel?
Rechts.
Wie gesagt, links, damit sie in der rechten Hand aufs Herz die Verfassung legt.
Ach so, ich hätte aber auch rechts gesagt. So halt.
Keine Ahnung.
Wie kam er da jetzt drauf? Ach so, ja genau, mein Kritikpunkt. Ja, und dann wollte ich eigentlich, glaube ich, an irgendeiner Stelle noch ein Snippet einfügen, aber das mache ich jetzt, ach keine Ahnung, du hast auch noch ein paar, ne? Du fügst sie einfach rein, wenn du das für richtig hältst. Ja, und dann definiert er noch, was KI ist für ihn. Und da sagt er, diejenige Wissenschaft, die versucht, ein mathematisches, also a priorisches und synthetisches Modell davon zu kriegen. Ihr merkt schon, ich habe an der Stelle ein paar Mal pausiert, damit ich das alles mitschreiben konnte. Welche Bedingungen ein System erfüllen muss, damit es in der Lage ist, die Welt so zu kodieren, wie wir das tun. So, und da habe ich mich gefragt, wenn wir das geschafft haben, ne, wenn wir mithilfe von KI verstanden haben, oder anders gesagt, wenn wir ein synthetisches Modell davon haben, nein, anders gesagt, wenn wir ein synthetisches Modell haben, das offenbar über irgendwelche Operationen zu den gleichen Gedanken kommt wie ein menschlicher Denker, haben wir dann das menschliche Denken verstanden? Und da würde ich sagen, nein. Wir haben ein Modell, was das irgendwie beschreiben kann, aber läuft das wirklich so ab? Dazu braucht man die Psychologie dann, glaube ich, doch noch. Wobei ich nicht glaube, dass sie das wirklich kann, aber... Könnt ihr mir folgen?
Ja, das ist ja dieses Beispiel, was er sagt mit diesem chinesischen Zimmer, dass du ein Zimmer hast, alle denken, du kannst Chinesisch sprechen, da befolgt dir nur Algorithmen und es kommt perfekt Chinesisch raus, aber der Typ, der drinnen spricht, gar kein Chinesisch. Ja. Ist der Algorithmus das. Das ist ja auch das schöne Frage schon bei den Machine Learning-Dingern, dass man da schon ja nicht reingucken kann. Mhm. Weißt du, machst du Machine Learning, machst dieses Deep Thinking da und man weiß aber gar nicht, was passiert da drin, man kann das gar nicht nachvollziehen.
Ja.
Der erkennt dann 100% Katzen und dann weißt du aber gar nicht warum.
Ja. Miau! Was wollte ich noch sagen?
Ja, ich finde, alle zwei Minuten wechseln ja das Thema und du kannst dir alle stundenlang den Kopf zerbrechen. Ich finde das höchstgradig aufregend.
Ja.
Anstrengend, ja.
Ich habe das jetzt beim zweiten Mal aber auch auf 1,5 gehört. Es ging schon.
Angeber.
Das höre ich aber auch.
Drin.
Hast du nicht? Ich finde, sonst reden die auch so lange.
Nee, ich mag die Stimme von Joscha Bach auch so gerne.
Ach so, ja,
meinst du, wenn ich dem nach England Brief schreibe, ob der mich heiratet? Nee.
Ich weiß nicht.
Lieber Joscha,
ach,
ich habe dich im Radio gehört. Könntest du dir vorstellen? Nein.
Ja. Ach Mann, ich habe hier gerade so philosophische Fragen aufgeworfen und du...
Entschuldigung, die Liebe ist ja wohl zum Thema Künstliche Intelligenz ja wohl eine der herausragendsten Fragen.
Ja, das stimmt allerdings.
Wie regelt man das denn?
Ja, was ist Liebe?
Liebe mathematisch? Liebe ist, kann ich zitieren, ist eine Konfiguration der Kognition.
F von x gleich.
Ja, wollen wir darauf eingehen? Das fand ich nämlich so den faszinierendsten Teil, wo er darauf eingeht, was Gefühle sind. Hast du da ein Snippet dazu? Nee, du hast für Motivation, ne? Also er sagt, Gefühle sind Konfigurationen der Kognition und das führt er natürlich noch weiter aus. Er sagt dann erstmal, welche Ebenen Gefühle eigentlich haben, wo er nicht so ein bisschen, also wo er ein bisschen mehr hätte betonen können, dass das alles aus der Psychologie kommt, weil, ne? Naja, auf jeden Fall gibt es Affekte, es gibt Stimmungen, es gibt objektgerichtete Emotionen und emotionale Dispositionen. Und dann sagt er, naja, die Gefühle, die sind jetzt proto-emotionale Modulatoren. Und das, was er da sagt mit diesen unglaublich schwierigen Begriffen, das ist mir halt alles klar, aber er verwendet manchmal einfach komische Begriffe dafür. So, ich denke, ja, nee, das kann man auch einfach ausdrücken. Also, dass sich Emotionen einfach aus verschiedenen Dimensionen zusammensetzen, wie zum Beispiel dem Erregungszustand oder der Intensität, ah, ja, Auflösungsgrad und so weiter und Umweltorientierung. Und im Grunde war mir das alles bewusst so. Also, ich kenne auch diese Emotionsmodelle, die genau das definieren so, aber mir war, also das ist mir dann auch so peinlich irgendwie, dass ich irgendwie den Schritt nicht weitergegangen bin und mir überlegt habe, ja gut, aber das lässt sich ja alles programmieren. Also das ist ja auch sein Punkt, so man kann ja quasi so ein multidimensionales Koordinatensystem aufmachen und da diese ganzen Dimensionen reinbasteln und dann sagt man, okay, wenn das hier, dieser Punkt gerade aktuell ist, dann ist das Eifersucht oder so. Und das ließe sich ja wahrscheinlich programmieren. So. Die Frage ist nur, ob das die Maschine, der das programmiert wurde, das, sich dessen dann auch bewusst ist.
Boah. Ja.
Ja gut, aber du hast ja die Frage, welchen Stellenwert hat das Bewusstsein? Also wenn ich Gefühle habe, bin ich mir 90% der Zeit ja nicht über meine Gefühle bewusst. Also wenn ich Ärger bin, denke ich nicht drüber nach und habe Bewusstsein, oh, ich bin jetzt wütend, sondern ich agiere erstmal ohne.
Ja, aber ich glaube, das ist auch eine zu begrenzte Definition von Bewusstsein. Bewusstsein heißt ja, dass du das generell schon mal erlebst. Also das reine Erleben ist ja schon Bewusstsein. Also du musst es ja nicht immer benennen können, aber du hast ja einen kontinuierlichen Bewusstseinsstrom, der halt irgendwie aussieht. Und das ist für dich subjektiv fühlbar, erlebbar. Ja. Und das ist Bewusstsein.
Aber warum soll das die Maschine dann nicht, also warum soll das der Knackpunkt sein, den man nicht programmieren kann?
Ja, wie,
zu reflektieren,
dass das ist das halt genau das Ding, weil nicht so richtig klar ist, wie Bewusstsein zustande kommt. Das wissen wir ja immer noch nicht so richtig. Und also ich halte das für nicht möglich, eine Maschine so zu programmieren, dass sie von sich aus, also sie wird schon benennen können, das, was ich jetzt gerade habe, ist irgendwie Wut, aber sie wird das nicht fühlen können. Sie wird nicht fühlen können, wie sich Wut anfühlt. Denke ich.
Also aber vielleicht kommt das ja doch dann wie beim Deep Learning von allein und man weiß nicht warum.
Ja,
und wir wissen es gar nicht, voll beängstigend.
Genau, das ist ja genau die Frage. Also das ist ja das Horrorszenario, ne, was halt in Terminator und so aufgemacht wird. Ja, also ich habe da ja in meinem anderen Podcast auch schon drüber geredet, wo ich auch eine Studie aufgeführt habe oder eher so einen Überblicksartikel, wo halt jemand, ich glaube, das war ein Psychologe oder was, ein Kognitionsforscher, weiß ich nicht mehr, der halt gesagt hat, so Bewusstsein programmieren können werden wir nie. Und irgendwie halte ich da noch so ein bisschen dran fest, wobei das, was der Joscha Bach so erzählt, mich ein bisschen zweifeln lässt, ehrlich gesagt.
Das fand ich also schön. Nie, oder nicht? Hat James Bond schon gesagt.
Das war aber, glaube ich, nicht in diesem Podcast, sondern in dem anderen. Alternativlos war das, glaube ich, oder sogar Chaos Radio, wo ja irgendjemand sagte, viel beängstigender ist ja eigentlich eine künstliche Intelligenz, die uns tötet, die nicht mal Bewusstsein braucht. Also die nicht mal sich bewusst sein muss, sondern aus anderen rationalen Gründen uns.
Ja, aber die lässt sich ja super einfach bauen. Ja.
Also es braucht vielleicht nicht mal Bewusstsein, um...
Um uns zu töten.
Nee. Es gibt doch schon so Killer-Roboter, oder? Nee, da
wahrscheinlich eher nur logisches Denken, oder?
Genau, ja. Also wenn Mensch, dann ballern. So.
Die intelligenteste Entscheidung für diese Maschine ist... Puff. Ja. Ja. Ich finde das ein bisschen beängstigend.
Das ist also das, was dich zur Embryonalstellung bringt.
Genau. Einfach Überforderung der Existenz. Weil es geht ja weit mit Universum, und dem ganzen Thema. Also es hat, ihr macht diesen ganz großen Kosmos auf, von Leben zu Universum, Kosmos. Was ist berechenbar? Wenn alles berechenbar ist, warum so ausgerechnet das Bewusstsein, das allein, was man nicht berechnen kann? Mhm. Gleichzeitig ist es aber ein dunkles Feld. Ich finde das, man muss sich halt mit dem Thema wie er 10 Jahre am Stück beschäftigen, dann durchdringt man das vielleicht. Ne? Sonst hat man da, glaube ich, keine Chance, mal so anekdotisch jetzt hier zur Erkenntnis zu gelangen.
Ja, aber müssen wir ja auch nicht.
Wir sind
ja
eine Selbsthilfe-Hörergruppe. Ich schudert halt bei den ganzen Themen, weil ich finde das halt auch faszinierend. Ich mag diese.
Ja, das sind halt die Fragen, die die Menschheit irgendwie so in den Grundfesten erschüttern und bewegen, ne?
Ja, aber eben auch die Kombination in ne, innerer Welt, Gefühle, Gedanken, Bewusstsein, hochgerechnet auf, welchen Platz haben wir im Universum. Das finde ich, also diese Verknüpfung, auch diese mathematische Computertechnik noch mit diesen Anekdoten, diese Metaphern da. Mhm. Ich kann mit den Metaphern sehr gut leben, deshalb
ist
ich fand das ganz interessant, wo er irgendwie über psychologische Forschung gesprochen hat.
Ja, was fandest du daran interessant?
Ich fand das nur so lustig. Also ich bin ja gar nicht in diesem ganzen Universitätsthema drin irgendwie, wo er sagte, dass das, dass denen eigentlich nur Geld fehlt, um halt diese, wie sagt man, Mauern zu durchbrechen. Also, ne, dass die ja eigentlich, also gerade viel, glaube ich, in der Psychologie oder wahrscheinlich auch in der Soziologie, durch diese ganzen Finanzierungsmodelle, die die an Unis so haben, dass man dann letztendlich sich schwer auf neue Sachen einlassen kann, um halt einfach die Kohle zu behalten und letztendlich nicht genug Kohle da ist, um halt einfach mal, also wir haben jetzt, keine Ahnung, 10.000 Euro ist wahrscheinlich viel zu wenig, aber...
Ja.
100?
Wofür jetzt? Für ein Forschungsprojekt? Na, ein Forschungsprojekt über 3 Jahre aus einem Konsortium, was aus, sagen wir mal, 6 Partnern besteht, da bist du schon mit 2 Millionen dabei.
Oh, okay. Ja, auf jeden Fall viel Geld. Wir haben jetzt noch mehr Geld, dass wir einfach mal machen können, was wir wollen, ohne uns an bestimmte Konventionen zu halten und dadurch irgendwie weiterkommen zu können.
Hm.
Das war für mich irgendwie ganz nachvollziehbar, ganz interessant. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht, weil ich mich wenig da mit solchen Sachen tatsächlich so auseinandersetze, weil ich halt in dem Kontext gar nicht drin bin, ne? In diesem Uni, wie das mit Finanzierung funktioniert und Forschung überhaupt.
Ja, das ist ja auch generell so ein bisschen das Problem der Grundlagenwissenschaften, dass die halt nicht diejenigen Wissenschaften sind, bei der man sagen kann, und was haben wir jetzt davon, so wie ist mein Produkt am Ende des Tages so? Dafür hast du ja die Anwendungswissenschaften, die halt irgendwie, was weiß ich, neue Cochlea-Implantate entwickeln oder so.
Ja.
Und die Grundlagenforschung, die wir einfach nur wissen, ja, wie ist es denn jetzt so? Wie denken wir denn? Oder wie ist das Universum aufgebaut? Und dafür gibt es halt weniger Forschungsgelder. Und das ist halt total tragisch so. Aber dafür gibt es halt auch wieder, was man hochhalten muss, externe Forschungsinstitute, wie das Max-Planck-Institut zum Beispiel, was halt genau an diese Grundlagenforschung reingeht und was halt finanziell mega gut aufgestellt ist.
Machen die, sind die auch. Sind die jetzt nur so in diesem klassischen wissenschaftlichen Bereich oder machen die auch so Philosophie, solche Sachen, Soziologie, dass die sowas unterstützen? Weil er meint ja irgendwie, dass gerade da ja eigentlich Geld fehlt,
neue
Sachen zu schaffen, beziehungsweise weil man sich da ja irgendwie auch immer nur auf die alten Sachen beruft, irgendwie, so habe ich das verstanden, ne? Auf die Philosophie. Der hat halt das und das gesagt, deswegen kann ich das jetzt zitieren und kann darauf das und das aufbauen und weniger wie bei so naturwissenschaftlichen Sachen, dass du halt irgendwas erforscht und dann habe ich das entdeckt und dann ist das so oder ist es halt nicht so.
Nee, ich glaube, das ist wirklich naturwissenschaftlich.
Ja. Naja.
Ja, bei der Philosophie ist es ja als komplette Disziplin nochmal ein bisschen tricky, das zu begründen, wozu brauchen wir das, ne?
Ja.
Ich habe mit der Philosophie auch so meine Probleme, weil ich denke, das ist irgendwie nicht der richtige Ansatz. So, das reicht nicht, wenn Menschen über Dinge nachdenken. Man muss die schon irgendwie naturwissenschaftlich erfassen. Also Philosophie ist die Grundlage von allem irgendwie, das ist mir schon klar. Die führt halt zu den Fragen, die man aber meiner Meinung nach naturwissenschaftlich dann mit der wissenschaftlichen Methode zu ergründen versuchen sollte.
Aber wenn es so um soziales Zusammenleben und so geht, kann man das dann wieder, wie geht das denn naturwissenschaftlich?
Naja, mit Fragebögen, ja, das ist ja unser Ding, ne? Oder Beobachtungen, ja. Das kannst du ja alles gut quantifizieren.
Ja, stimmt.
Ja.
Ja, wie gesagt, da bin ich raus aus der Thematik. Aber letztendlich ja doch, es finde ich schon wichtig, dass es jetzt nicht nur Naturwissenschaft gibt, oder? Dass Leute irgendwie nachdenken und sich irgendwie Gedanken machen. Das sieht so aus.
Das sehe ich auch so, ja. Ich denke nur, dass die Philosophie uns nicht diese grundlegenden Fragen der Menschheit beantworten kann. Sie kann die stellen und
aber ist sie nicht auch eher da, sie zu stellen?
Wahrscheinlich, oder? Ja.
Das ist alles so.
zu beantworten. Ja, weiß ich auch nicht.
Zum Thema Forschungsgeld hat er auch diese Anekdote erzählt, die fand ich ja die heiterste, doch mit diesen Wissenschaftlern, die irgendwas beweisen wollten und dann selber mathematisch bewiesen haben, dass das, was sie forschen, nicht umsetzbar ist und dann ihre eigenen Forschungsgelder gestrichen haben, ja, sozusagen, stimmt, und dann das zugemacht wurde, das Büro. Das ist auch und tragisch.
So, seitdem ist es doch, glaube ich, immer so, ne? Und dass sie an dieser Sache, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, aber seitdem daran auch nicht mehr weiterforschen und keiner, der irgendwie versucht, daran anzuknüpfen, kriegt jetzt irgendwie Forschungsgelder mehr dazu.
Aber dazu muss ich auch nochmal sagen, so im Kleinen, so, also aus meiner Erfahrung heraus kann ich auch sagen, dass du, wenn du irgendwie so ein bisschen von den typischen Methoden abweichst, dass dir da schon irgendwie Schranken auch aufgestellt werden, dass gesagt wird, okay, ist ganz nett, aber mach mal bitte ein Laborexperiment.
Keine Experimente mit Experimenten.
Ja. Obwohl die Sachen, die abweichend sind, vielleicht auch irgendwie innovativ werden, ne?
Wie lange ist denn das schon? Also gibt es da so diese Methodik existiert seit...
Oh Gott, da fragst du mich jetzt was.
Das ist jetzt nicht genau, sagen wir mal, irgendwie seit 30 Jahren oder 40 oder 50 hat man sich da irgendwie auf was geeinigt.
Ja, irgendwie so in dem Rahmen, glaube ich. Also Karl Popper, der hat ja das Falsifikationsprinzip begründet. Okay. Wenn ich jetzt nicht totale Scheiße erzähle, Wissenschaftstheorie ist schon ein bisschen her bei mir. Aber das sollte man eigentlich wissen. Sorry, falls ich das nicht tue. Aber das war schon im 20. Jahrhundert irgendwann.
Und seitdem gibt es da keine Fortschritte? Frage ich jetzt mal so als...
Naja, was heißt Fortschritte? Das ist einfach eine grundlegende Art des Denkens, wie wir zur Erkenntnis gelangen, die halt irgendwie mehr oder weniger unumstößlich ist. Wobei. Okay.
Aber also, dass sich da wieder Leute drüber Gedanken machen, ob man das nicht vielleicht noch verbessern kann oder so, weiß ich nicht.
Ich weiß nicht, also natürlich kann man das immer wieder. Also, du kannst die wissenschaftliche Praxis definitiv verbessern. Da gibt es extrem viele Baustellen so. Aber so einen komplett anderen Blick nochmal drauf zu werfen, das ist halt das, was der Joscha Bach zum Beispiel sagt, ne? Dass er halt durch seine Anwendung, also dass er eben die KI nimmt, um zu erforschen, wie das menschliche Denken funktioniert, was ein Alternativansatz wäre für die psychologische Forschung, das ist wirklich was, was du halt selten hast. Mhm. Ja, und was mehr gefördert werden sollte. Er sagt ja auch, dass die Disziplin
da ein bisschen... Kann man nicht einfach überall richtig viel Geld reinstecken? Wir haben noch so viel Geld.
Geld, alle wollen es mehr Geld.
Ja, mehr Geld in die Forschung bin ich immer dafür. Ne? Ja, sinnvoll. Aber die Disziplinen müssen da auch noch ein bisschen lernen, mehr miteinander zu arbeiten. Ich bin ja auch in einem interdisziplinären Forschungsprojekt und ich sag mal so, es ist sehr optimierungsbedürftig. So.
Auch untereinander dann,
ja.
Dass die sich gegenseitig anfeinden und so?
Anfeinden nicht mal, aber einfach so die Bereitschaft fehlt, den anderen zu verstehen.
Okay, interessant.
Das ist wie man die Linguisten und die Germanisten in einen Raum sperrt, haben wir jetzt schon gelernt. Dann
ja.
Jetzt brauche ich mal so ein Katzenfauchen. Aber wir haben ja heute keinen Soundbox. Ja, spannend.
Du hattest noch ein paar Snippets, ne?
Einen habe ich nur. Ja. Ich habe mich auf einen konzentriert.
Ja, dann spiel mal einen.
Soll ich hier mal spielen? Ist jetzt aber Themawechsel.
Themawechsel. Wir kommen zur Motivation.
Nee.
Nee, doch nicht.
Willst du noch was über Motivation sagen? Ich habe kein Snippet mehr zur Motivation, fände ich.
Achso, ich dachte, du hättest das vorhin ein bisschen... Ich muss mal gucken, ob ich noch was zur Motivation aufgeschrieben habe. Nein.
Das Schönste, wollte ich eigentlich einen Outshot vorbereiten, habe ich nicht, deshalb werde ich es jetzt
auch machen. Wir sind ja live heute.
Ja. Ich fand diese Anekdote so schön mit dem Abwaschen, mit dem Gehirn, also dass man sich... ich weiß nicht, ob das Thema Motivation am Ende ist, aber dass das Gehirn sich versucht halt...
Das ist Motivation,
genau. Ja. Sachen zu machen, wo man weiß, dass man die kann.
Ach so,
jo, erinnern, stimmt, ne? Deshalb, ich erinnere mich. Ja, sag mal, ich wasche ab, das habe ich schon tausendmal gemacht, ist nie schief gegangen, funktioniert, ich weiß, wie das geht, da bin ich Experte drin, ist besser als, ich muss eigentlich noch die Rechnung überweisen. Das ist also das ist eine schöne Erklärung für Prokrastination, so. Dass das Gehirn sich da versucht, da durchzumogeln.
Ja, voll. Konnte ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, das ist auch mit einer Motivation, warum ich überhaupt podcaste, weil ich denke, okay, da irgendwie hast du da ein bisschen Erfolg, so. Woanders vielleicht nicht. Nein, so schön nicht, aber.
Und vor allem Motivation nochmal aus einem anderen Sichtwinkel fand ich auch da ganz schön zu hören, als von Motivationscoaches. Also, weil so eine.
Weiß ich meine? Ich hasse, du siehst, wie mein Gesicht einschläft.
Endlich sehe ich das mal, soll ich ja wünschen.
Ja, auf jeden Fall. Die Motivationsforschung ist halt ein sehr renommierter Forschungszweig der Psychologie, weil es halt um die Frage geht, warum handeln Menschen, handeln als zielgerichtetes Verhalten definiert. Mhm. Und wenn die Leute da zuerst an irgendwelche Coaches denken, würde ich denen am liebsten, sage ich nicht, was ich
da
dann
bist
würde.
Du ja genauso krass drauf wie der Joscha mit seinen Internet-Themen. Endlich gibt's immer Beef.
Oder Essen.
Fleisch, ja.
Ja, aber dieses ganze Coaching-Ding, ne? Auch wenn du Psychologie in Apple iTunes suchst, ne, kriegst du halt 20.000 Coaching-Podcasts und 5 wissenschaftliche. Das regt mich mega auf.
Wirklich. Ich finde ja auch, wenn du die iTunes-Shorts anguckst und so, das ist ja.
Ja, ey.
Ich habe sowas noch nie gehört.
Aber ich auch nicht, will ich auch nicht.
Ich habe letztens mir mal die iTunes-Charts tatsächlich angeguckt.
Und? Sie war schon drin?
Nee. Also auf jeden Fall nicht in den Top 10.
Scrollen Sie runter.
Nee, aber ich wollte mal den amerikanischen Markt noch mehr erforschen.
Ja, das war jetzt auch nur auf den deutschen Markt bezogen, ne? Also im amerikanischen gibt es wesentlich mehr Psychologie-Podcasts.
Ja. Ja, nee, darum.
Ja, Motivationscoaches sind interessant. Ich habe ja früher viel für Unternehmen Fotos gemacht, ne, so Tagesdokumentation und so. Da habe ich ja häufig mal so Veranstaltungen besucht, wo auch so Leute, so Speaker da waren und so. Mhm. Das ist ja schon so eine eigene Welt. Weil die eigentlich ja das erzählen, was man sowieso weiß. Mhm. Dann sitzen alle Leute gruppendynamisch da und denken, oh, das ist so toll, es wird umgesetzt, alles mega. Am nächsten Tag haben sie es vergessen. Ja. Also so, es ist immer wieder dieselbe Welle. So. Und man trägt da, glaube ich, außer dass da Geld rausgetragen wird, trägt man da wenig raus, habe ich immer den Eindruck. Ja. Und für die Unternehmen ist es so ein schönes Alibi, wir haben ja was gemacht, so häufig. Ne? Mhm. Was sollen wir denn noch machen, wenn die sich alle streiten, die IT in die Verwaltung? Wir haben schon sogar Motivationscoaches gehabt. Mhm.
Aber Kommunikationstraining. Ja.
Aber meinst du, das ist so völlig unwirksam? Also ich kann mir so im Betrieb schon vorstellen, dass ein Kommunikationstrainer, das hört sich irgendwie besser an als Motivationstrainer.
Ja.
Aber
ich habe oft das Gefühl, dass das ins Leere läuft. Also ist so meine persönliche Erfahrung.
Also ich würde es differenzieren. Ich glaube, dass man... Es gibt, glaube ich, man kann sich gut Motivationscoachen lassen, man kann sich gut Kommunikationscoachen lassen, aber ich glaube, nur 80%, dadurch, dass es ein Hype ist und es jeder macht, sind ja so pseudowissenschaftlich fundierte Blasen, die da aufgemacht werden, die sich angeblich auf irgendwas beziehen, aber es ist dann...
Wie Diäten oder so, ne?
Ja, ja. Da muss ich auch gerade dran denken, an Diäten,
neue, ne? Neue Kohldiät. Oder so, nee, die ist gar nicht neu.
Das Ding ist ja...
Nee, Helmut Kohl ist vor allem schon tot.
Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und... Okay. Ich will damit sagen, jeder weiß irgendwie, wie Abnehmen funktioniert, ja. Das reicht aber nicht, um abzunehmen so. Die Motivation fehlt halt, ne? Ja. Die Initiation der Handlung ist total schwierig so. Und das kannst du den Leuten ja auch nicht beibringen. Das müssen die irgendwie in sich selber. Also meine Meinung ist es, dass man das den Leuten nicht beibringen kann. Man kann ihnen zwar sagen, pass auf, das wäre gut für deine Gesundheit oder wofür auch immer. Und pass auf, so und so kannst du es machen, aber der springende Punkt, dass du es dann wirklich machst, so. Das ist bei deinem Rauchen ja genau das Gleiche. So.
Ne? Ja, aber es gibt ja schon Handlungsweisen, die helfen. Mir hat zum Beispiel mein Freund einen Tipp gegeben, den ich am Anfang dachte, naja gut, aber der hilft wirklich sehr zur Motivation. Der hat einfach gesagt, ging bei mir damals, ich muss mal regeln, ich wollte mal zum Sport gehen mit meinem Freund, wir haben mal ein bisschen Fitnessstudio und so. Und dann gibt es ja immer dieses mit, ach, gehst du doch nicht, gehen wir morgen. Ne?
Ja,
und der Kumpel hat immer gesagt, wenn wir uns entschieden haben, wir gehen, dann diskutiere ich das mit mir selber nicht mehr. Weißt du? Dann, diese Entscheidung wird nicht mehr in Frage gestellt.
Ja, aber das muss man erstmal hinkriegen.
Ja, aber wenn du dir das bewusst machst und ich sage, wollen wir zum Sport gehen und dein Trainingspartner sagt, es wird nicht mehr in Frage gestellt, hat man so, dann läuft das viel einfacher als vorher.
Ja, ich glaube auch, man braucht das richtige Mindset so. Du musst da drin sein, so nicht, ich will jetzt abnehmen, sondern ich nehme jetzt ab, fertig aus, Punkt. Ich mache das jetzt so. Und dann läuft das irgendwie im besten Falle. Manchmal halt auch nicht, wenn das Leben dazwischen kommt, aber.
Und ein bisschen früher anfangen ist gut. Also wenn der Bierbauch noch nicht so dick ist, dass man denkt, oh, jetzt müsste wirklich gehen, sondern lieber einen Monat vorher anfangen. Dass man nicht so deprimiert vom Spiegel steht und denkt, oh, scheiße, sondern so, bevor es schlimmer wird. So.
Ja.
Wir schweifen.
Wir sind
eher zum Motivationspodcast.
Jetzt hast du mich, ich wollte noch irgendwas sagen, scheiße.
Ich habe was Dummes gesagt.
Ach so, ja, was ich noch sagen wollte, ach, keine Ahnung.
Wenn du Kommunikationstrainer für Politiker bist, glaube ich, leistest du sehr, sehr gute Arbeit. Es schaffen ja offensichtlich Leute, Politikern beizubringen, zum Beispiel immer gleich ohne Ja, Nein zu antworten. Das muss man echt üben.
Roboter oder was? Wie heißt du noch? Schwesig.
Ja, auch
am
Podcast.
Was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, fiel mir jetzt wieder ein. Ich habe mich dir mit einem Bierbauch vom Spiegel vorgestellt, da fiel es mir wieder ein. wenn du in der Situation bist und merkst, scheiße, mein Bierbauch ist irgendwie ziemlich groß geworden. Ich glaube, was auch hilft, ist, dass man sich selbst nicht fertig macht dafür. Also das merke ich halt an mir immer mehr so, dass wenn ich in diesen Modus reinkomme, scheiße, hättest du mal, dann würdest du jetzt nicht so aussehen, dass mich das total hemmt so und ich in so eine depressive Phase, es wäre zu viel gesagt, aber halt in ne, so eine, keine Ahnung, halt, man sollte sich nicht selber fertig machen, glaube ich. Man sollte sich ein bisschen mehr lieben.
Ja, ich mag mich sehr. Ich habe das aber als Faktum anerkannt, dass wenn ich mein Lebensstil so mache und halt 1000 Kalorien am Tag zu viel zu mir nehme irgendwie, durch Bier zum Beispiel, selbst gebraut mit viel Alkohol, das ist halt, ich muss, also ich kann nicht beides haben. Ich kann nicht sporty sein und viel essen und trinken und nichts machen. Also ne, es ist so eine Aushandlungssache mit mir selber. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt, also ich weine nicht vom Spiegel, aber ich denke schon, dass ich denke, naja, ich kann ein bisschen strammer sitzen alles.
Ja.
Aber ich verstehe, was du meinst, natürlich.
Ja, ich glaube.
Gerade Gewicht, bei mir ist Gewicht jetzt kein Thema, aber für viele Menschen ist Gewicht natürlich das Top-1-Thema der Selbstunzufriedenheit.
Ja, also Selbstliebe ist auch irgendwie so eine hohle Phrase geworden. So das Konzept des Selbstmitgefühls finde ich irgendwie greifbarer, dass man mit sich selbst so umgeht wie mit einem Freund. Und man würde einem Freund ja nicht sagen, guck dich mal an, wie scheiße du aussiehst, guck mal, was du die letzten 10 Jahre gemacht hast. So. Sondern man würde wahrscheinlich sagen, so deiner Gesundheit zuliebe, ich will dich irgendwie noch lange haben, mach mal lieber was so.
Wobei das ja aber auch immer relativ ist, weil ich meine, Gesundheit, also wenn wir jetzt nicht von schwer übergewichtigen Menschen reden.
Ja, da würde ich dir jetzt auch widersprechen, aber das ist nochmal ein ganz anderes Fass so.
Von wegen Gesundheit, dass das dann wirklich schädlich ist, ob man jetzt 5 Kilo mehr oder weniger wiegt, weiß ich nicht. Also keine Ahnung, ich kann das nicht wissenschaftlich nachweisen.
Ja, die Frage, was ist schädlich? Also wenn die Statistik sagt, wenn du 5 Kilo zu viel hast, wirst du wahrscheinlich, was ich, 1,73 Jahre kürzer leben. Ist ja aus der Luft gegriffen. Also die Frage ist, was ist für dich vertretbar schädlich? Also alles ist ja schädlich, dass wir hier sitzen. Ich habe Feinstaub vom Kachelofen, das ist ja auch schon, also
welches Risiko? Das war, so, deswegen ist das ja irgendwie so, dann kann man auch.
Herzlich willkommen beim Work-Life-Balance-Podcast. Ja, aber kommen wir mal zurück zum Thema Joscha Bach. Die Frage ist, wenn wir Künstliche Intelligenzen erfinden, müssen die dann auch Gefühle haben? Also Mitgefühl vor allem. Wenn die alle Gefühle hätten, hätten die auch Mitgefühl. Vielleicht bringen die uns dann doch nicht um.
Ja.
Ach ja, stimmt. Ne? Mitgefühl gibt es
ja
auch noch.
Aber da gibt es ja das mit den Schimpansen. War es in dem Podcast mit dem Vergleich mit Schimpansen oder war es auch alternativlos?
Ich glaube, das war alternativlos.
Wo es um die Künstliche Intelligenz ging, wo er sagte, ihr stellt mal vor, Schimpansen sitzen ums Feuer und überlegen sich, ah, wir erfinden jetzt jemanden, der viel, viel schlauer ist als wir und der viel, viel besser ist als wir, aber den geben wir Regeln mit, die ihm verbieten, dass er uns was antut, so. Wird halt nicht funktionieren wahrscheinlich. Ne?
Nö, Regeln können ja.
Weil wir viel zu dumm sind, also die Schimpansen sind, glaube ich, als Synonym für, die können das gar nicht überblicken, was sie da tun. Ne?
Ja.
Und mit den Unternehmen fand ich ja spannend, war aber auch, glaube ich, alternativlos, ne? Mit denen. Ich kam mit den Joscha Bach Podcast, weil ich sie ja liebe, ich höre sie jede Nacht, nicht mehr ganz klar, welcher ist. Dass die künstlichen Intelligenzen ja quasi schon existieren, weil ich dachte, wenn du diese Großunternehmen anguckst, funktionieren sie ja wie eigene Organismen.
Ach so,
ja. Also sie haben zwar Geschäftsführer, aber die werden niemals gegen das Unternehmen handeln. Und du wirst auch nur Teil dieses Unternehmens, wenn du die Philosophie vertrittst. Deshalb bist du an der Position. Und deshalb, dass keine einzelne Entscheidung trifft, sondern nur der Konzern. Ohne, dass wirklich jemand die Entscheidung...
Also das wäre dann schon künstliche Intelligenz in dem Sinne.
Als Beispiel für eine existierende Kollektivintelligenz, die in gewisser Weise unabhängig von unserem Denken agiert halt.
Ja.
Weil dieses Unternehmen für sich im Aktien eine Entscheidung trifft, im Markt und jeder ein bisschen, aber niemand die Gesamtübersicht hat.
Ja, stimmt, ne?
Also bei Amazon wird halt nie jemand sagen, okay, wir, was weiß ich, Beispiel, zahlen jetzt allen Leuten das dreifache Geld. Weil wir so viel Geld verdient haben.
Ja.
So. Und selbst wenn drei Chefs von 5 sagen, ist eigentlich vernünftig, wird es trotzdem nicht passieren. Also jetzt aus der Luft gegriffen, ad hoc. Aber es gibt halt Entscheidungen, die kann keiner treffen in solchen Sachen. Oder aufzulösen, kann jetzt keiner, wird jetzt keiner sagen, wir hören jetzt auf mit dem Popel, wir haben genug Geld verdient. Na, vielleicht war es auch ein schlechtes Beispiel.
Ich würde so gerne nochmal meine Story erzählen mit den Instagram-Werbeanzeigen-Inhalten.
Erzähl mal.
Man kann sich ja bei Instagram anzeigen lassen, welche Werbeinteressen über einen selber abgespeichert wurden.
Oh, ja. Habe ich gesehen bei dir, aber ich habe es nicht ganz verstanden.
Wie geht das denn? Als Anleitung, wie macht man das?
Okay.
Genau, und dann hast du halt eine Auflistung, die geht halt auch endlos weiter. Mhm. Du kannst immer weiterklicken. Ich weiß nicht, ob da irgendwann ein Ende kommt.
Wollte ich gerade fragen, hast du auch kein Ende gefunden? Ich habe auch irgendwann aufgehört.
Und da ist halt aufgelistet, was Instagram aus deinem Nutzungsverhalten und aus deinen Vernetzungen heraus annimmt, wofür du dich interessierst und welche Art von Werbeanzeigen dir angezeigt werden sollten. Und da sind halt teilweise echt absurde Sachen dabei. Ne? Also nicht nur Dinge, die mich wirklich nicht interessieren, wie irgendwelche, was weiß ich, Football oder so, sondern halt auch wirklich Sachen, die nicht mal Produkte sind. Also was hatte ich da nochmal? Nasenscheidewand.
Ach.
Da musste ich so lachen. Und dann habe ich das halt in der Instagram-Story gepackt und dann schrieb mir eine so, ja, vielleicht hat Instagram ja erkannt, auf Basis deiner Videos, dass du wirklich ein Problem mit deiner Nasenscheidewand hast, was ich wahrscheinlich habe, und hat es deswegen abgespeichert, was ich mega creepy finden würde.
Ja, ein bisschen.
Und aber mein absoluter Lieblingstreffer war Emergenz. Und das war halt so ein Tag, nachdem ich diesen Joscha Bach Podcast gehört habe, der ja auch über Emergenz spricht, und ich dachte so.
Was ist Deutsch für Emergenz, kannst du das sagen?
Emergenz ist ein Deutsch. Also
Emergenz ist doch kein deutsches Wort. Apfel ist ein deutsches Wort, aber doch nicht Emergenz. Ich bitte Sie. Oh Gott, ich bin dumm.
Naja, ich glaube, grob gesagt kann man sagen, das ist ein, wenn in einem sich selbst organisierenden System das Ganze mehr wird als die Summe seiner Teile. So ein bisschen was du gerade über die Firma erzählt hast, deswegen muss ich daran denken. So.
Also erst sich herausentwickeln. Irgendwie so.
Ja, aber ich glaube, da gibt es auch mehrere Bedeutungen.
Die Definition hören Sie in unserem neuen Motivationspodcast, der ab nächste Woche online geht. Nein.
Ja, auf jeden Fall fand ich das sehr unterhaltsam. Musst du mal gucken bei Instagram.
Das war auf jeden Fall komisch.
Ja.
Ich frage mich, ist es da so gewesen, dass die ersten auch am relevantesten waren?
Nein.
Also es ist nicht chronologisch.
Ach so, generell oder bezogen auf mich?
Bei mir auch. Also so, dass diese Liste, die man da durchscrollt, dass die oberen relevanter sind als die, die erst später kommen.
Nee,
habe ich mich so
hatte
gefragt,
ich nicht, glaube ich.
Weil ich hatte
nicht.
Da auch so, ich hatte da Hip-Hop drin und so, wo ich dachte, hä, wie kommen die denn da hier jetzt auf Hip-Hop?
Also bei mir hat das halt so überhaupt nicht gepasst von den Interessen. Da waren halt vielleicht von 20 mal so zwei, die irgendwie ein bisschen in die Richtung gingen, wofür ich mich interessiere. Und bei Julius, ne?
Ich glaube, es wäre
hat einfach. Das echt mega gut gepasst. Ne? Da waren nur Sachen drin, die ihn wirklich interessieren. So. Und das fand ich dann auch schon irgendwie
bei mir
merkwürdig.
Bunt, also es waren doch auch schon ordentlich irgendwie, also war viel so Musikstudio-Zeugs, irgendwelche Mikrofone und weiß ich nicht was, was mir dann angezeigt wurde. Ja, aber dann teilweise auch so verwirrende Sachen wie Hip-Hop. Bin ich jetzt echt nicht so der. Also ich,
aber Hip-Hop ist zumindest Musik.
Ne? Ja, gut, immerhin, ja.
Ich glaube, es ist viel einfacher und noch viel, viel perfider. Ich glaube, bei dir kommt Nasenscheidewand raus. Beispiel: Ich stelle mir vor, ich habe Heuschnupfen, kaufe mir immer Heuschnupfen-Nasenspray. Davon kriegen, was ich 25% irgendwann Polypen auf der Nasenscheidewand. Und in der also aus deinen Ergebnissen für die Zukunft hat ja schon mal Interessenbereich, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du mal Probleme mit der Nasenscheidewand kriegst, nicht wegen anatomischen Tonanalysen und Videobildanalysen, sondern einfach nur aufgrund Konsumverhaltens. Also wenn du immer campen fährst und ein Zelt gekauft hast und eine Luftmatratze gekauft hast, und dann wirst du irgendwann Bandscheibenprobleme kriegen. Weil du immer auf diesen Isomat. Und deshalb schreibt Instagram jetzt schon Bandscheibenprobleme, damit du schon mal sensibilisiert wirst.
Aber was noch viel merkwürdiger ist, ist, ich krieg nicht mal Werbeanzeigen für diese Themen eingeblendet.
Nee, ich auch nicht.
Also
noch nicht,
wahrscheinlich.
Aber sobald du das erste Mal googelst nach schlecht Luft kriegen, geht's bam, 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 weil du in dieser Kategorie bist.
Ja, gut,
ich möchte jetzt
das
gucken,
ist
was bei mir
anderes.
Rauskommt. Kann mir das bitte jemand anmachen?
Wegen
geht das über die App?
Ja, über die App. Du musst irgendwie auf Einstellungen.
Einstellungen.
Na, gucken wir, ob das bei mir passt.
Sicherheit und dann.
Entschuldigung, ich weiß bei Instagram nicht mal, wo Einstellung ist.
Oh, immer diese drei Balken. Und du
gibt's
gehst auf dein Profil
nicht.
Und
komm,
dann
gibt es
oben rechts drei
das.
Balken.
So. Weißt du, ich glaube, dass das viel algorithmischer funktioniert. Es funktioniert gar nicht so aufwendig. Das ist wie, wenn wir gesamten Werbeanzeigen angezeigt bekommen, weil wir im selben Raum sitzen, wird das viel einfacher sein. Keyword um Keyword, und das ergibt, wie war das mit den Multi. Mit den Koordinatoren, die sich verbinden. Wie nennt sich das Fremdwort dafür?
Ein multidimensionales Koordinatensystem.
Ja, das nicht Koordinatensystem, sondern
was?
Diese Gedankenhypergraphen.
Also.
Diese Vernetzungsverbindung einfach. Ich glaube, diese Hypergraphen verstehen
so,
wir nicht.
Darf ich verkünden, wofür du dich interessierst?
Oh Gott, hoffentlich steht da nicht Penis.
Einkaufen und Mode.
Siehst du?
Luxusgüter.
Warum steht bei mir Einkaufen und Mode? Weil ich meine Klamotten nur online kaufe. Ich habe seit 15 Jahren keine Klamotte mehr im Laden gekauft. So.
Ich glaube auch nicht,
Also bei dir ist es, also du bist wirklich so der 0815 Otto-Normalverbraucher, glaube ich. Körperliches Training, Fußball, Sport, Spielzeuge, Filme, Innenausstattung.
Ich bin eine Klischeeschwule.
Aber auch Kleinkind?
Ja, meine Nichte ist 3 geworden.
Ah ja, LGBT haben sie auch abgespeichert. Was haben wir noch? Liebe, Grafikdesign, Gay Pride, Marvel Comics, Frau, Kunstwissenschaft, K-Pop, christliche Musik.
Was ist denn K-Pop nochmal?
Korea-Pop.
So, ach ja, stimmt. Ich dachte, ich
habe okay, RuPaul's Drag Race.
U-Porn?
RuPaul's Drag Race.
Star Wars. Also ich habe noch nie Star Wars gesehen. Noch nie.
Aber dann hast du wahrscheinlich Freunde, die das mögen, weil das ist die Vernetzung deiner Freunde geht auch mit ein. Ja.
Interessen für Werbung. Als allererstes steht bei mir Kosmetik.
Was?
Sehe ich hier gerade. Kleider, Familie, Bekleidung, Reisen, Videospiele, Terrorismus. Tourismus. Tätowierung habe ich eigentlich auch nichts mit. Also.
Aber du kennst Leute, die das mögen.
Ja gut, das stimmt. Hotel, na, sicher.
Ist sehr spezifisch auch. Das finde ich auch so geil.
Natur wie, ist
teilweise
auch
so
geil,
ist das so unfassbar spezifisch und teilweise dann gar nicht mehr. Also das Geilste war auch irgendwie so Interessengemeinschaft der 20 Schwellenländer der Schengen-Zone oder so. Keine Ahnung, irgendwie so ist total bekloppt. Echt? Ja.
Aber total lustig. Manche kann man auch wirklich, zum Beispiel Native American Culture in the United States. Ich weiß genau, wo das herkommt, weil ich nämlich einem Künstler folge, den ich mal ausgestellt habe, der macht so moderne Kunst, aber auf Ureinwohner von Amerika.
So, okay, also.
Aber hier steht zum Beispiel auch Female Entrepreneur Association. Keine Ahnung.
Country Music.
Bei mir, bei mir steht Astrologie.
Ja, ist doch voll dein Ding. Joscha Bach hat noch gesagt, was Esoterik ist. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Esoterik ist, wenn man glaubt, dass die Physik nicht unabhängig vom Geist existiert. Also, mit anderen Worten, wenn ich davon ausgehe, dass meine kognitive Architektur Schreibrechte hat auf die physikalische Welt.
Ja.
Das
Teleportation.
Fand
ich schön. Das ist wirklich schön. Rollenspiel.
Ja, der ganze Glaube funktioniert ja so, ne?
Ja.
Kommt auch mit dem Podcast vom. Ach nee, ist auch der andere Podcast, wo die sprechen mit, also in einer nicht spirituellen Gottwelt muss, also vergeht der Tag und Nacht, die Erde dreht sich und in einer spirituellen Welt könntest du halt mit Gedankenkraft sagen, jetzt.
Ja.
Ne? Also genau. Ohne physikalische Gesetze zu ändern, kannst du einwirken. Halt. Oder ohne die Energiezufuhr zu verändern.
Mm. So, aber du wolltest noch ein Snippet ein.
Ja, wir machen jetzt mal ein Snippet. Und zwar leite ich das kurz ein.
Skifahren. Habe ich noch nie gemacht.
Quantentheorie.
Ja.
Ich finde das ganze Thema ganz spannend. Ich verstehe nichts davon.
Ne. Ja, da
auch diese Vorstellung mit Superposition und Teilchen und wie geht das alles. Und Herr Schabach erzählt das so mit diesem Gleichnis. Und auf einmal denke ich mir, aha, also wenn man es so sieht, ja, warum nicht? Ganz easy. So, spiele ich das mal vor.
Nebenher gesagt glaube ich, dass die Quantentheorie auch überhaupt nicht mystisch ist. Die ist eigentlich ganz einfach.
Meinst du?
Ja.
Aber heißt es nicht, dass die Leute, die behaupten, sie hätten die Quantentheorie verstanden, sie nicht verstanden haben?
Ich glaube, dass unsere Schwierigkeiten aus was ganz Einfachem kommen. Die liegen daher, dass wir versuchen, unser makroskopisches Weltbild zu übertragen auf die Physik. Wir stellen uns dann irgendwie so vor, dass lauter kleine Billardkugeln durch die Gegend fliegen. Mhm. Und dann sagt uns die Quantenmechanik, nö, so ist das nicht. Und dann sind wir völlig verwirrt. Mhm. Aber um bei World of Warcraft zu bleiben, angenommen, wir gucken da auf den Bildschirm und wir sehen, wie lauter Licht Reflexe auf meiner Rüstung auftauchen.
Mhm.
Und die stehen irgendwie in der Verbindung zu der Sonne, die ich da auch auf dem Bildschirm sehe. Dann würde doch keiner fragen, wo ist denn das Licht, während es von der Sonne zu der Rüstung reist?
Mhm.
Und ist das Licht da drin ein Teilchen oder eine Welle? Sondern die Leute würden fragen, wie ist es denn programmiert?
Stimmt.
Und die Quantenmechanik sagt einfach, wie es programmiert ist.
Mhm.
Und es wird genau dann verwirrend, wenn die Leute sagen, wo ist denn das Lichtteilchen?
Ja.
Aber tatsächlich ist das Lichtteilchen nicht so programmiert, dass da ein Teilchen von der Sonne zur Erde reist, sondern dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass ich das Lichtteilchen an diesem oder jenem Punkt intercepten kann, also auffangen kann, wenn ich meine Hand hinstrecke.
Oder eine Rüstung hinstelle.
Und diese Wahrscheinlichkeit lässt sich beschreiben durch eine Wahrscheinlichkeitsfunktion.
Mhm.
Und die entspricht halt dieser Wellenfunktion der Quantenmechanik. Und der Zusammenbruch der Wellenfunktion bedeutet einfach, dass eine Beobachtung stattfindet. Mhm. Das heißt, dass jemand irgendwie
auf diesem Rüstung steht.
Von einem Punkt des Universums aus. Und das ist im Grunde genommen nicht weiter verwirrend. Also die Quantenmechanik gibt Constraints an, Beschränkungen für eine mögliche Implementation des Universums, die genau die Arten von Beobachtungen hervorbringt, die wir sehen.
Alles klar.
Na, ich finde, aber wirklich, ich habe immer früher gedacht, wie können denn zwei Superpositionszellen, eins fliegt nach links, eins fliegt nach rechts, aber wenn das wirklich, im Computerspiel wird ja wirklich keiner fragen, bei World of Warcraft oder bei GTA fragt ja keiner, warum, also da oben ist die Sonne und diese Spielfigur leuchtet, da fliegen ja keine Teilchen rum, es ist nur die Programmierung, wenn da was im Weg steht, dann manifestiert sich das mathematisch. Und das so zu betrachten, finde ich echt faszinierend.
Hm.
Also Programmierung, ne?
Ja.
Weil wenn ich etwas programmiere, dann sage ich ja nicht, Teilchen fliegen von A nach B. Auch beim Raytracing oder so bei 3D-Objekten, dann, das ist ja eine Formel einfach. Und sobald das so ist, dann passiert das halt.
Bei was?
Ja, wenn du so. Es gibt ja, wenn du so 3D-Zeichnungen machst, gibt es Raytracing. Das heißt, es wird wirklich berechnet, als wenn es von einer echten Lichtquelle kommt. Die Lichtteilchen gehen quasi den programmierten Weg und dadurch entstehen sehr realistische Möglichkeiten, Sachen zu beleuchten, Schatteneffekte. Oh, das ist das, was bei Computerspielen immer so unfassbar viel Speicherplatz verbraucht. Deshalb ist die Grafik immer so scheiße. Und die Computer sauseln so. Ich fand das für mich einen total schönen Zugang, das mal mir so vorzustellen.
Einfach. Ja, das fand ich aber auch. Bei mir hat das auch echt lang gedauert zu verstehen, wie ein Computerspiel überhaupt funktioniert, so ein Open-World-Spiel. Ne? Mhm. Also ich dachte früher immer, die müssen halt wirklich, sagen wir mal jetzt mal, was weiß ich, Assassin's Creed Odyssey, ja, wenn die Cassandra da durch die Welt stapft, dachte ich früher immer, die haben das wirklich, die haben jede einzelne Sekunde oder jeden einzelnen Zustand, die dieses Computerspiel annehmen kann in der Welt, einzeln programmiert. Was ja total bescheuert ist, ja. Die haben ja, das Konzept einer Physik-Engine, das war mir halt nicht bewusst, dass sie einfach nur einprogrammieren, wie sich Dinge in dieser Welt verhalten müssen, hypothetisch, so. Das fand ich total krass, so. Und,
ja, wir müssen das auch hypothetisch irgendwie einfach nur. In dem Moment, wo wir es aber tun, wird es halt real. Das finde ich ganz spannend.
Also sagt er, die Quantenphysik ist die Art der Programmierung unserer Physik-Engine.
Ja, ne?
Ja, würde ich auch so sehen. Genau.
Ja.
Wobei man dann trotzdem noch nicht genau verstanden hat, wie, oder?
Nee, die Frage
oder sagt er halt auch,
das ist halt, und da, ich finde, das wird für mich als Atheisten, ja, der wirklich ohne Religion aufgewachsen ist und ich habe wirklich keinen Gottbezug, zumindest keinen kirchlichen Bezug, fällt mir bei sowas immer schwieriger, zu glauben, weil du kommst klar zu der Frage, kann sowas ohne Programmierer stattfinden? Ne? Mhm. Also ohne, dass jemand Schreibrecher und sagt, ah, das finde ich total geil, jetzt programmiere ich jetzt mal so mit das ist eine geile Physik-Engine. So.
Ja, da bist du ja wieder bei dem sich selbst organisierenden System, organisierenden System. Wie komme ich immer drauf? Du weißt schon, was ich meine.
Ja. Also weißt du, macht dann so Gedankenkreise, denen man nicht mehr Herr werden kann. So. Also weil das gehört, also zumindest meins nicht dazu in der
Lage. Überfordert dann, ne?
Da muss ich halt vorstellen, wie man mit Joscha Bach am Strand liegt. Und man löst so leicht weg und er erklärt einem das alles.
Also was bei mir dann
bei
so
einem Kaipirin, ja.
Was bei mir dann so die Embryonalstellung auslöst, ist, wenn ich so über meine eigene Rolle in der Welt dann nachdenke und mir denke, wie sinnlos das alles ist. So. Aber das hatten wir ja schon.
Dramatisch.
Ja.
Aber die Sinnlosigkeit kann eigentlich auch das Befreiendste überhaupt sein, ne?
Ja.
Weil du hast keine Aufgabe obturiert bekommen. Du kannst tun, was du möchtest.
Eigentlich sehr angenehm, ne?
Ja, schon. Aber ich begebe mich ja trotzdem in irgendeine gewisse Richtung, wo ich mich auch unter Druck gesetzt fühle. Aber wenn ich mich dem Druck nicht, wenn ich mich dem nicht aussetze, dann komme ich halt auch nicht weiter im Leben und ich will ja irgendwie weiterkommen. Also mir wäre es natürlich auch lieber, wenn ich den ganzen Tag Podcast aufnehmen könnte, so. Und was weiß ich, irgendwo auf Hawaii leben könnte.
Aber könntest du, ich glaube, wenn du dich jetzt entscheidest, du möchtest professionelle Podcaster werden, genug geile Themen hättest du, könntest du in einem Jahr einen Podcast von Hawaii machen, bin ich mir sicher. Das ist nur eine Entscheidungsfrage.
Ja, wo soll denn das Geld herkommen?
Das ist schon sehr motiviert gesagt.
Wir sind der Motivationspodcast.
Ein Jahr ist schon knapp bemessen.
Das ist wie diese Frau, die bei Wer wird Millionär, ich bin wirklich Motivationspodcast, mit Anekdoten, es gab doch diese Journalistin, die bei Wer wird Millionär 500.000 Euro gewonnen hat.
Mhm.
Und der Günther Jauch fragte die, was machen Sie mit den 500.000 Euro? Dann sagte die, oh, ich habe schon immer davon geträumt, ich bin freie Lektorin, ich werde ein bisschen nebenbei arbeiten, auch mal die Welt zu bereisen. Mal ein Jahr, das Geld, cool. So, nach einem Jahr hat die festgestellt, die hat von dem Gewinn nichts angefasst, weil die festgestellt hat, dass sie ihre Texte eben auch von überall auf der Welt schreiben kann. Und ihr Honorar hat gereicht, das alles zu finanzieren, weil sie auch keine Wohnung mehr hatte, konnte sie das, ne?
Ja.
So, und hat festgestellt, ich glaube, die hat sogar ein Buch geschrieben oder so. Als Anekdote spannend. Oder wie mein Freund André, der ist nach Australien für ein Jahr, jetzt ist er das zweite Jahr schon da und kommt wahrscheinlich auch nicht wieder, weil er jetzt nach Asien machen will.
Hm.
Ja. Und alles, was nötig war, war der erste Schritt.
Weißt du, und da sage ich vorhin auch so großspurig, ne, man sollte immer alles machen und nicht die Sachen nicht machen. Und was tue ich?
Arbeiten.
Ja, arbeiten.
Ja, aber ich glaube, man darf das auch alles nicht so ernst nehmen.
Ich glaube, Sinnlosigkeit zum Thema Motivation. Das Leben, das ist sinnlos. Also man kann akzeptieren, dass das Leben keinen Sinn hat. Also wir sind aus keinem Grund da. Aber es muss ja nicht heißen, dass es bedeutungslos ist. Verstehst du?
Verstehe ich.
Also wenn du dich bedeutungslos fühlst, sagst, ich brauche eine Aufgabe, ich möchte mich verbessern, musst du das ja nicht mit einem universellen Sinn füllen.
Die Definition von Sinn wäre dann ja auch wieder die Frage, ne? Also was heißt Sinn? Heißt Sinn, dass man irgendwie wirklich in dem Sinne was...
Ich glaube,
was halt die Menschheit hinterher bewegt, oder heißt Sinn halt einfach nur...
Ich glaube, in der Sprache einfach, der Programmierung...
Der Sinn meines Lebens ist, ich will einfach ein ganz nettes Leben haben. So. Das ist der Sinn meines Lebens. So. Das würde ich jetzt, glaube ich, so sagen.
Ich glaube, wenn man in der Sprache der Computer Quantenmechanik bleiben würde, es bedeuten, Sinn würde ergeben, dass der Programmierer mit Schreibrecht von uns was erwartet hat. Halt, ne?
Oh mein Gott, du hast mich gerade so getoucht, ne?
Sind wir jetzt NPCs, weißt du, die einfach nur da sind, damit die Welt schön bunt wird, oder haben wir noch eine Aufgabe drüber bekommen?
Ja.
Die man uns natürlich nicht verrät, damit wir uns authentisch verhalten, weil wenn wir den Sinn ja wüssten, dann wäre das ja sinnlos im Spiel.
Ich glaube Ersteres.
Ich glaube auch.
Sind einfach da und sind dafür da, dass wir uns selber bespaßen.
Das fand ich mit das Schlimmste aus, aber Joscha Bach, wo ich mich zusammenrollen wollte, war, wenn das Universum künstlich erzeugt ist, ne, durch jemanden, der das gemacht hat, dann aber sicher nicht für uns. Weil wir so klein und unbedeutend sind im Riesen. Also wenn das Universum schaffen wollte, dann waren wir nicht der Grund. Dann sind wir irgendwie zufällig erschienen.
Aber damit habe ich jetzt so gar keine Probleme.
Nee, aber das finde ich aber...
Finde ich jetzt auch nicht so tragisch.
Ey, stell dir mal vor, es gibt einen Gott, der schafft alles und hat dich aber gar nicht, also uns nicht mit einberechnet, sondern wir sind schmückendes, also wir sind halt zufällig irgendwie da im Nebel als Nebenprodukt entstanden.
Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich...
Stehe vor Gott erschienen den Christen alle und sagt, hallo, endlich bin ich wieder da. Wer seid ihr denn? Oh, ich wollte eigentlich ganz anders hin.
Die Ameisen.
Mensch, das ist ja voll cool. So, weißt du?
Ja.
Das wäre doch noch viel schlimmer, als wenn es keinen Gott gibt. Findest du nicht?
Also ja, zumindest ist es für die, die an Gott glauben, ne?
Ja, und also, das tue ich jetzt, ja nicht. Ja. Also insofern...
Aber was wäre schlimmer? Zu erfahren, also wissenschaftlich zu belegen, es gibt keinen Gott, oder wissenschaftlich zu belegen, ah, es gibt einen Gott, aber der, wir sind ihm scheißegal.
Ist doch eigentlich egal, oder?
Das kann ich nicht beantworten.
Ja, man kann zu kein Gottvertrauen mehr haben.
Habe ich ja auch nicht.
Aber könntest. Noch könntest du.
So. Och, nee,
so, wir sind etwas abgeschweift. Ja, ich finde jedenfalls, was der Joscha Bach gut kann, habe ich ja schon mal gesagt, deshalb kann ich nur wieder empfehlen, den Podcast zu hören, wenn man noch nicht gehört hat. Er schafft es wirklich, neben den ganzen komplizierten Sätzen, so ganz einfache Metaphern zu machen, die man gut verstehen kann. Und das macht Spaß zu hören.
Ja. Und man kann es halt mehrfach hören.
Und er erzählt das halt auch mit so einer Begeisterung. Ne? Er ist sich nicht so schade, dann auf unser Niveau runterzukommen und das runterzubrechen.
Ja, das stimmt. Man merkt auf jeden Fall, dass der Spaß auch an Wissensvermittlung hat. Ne?
Ja.
So, dass dem das Spaß macht, wenn Leute sowas auf einmal irgendwie nachvollziehen können.
Mhm. Es gibt ja noch einige Vorträge auf YouTube von ihm. Kann ich auch nur empfehlen, die auch noch technisch spezifisch sind, wo es manchmal wirklich um bestimmte Sachen geht. Er spricht die leider immer Englisch, weil er in Englisch auch unterrichtet, glaube ich. Aber sind sehr gut zu verstehen, weil er ein schönes deutsches Englisch spricht. Ja. Mhm. Also man kann ihm gut zuhören. Und er spricht ja auch so langsam Englisch wie er Deutsch. Ich finde, er spricht ja auch so angenehm langsam.
So langsam, dass man das auf anderthalbfacher Geschwindigkeit hört, ja.
So, ich gucke mal mein Instagram. So, weiter geht's. Wollen wir noch mehr über Joscha reden? Das reicht eigentlich, ne? Muss mal hören. Man kann ja auch, was wollen wir darüber reden? Man muss es hören.
Ja.
Was haben wir noch so vor heute?
Ich hätte eigentlich noch die Podcast-Vorstellung.
Oh.
Du musst keinen vorstellen. Aber ich wollte doch wegen dem Marek unbedingt meinen Podcast abonniert. Vorstellen.
Podcast-Vorstellung habe ich nicht.
Bei mir ist Podcast-Vorstellung und neu abonniert ja quasi dasselbe.
Ach so. Ja, das ist ja, zieht sich eben, wir fassen das einfach zusammen.
Ja, da brauchen wir einen Jingle, Joscha, bereite schon mal vor.
Ach, sorry. Oh, das war sehr, sehr gesangsmäßig, ne?
Nee, ich fand, es kam vor allem, als wenn du in den Raum stürmst, wärst du vorn aufgerissen und gesteht, sorry.
Sorry. Das gehört sich so, das Thema der Woche fehlt noch.
Ah, das Thema der Woche, schaffen wir das alles noch? Sind wir nicht schon über 8 Stunden oder so? Das
gehört sich so. Hobbys haben durch Podcasten, also durch Podcast hören.
Wollen wir das nächste Mal machen? Und wir rufen, oder? Dann könnten wir jetzt dazu aufrufen, unsere Hörerinnen und Hörer, uns vielleicht ihre Geschichte noch mit dazu zu erzählen.
Ja, das ist cool.
Also unser Thema der Woche soll sein, welche Podcasts haben wir gehört, wo wir vorher nicht wussten, dass wir den Inhalt danach in unser Leben einbauen. Also wir hatten zum Beispiel das Thema Brotbacken. Der Joscha und ich haben angefangen, Brot zu backen wegen einem Podcast. Habt ihr denn unerwartet Sachen gelernt durch Podcasts? Habe ich das richtig gesagt?
Ja.
Dann kommen wir zur nächsten Rubrik.
Hör hin, die Podcast-Vorstellung.
Juhu! Jo. Hast du was mitgebracht? Ich. Wer möchte anfangen?
Ja, fang mal an. Ich muss
erst ich? Okay, da fange ich an. Geht auch schnell. Ich habe nur zwei kleine Ausschnitte.
Ja.
Und ich fange einfach, weil ich diesen Podcast hat mir der Marek empfohlen.
Ah ja.
Der hat mir auch einen empfohlen. Genau. Aber ich habe noch nicht reingehört.
Meiner ist spektakulär, weil ich liebe es. Es geht um Improvisationscomedy. Und ich spiele einfach den Anfang ein. Dann erfahrt ihr, worum es geht.
Gute Arbeit, Impro. Was Sie jetzt hören werden, ist komplett improvisiert. Nichts ist vorbereitet. Auf Basis einer Anregung führen die vier Improvisateure ein Gespräch, aus dem nahtlos eine spontane Szene entsteht. Viel Spaß!
Ach so, ich dachte, jetzt kommt auch was.
Nee, das war das Intro. Und zwar geht es darum, eben, ne, wie gesagt, die reden miteinander schon improvisativ über ihre Erlebnisse und gleiten da wirklich mal so nahtlos in so eine völlig absurde Spielszene ab. Das ist wirklich amüsant. Ich mag das sehr gerne. Man kennt die vielleicht, weil Gute Arbeit ist auf YouTube relativ erfolgreich gewesen. Haben auch, ich glaube, auf ZDF Neo oder so, die hatten auch mal eine Fernsehsendung kurzzeitig, die es leider nicht mehr gibt. Und genau, ich spiele jetzt einfach mal einen lustigen Ausschnitt vor.
Du bist ein crazy kreativer Typ. Ohne Scheiß. Du bist echt manchmal so.
Ich weiß, manchmal kommen Gedanken und dann muss ich sie, dann weiß ich nicht, dann gehen sie durch so ganz viele Schachteln und wir werden neu transformiert. Mhm. Und weißt du, manchmal können Leute mein Gehirn nicht begreifen, aber ja, das ist so funktioniert es.
Was ist deine erste Assoziation zu Milch?
Weiß. Ich weiß. Ist erst nicht so naheliegend, aber es
ist. Ich dachte, das ist erstmal Kronleuchter. Milch, Kronleuchter. Ich denke auch viel an so Filme, an so alten Filmen, so, wo jemand durch den Kronleuchter erschlagen wird und stirbt in so Mystery-Folgen.
Oder wo dann der mit dem ganz langen Streichholz die Kronleuchterkerzen anzündet. Also die hat ja so ein ganz langes Streichholz. Damit sie da oben das anzünden können.
Vor allem,
das ist wirklich so.
Dann fällt doch Wachs. Natürlich. Ja,
was meinst du, wie die so runtergelassen oder was?
Glaubst du, die lassen den runter oder was?
Wie dumm bist du eigentlich? Glaubst du, die lassen ihn runter oder was?
Aber wir machen es jetzt. Nee, das aber ist so ein riesen Streichholz und dann steht da ein anderer mit dem Streichholz. Und der rennt ganz, ganz schnell vorbei. Und so, Leute,
mit der riesigen Streichholzpackung. Ja.
Die Wand ist eine Streichholzpackung, die rennt vorbei.
Und dann sagen sie sowas, aber okay, hey, also, warte mal, hier. Du läufst in eine Richtung, ich in die andere, gleichzeitig auf drei.
Und dann brennt das ganze Haus an. Einfach so überall Flammen.
Und dann kommt die Feuerwehr. So, was hier passiert?
Aber der Kronleuchter, ist an. Der Kronleuchter wird an sein. Vor allem nervig, wenn dann das Wachs runterfällt. Und du als Reicher in der damaligen Zeit einfach die ganze Zeit rumläufst und tropft Wachs auf deine Hand. Und du so, what?
Ach Gott, aber ich bin so reich.
So wurden Kontaktlinsen erfunden. Der Mann, der Kontaktlinsen erfunden hat, hat sich Wachs in seine eigenen Augen getröpfelt.
Und dachte, das ist eine dumme Idee, ich sollte was Besseres erfinden.
Und vielleicht ist es auch zufällig passiert, als er einfach nach oben geguckt hat, während unter dem Kronleuchter Tropf Wachs runtergetropft ist.
Ja, aber dadurch hast du nicht, sondern die Dioptrien reinbekommen.
Er brauchte dann Kontaktlinsen.
Aber der hat immer nur Wachs, er hat nichts gesehen, er hat seine Augen verbrannt.
Ja, hör auf mich so anzuschreien.
Aber so. Natürlich haben die früher die Kronleuchter an der Kette, deswegen, man kennt das doch aus den sämtlichen Abenteuer-Actionfilmen, dass dieser Kronleuchter von der Kette runter.
Ja, schon, das ist der Witz.
Ach so.
Ich mag diesen Podcast nämlich gerne, weil.
Ich kenne die Stimmen.
Florentin Will.
Und Stefan Titze.
Und die.
Die Frau kenne ich nicht.
Doch, kenne ich auch, aber fällt der Name nicht ein.
Okay.
Typisch, ne? Wieder Männer fixiert.
Ja, ja.
Ja, ich mag die beiden total gerne.
Ja, die sind witzig.
Das ist lustig, ne? Glaube ich auch. Ja.
Ich habe noch einen Ausschnitt, weil das funktioniert wirklich lustig. Die unterhalten sich wirklich so über Alltagsthemen, die sie betreffen. Ne? Die erzählen, ich war gestern einkaufen, was habe ich erlebt? Und die sind so authentisch, ich glaube ihnen das auch, und steigen dann wirklich in diese Impro-Szene ein. Zweite Szene, die ich mitbringe, Und es, man aber merkt halt, die sind nicht immer richtig witzig, aber man merkt immer, wie sie um die Gags kämpfen. Das finde ich total sympathisch.
Wenn ich ganz kurz noch einwerfen darf, ich habe so ein bisschen meine Probleme mit dem Begriff Impro. Was ist daran Improvisation? Also natürlich ist das, ist, ja, das hier ist ja auch Improvisation so.
Da habe ich nämlich auch dran gedacht, dass wir...
Weil für mich ist das einfach, was sie da tun, Blödsinn erzählen.
Genau, aber jetzt kommt, genau, das ist dieser Blödsinn-Teil. Was sie aber immer machen, was jetzt hier zu kurz gekommen ist, ist dann eine Geschichte draus zu machen, die völlig frei erfunden ist.
Ach so,
okay. Zum Beispiel jetzt habe ich euch nur den Anfang gezeigt und die Spielszene weggelassen. Jetzt lasse ich den Anfang weg und zeige euch nur die Spielszene. Ah, okay. Sie unterhalten sich nämlich über Sternzeichen und wie werden eigentlich Sternzeichen festgelegt? Also wer hat das festgelegt? Das war die Frage, weil einer gesagt hat, ich habe mein Horoskop gelesen. So, und dann brechen die ad hoc dieses Gespräch ab und machen so weiter.
Bitte kommt auf den Marktplatz zusammen. Bitte kommt jetzt auf den Marktplatz zusammen. Schon wieder so
eine Ankündigung.
Ankündigung 327. Wir verlesen heute die neuen Sternzeichen.
Oh Gott, schon wieder.
Neben Stier, Skorpion, Widder, Löwe und Wassermann kommt nun das neue Sternzeichen, pardon, die neuen Sternzeichen, Apfel, Waage und Pfandflasche. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Quintus.
Entschuldigung, ganz kurz. Wer hat die Ideen für diese ganzen Wasserzeichen?
Unser Komitee.
Wer ist euer Komitee? Warum denn Apfel? Ich habe auch ein neues Sternzeichen. Brezel.
Wer ist für Brezel? Das ist die deutliche Mehrheit. Wir werden Brezel hinzufügen. Wir werden jedoch in unserem Sternzeichen-Komitee darüber abstimmen.
Ganz kurz, aber jetzt...
Flavia?
Flavia, ja, genau. Also ich wäre dann halt Pfandflasche. Da wollte ich halt nochmal wissen, genau was für Qualitäten ich habe, was für ein Mensch wäre ich, wenn ich jetzt so ein Pfandflaschen geboren wäre.
Pfandflasche ist vor allem Loyalität.
Das sehe ich in mir. Entschuldigung.
Und
das sieht jeder
man Mensch kann sich auf sie verlassen.
Welcher Mensch?
Man kann sich auf sie verlassen.
Welcher Mensch will nicht von sich behaupten, man könnte sich auf jeden Fall.
Ich bin auf jeden Fall verflaschbar.
Sie hat da gar nichts mit zu tun. Flasche ist unabhängig davon. Was seid ihr für ein Komitee? Ihr habt letzte Woche 2 Wochentage gestrichen. Das hat mir komplett mein komplettes Abosystem komplett durcheinander
typisch
gebracht.
Typisch Brezel!
Hä? Das stimmt.
Nein,
Brezel ist unlustig.
Super unwitzig.
Nein, aber im ganzen Ernst, irgendwie, keine Ahnung.
Ich kann keine Vergleiche machen.
Ich bin Kürbisbauer. Meine Kürbisse müssen 4 Monate lang reifen. Ihr habt jetzt zum dritten Mal den Monatskalender.
Wer ist dafür, dass Kürbisse weniger reifen müssen? Zeig mal kurz auf.
Nein, ich würde für mehr machen.
So funktioniert das nicht. Ihr könnt nicht einfach
deutliche Mehrheit
die Reifungszeiten ändern. Das ist doch auch kein Komitee, das entscheidest du.
Die Kürbisse reifen jetzt nur noch 2 Wochen.
Nein, das ist...
Ja.
Ist gut für mich, ist gut für mich.
Handgeklapper.
Oh Gott, als ob die Leute damals...
Handgeklapper. Ich dachte, wir müssen es auch immer sagen, Beifall, wenn wir es machen.
Beifall ist das alte.
Handgeklapper.
Beifall.
So, gibt es sonst noch Anmerkungen?
Ja. In welchem Jahr sind wir jetzt bitte?
2.
Warum denn schon wieder 2? Letztes Mal war es 14.
Ja.
Ich dachte, es war minus 14.
Wir haben heraus... Bitte beruhigen Sie sich, Quintus. Diese Laune ist nicht mehr auszuhalten.
Heiße ich Quintus jetzt endlich, oder was?
Ja, Quintus.
Dankeschön.
Ja, mit dem alten Namen konnten Sie ja nichts anfangen.
Ja, offensichtlich.
Ja.
Nölo.
Nölo.
Nölo ist doch kein Name.
Nölo war nicht schlecht.
Ach, das ist Bullshit.
Naja, jedenfalls haben wir gemerkt, die Sonne, die dreht sich in Wahrheit, drehen wir uns um die Sonne, nicht wie Sie angenommen haben, umgekehrt.
Das würfelt ihr aus einfach.
Und deswegen, bitte?
Wir haben noch...
Wer dreht sich aus?
Wir losen das. Außerdem hat sich herausgestellt, dass es mehr Sinn macht, nur 7 Wochentage zu nehmen.
So funktioniert das.
Das könnte ich noch weiterhören, das ist sehr lustig.
Also wirklich, die Folgen immer 20, 25 Minuten und ja, ich mag die sehr gerne. Man kann ihn unterwegs eigentlich nicht hören, weil man zwangsläufig lachen muss, wenn das die Humor ist, die man hat. Und man merkt, was ich das Sympathische finde, man merkt halt manchmal, wie die kämpfen und die Witze auch versauen. Das finde ich bei Improvisationscomedy eben so schön, dass sie die ganze Zeit so am Kämpfen sind, noch irgendwie die Wendung zu kriegen. Handgeklapper. Ja. Gibt es übrigens nicht mehr bei iTunes, warum auch immer, vielleicht aus rechtlichen Gründen. Man kann sie noch auf der Website, also wenn man den googelt, den Podcast, finden wir das. Oder bei, hat mir der Marek gesagt, Castbox heißt die App. In diesem Player ist sie noch drin.
Das aber ich will mir dafür nicht eine extra Folgen. App runterladen.
Ja, aber dann kannst du immer Webplayer hören, da gibt es ja auch alle noch.
Ja, das ist aber auch doof.
Aber du kannst den theoretisch
Also es muss ja ein RSS-Feed geben.
Also ich habe mich extra Castbox runtergedrückt.
Ja, eben, ja.
Ich weiß nicht, ob ich hatte jetzt nur überlegt, ob es vielleicht mit öffentlich-rechtlichen irgendwas
pumpt. Ich hatte das Castbox ganz früher mal, aber irgendwie war das da echt kacke damals. Vielleicht ist es besser geworden. Ich bin ja eher am Überlegen. Irgendwie bin ich mit meinem Podcatcher dann doch so ein bisschen... Ich habe irgendwie die Podcatcher gehört. Da haben die ja in der letzten Folge so sehr viel über das nochmal so intensiver auseinandergenommen. Und ich habe bisher nie so richtig mit Playlists gehört. So, sondern dass ich mir halt immer aus meinem Brimborium immer rausgesucht habe, was ich jetzt hören will. Und eigentlich finde ich das, glaube ich, doch so, weil ich halt so Tagessachen auch habe, irgendwie dann doch ganz nett, wenn das, wenn ich Playlisten hätte, die automatisch aber erstellt werden. Also sonst macht es auch wieder keinen Sinn, ne? Dass der mir zum Beispiel in Daily immer direkt morgens reinhaut, Deutschlandfunk der Tag, Deutschlandfunk Hintergrund, das Aktuelle, so diese Sachen, dass ich die immer aktuell drin habe und dann einfach den Tag über das so weghören kann. Aber das geht bei Podcast Addicted nicht.
Ich muss meine Podcasts immer nach Gefühlslage hören.
Ich auch, ich mache das spontan.
Ja, ich habe halt so ein paar Sachen wirklich, die ich einfach immer, also ich höre zum Beispiel immer eigentlich mittags gegen 12 oder 1 Uhr höre ich irgendwie diesen Daily Podcast. Jeden Tag.
Ja, gut.
Und Deutschlandfunk der Tag höre ich halt auch jeden Tag. Und Deutschlandfunk Hintergrund, wenn es rauskommt, höre ich das auch immer. Und das kommt ja auch relativ häufig raus. So, das heißt, ich habe so ein paar Sachen, die sind einfach regelmäßig da und die will ich auch immer sofort hören, wenn sie da sind. So, Aufwachen könnte ich da zum Beispiel auch drin haben, weil den höre ich sowieso immer so dann, wenn er rauskommt, ne? Oder dieses Tomorrow-Ding. Mhm. Also ich habe so ein paar Sachen, die einfach irgendwie direkt in so eine Playlist reinkommen könnten. Deswegen überlege ich da gerade mal umzustellen, aber ich bin zu faul. Wobei, ich habe Urlaub. Naja, das doch dazu.
Selbstoptimierung. Ich wollte einfach nur Motivationsworte mal reinbrüllen. Handgeklapper. So. Hast du auch was mitgebracht?
Ja.
Juhu.
Also nicht in dieser Rubrik, aber wir lösen die Rubriken ja auf. Ne? Ja. Haben wir gerade beschlossen.
Ja. Das mit den Rubriken war eine Schnapsidee. Ich habe eigentlich nur eingeführt wegen der Jingles, glaube ich.
Und die haben wir jetzt nicht.
Komm, mach mal ein.
Nee, jetzt das nicht.
Achso, du hast nichts mehr für diese Kategorie.
Ach so, doch.
Irgendwas, was du schon länger hörst.
Was ich schon länger höre?
Ja, weil sonst wäre es ja hört, hört, neu abonniert.
Ja, aber das mischt sich doch jetzt, oder nicht?
Ihr macht mich.
Ist auch egal.
Nee, ich wollte nur noch kurz darauf hinweisen, dass es für Tschernobyl auch tatsächlich einen Podcast gibt.
Ja. Ich weiß.
Natürlich weiß Christopher das schon.
Natürlich.
Er hat es auch schon. Bevor ich drauf gekommen bin, zweimal gepostet.
Ja. Ich sag ja, du musst an deiner Twitter-Kompetenz arbeiten.
Ja, ach so, ich hätte sagen, meinst du, ich soll sagen, ach so, weil ich das nicht mitgekriegt habe.
Ja, also sonst hättest du es mitbekommen wahrscheinlich. Und du hättest es auch noch ein bisschen anders beworben, so dass man denkt, geil, da muss ich jetzt draufklicken. Bei dir ist es immer so, okay.
Das ist das Ding. Ich glaube, das ist doch alles nichts für mich, dieses Internet. Nee. Ja, hast du ja recht, vielleicht. Mach mal.
Selbstoptimierungstipp. Jetzt nur noch Smileys benutzen, die ein Lachgesicht haben. Für dich auf Twitter. Das macht positive Feelings bei der Crowd. Du musst die emotional catchen.
Ach so, ich muss auch mehr, wenn ich retweete, da auch noch das noch mehr zitieren. Wieso man das, wieso, ne? Ich hau einfach nur den Link rauf und sag, hört mal. Das habe ich auch schon.
Ja, das motiviert die Leute halt nicht. Also.
Genau, da waschen die lieber ab.
Ja. Du musst den auch schon.
Ja, aber letztendlich ist dann ja wieder auch wieder das Ding. Eigentlich ist mir das ja auch egal, wieso poste ich das überhaupt?
Ja, weil du irgendwie andere Leute, weil du die Aufmerksamkeit brauchst.
Ja, weil ich die Aufmerksamkeit
habe. Es hat dich ja irgendwie berührt offenbar und du willst dieses Geschenk an andere Leute weitergeben. Aber da reicht es nicht zu sagen, hört mal. Da musst du schon sagen, boah, ich habe so eine geile Sache gehört, Leute, das hat sowas mit mir gemacht, ne? Klickt auf diesen Link oder ihr werdet es bereuen. Nee.
Ich glaube, dann lasse ich das lieber.
Ich mache das für dich. Ich rufe mich einfach an und ich mach Agentur für geile Twitter-Nachrichten.
Gibt's
und da könnte ich Leute anrufen und ich mache einfach geile Twitter-Nachrichten.
Aber das gibt's doch schon. Also, oder meinst du, Angela Merkel schreibt ihren Twitter-Account? Die gibt's, hat gar keine, aber. Oder meinst du, die ganzen Leute schreiben dir selber? Da gibt's doch so einen Spin-Doktor oder nicht und der hat das Twitter-Handy in der Hand.
Das glaube ich nicht. Da bewerten wir das über. Ich glaube wirklich, das glaube ich nicht. Also, dass die
jemand teils, fremd, teils.
Vielleicht in Anwesenheit.
Also, bei Facebook-Pages aber auf jeden Fall.
Bei Twitter weiß ich nicht direkt so, aber bei Facebook auf jeden Fall.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, ohne dass sie da drüber, also dass sie sagt, ja, bitte abschicken.
Manchmal schreibt sogar die CDU in der ersten Person Singular. Habt ihr das mitbekommen?
Nee.
Ich bin die CDU.
Auf dem CDU-Twitter-Account hat irgendwer geschrieben, aber ich sehe das so und so.
Boah, falsch eingeloggt wahrscheinlich, ne? Ja. Falsch schon unser
Account. Da sitzt ein Team hinter. Nein, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass das... Also kommt immer darauf an, bei wem. Aber ich glaube, es gibt, wobei bei Twitter, also bei Facebook, ach, ich weiß auch nicht, ist auch egal, komm, wir machen weiter.
Da wir ein Laber-Podcast geworden sind, darf ich euch, habe ich nämlich gestern festgestellt, was ist für euch, Team Tumanogo, das schlimmste Geräusch der Welt? Ich habe es für mich nämlich gestern entdeckt.
Das schlimmste Geräusch, ich finde Geräusche generell ganz cool.
Nee, es gibt ein Geräusch, das ist wirklich ganz schlimm, ich kann ja nichts anderes mehr denken.
Zähne knirschen.
Ach, harmlos. Nicht schlimm.
Ich finde, also dieses klassische Kreide, nee, Tafel-Gabel-Ding finde ich schon nicht so geil. Glaube ich. So oft hört man das dann auch nicht, ne? Das liegt wahrscheinlich nur an Filmen, die ich geguckt habe und jetzt denke, das finde ich nicht geil, weil man das nicht geil findet.
Angeblich. Naja, und jetzt, wir sind ja eh nicht mehr in der Schule, ne?
Die Frage ist: Film, meinst du das, was man so aus Filmen sehen kennt, das Kratzen an der Tafel, ist das echte Tafelkratzengeräusch oder ein anderes Geräusch? Was weniger schlimm ist, damit die Leute sich nicht erschrecken.
Oder nee, noch schlimmer? Noch schlimmer eher. Im Film wird es ja immer, bei Sounddesign wird es ja immer so gemacht, dass man übertreibt. Das heißt, irgendwo im Hintergrund ist eine Gasflasche, die aufgeht, die ist so laut, wie du sie normalerweise nie hören würdest. Also im Film, alles, was an Sound ist, wird immer übertrieben.
Ich bin gar nicht bewusst gewesen.
Da musst du mal drauf achten. Ist tatsächlich so. Apropos Geräusche. Achso, nee, du hast...
Das schlimmste Geräusch, was ich für mich gefunden habe, ist... Kennt ihr diese Kassendisplays im Supermarkt? Ja, mit diesen großen Displays, die sie Kassiererinnen und Kassierer haben. Wenn jemand mit langen künstlichen Fingernägeln.
Oh ja, ich weiß genau.
Ganz lange künstliche Fingernägel, da ist doch dieses Glas mit Plastik, mit so einem lapprigen Plastikding. Ja. Und wenn da zum Beispiel, das Gemüse kann ich nicht kannte, der Barcode muss an, dann tippert jemand mit diesen künstlichen Fingernägeln auf diesen Plastik. Das kann ich, da würde ich am liebsten den Leuten sagen, nehmen Sie die Hand weg, ich tippe das selber ein.
Ich habe mal den Friseur gewechselt, weil die mich mit künstlichen Haaren.
Guten Tag, ich hätte gern künstliche Haare.
Nein, die hat mir mit künstlichen Fingernägeln die Haare gewaschen und ich hatte die ganze Zeit an der Kopfhaut. Das war so eklig. Das ging gar nicht.
Ich habe so ein, kennt ihr diese Kopfstimulations, was auch immer die heißen? Die sind aber ganz geil, finde ich.
Ja, das ist ja was anderes.
Ist das nicht ähnlich dann?
Aber dieses Geräusch von diesen künstlichen Fingernägeln auf Plastik.
Ja, aber, weiß ich gar nicht. Aber ich gar bei so. Den künstlichen Fingernägeln weißt du ja nicht, was so drunter ist.
Ja, wusstest du, dass künstliche Fingernägel...
Das kommt natürlich nochmal dazu. Ich dachte jetzt nur dieses Gefühl, aber klar.
In der Lebensmittelindustrie, also wenn ihr im Lebensmittelverarbeitenden Betrieb in der Küche arbeitet, darfst du keine künstlichen Fingernägel tragen.
Ja, nicht im Krankenhaus ja auch nicht.
Ja, weil da so viel Dreck drunter
macht ist. Macht ja auch Sinn, ne, eigentlich, ja. Aus hygienischen Gründen. Mir fällt nämlich gerade noch, wo du von Geräuschen gehört hast. Ich habe Regen gesampelt und habe daraus ein Instrument gebaut. Cool, ne?
Und da kannst du jetzt drücken aufs Keyboard und dann macht es verschiedene Regen.
Nein, man hört gar nicht mehr, dass das Regen ist. Ach. Also ich habe das zum Beispiel einmal als Audiosignal, habe ich von so einem YouTube-Kanal irgendwie gefunden, dass ich das Audiosignal quasi in ein, jetzt wird es ein bisschen fachlich, in einen Filter. Also da kann ich ja, beim Filter ist ja quasi wie ein Equalizer, so dass ich bestimmte Frequenzen rausziehen kann. Und wenn man die richtig hochdreht, dann gibt es eine Selbstoszillation. Also wenn ich irgendwie bei 2000 Hertz mit einer sehr steilen Flanke, also im Prinzip nur einen ganz kleinen Teil von einer Frequenz richtig hochdrehe, fängt das irgendwann so an zu fiepen. Und man kriegt so Resonanzen. Und wenn man das mit mehreren macht, kann man quasi einen ganz neuen Ton zusammenbauen. Und das mit dem Regen dann. Und dann, das war sehr spannend. Und dann habe ich das nochmal anders gemacht, indem ich den Regen genommen habe und einfach einen normalen, irgendwie, sagen wir jetzt einfach einen Klavierton oder so, also oder einfach mal eine Sinuskurve, die spielt man. Und dass der Regen die Lautstärke moduliert von dem, beziehungsweise auch den Filter modulieren kann. So, das heißt, also ich habe halt einen Ton und der Regen, der macht da die ganze Zeit und der kann quasi diesen Filterregler, der wop macht quasi, kann das dann leicht modulieren. Das heißt, du hast immer so cool, ne?
Kannst du das nächste Mal was mitbringen? Meine? Ein Sample, ein Beispiel?
Ja, kann ich mal mitbringen nächstes Mal.
Für den Anfang. Wir lassen das mit so Synthi-Regen beginnen. Ja.
Das hat Spaß gemacht, auf jeden Fall.
Wie hast du das Sample-Mikrofon rausgehalten?
Einfach, Fenster auf, Mikrofon raus, hat geregnet, aufgenommen.
Nice.
Ja, voll cool, das hat richtig Spaß gemacht.
Da hat sich der, Thema Joscha Bach, da hat sich der Joscha also im ganzen Rauschen der Welt des Regens jetzt seine Samples rausgesucht und dir selber dein Gehirn da gebastelt, deine Musik daraus, aus dem Rauschen. Ja.
Hat so was Organisches auf jeden Fall irgendwie. Zumindest gefühlt. Also was weiß ich, man kann das sicherlich auch anders erzeugen. Aber wenn man sowas so selber macht, irgendwie hat man immer noch so einen anderen Zugang dazu.
Dann hat man ein Kompetenzgefühl auch. Ne?
Das auch nochmal, ja. Ja, das habe ich natürlich, wenn ich jetzt irgendwie... Also ich kann ja auch ein Modulationsobjekt nehmen, was quasi so ein random Ding einfach raushaut, wo es funktioniert. Aber man hat natürlich einen viel persönlicheren Bezug dazu, wenn ich das Ding halt einfach aufnehme und das dann so. Und dadurch wird vielleicht der Sound auch anders, zumindest für mich als Gefühl. Ob das dann letztendlich jemand anderes auseinanderhalten könnte, ob das nun mit Regen gemacht ist oder synthetisch erzeugt, ist eine ganz andere Frage. Aber es geht ja auch immer um das eigene Gefühl. Naja, anderes Thema, ne? Wo waren wir denn eigentlich?
Du wolltest einen Podcast vorstellen.
Handgeklapper!
Wollte ich? Ach so, nee, habe ich doch schon. Ich habe gesagt, Tschernobyl gibt's übrigens auch.
Ach, das war das? Oh, okay, gut.
Gibt's einen Podcast dazu?
Gut, ja. Alles klar. Dann mache ich weiter. Ich möchte euch einen Podcast vorstellen, der euch, glaube ich, nicht so richtig interessiert, vielleicht.
Bitte? Geht es ums Filzen?
Nein, Es geht ums Gaming. Ich möchte einen Gaming-Podcast vorstellen. Könnt ihr euch das vorstellen?
Bist du Gamerin? Haben wir schon mal darüber gesprochen.
Nein, man sagt auch nicht mehr Gamer und Gamerin.
Nein, was sagt man denn jetzt? Zockerin? Ist auch schon 1990, ne?
Ja, weiß nicht, Spielerin oder so. Aber wahrscheinlich...
Dasselbe.
Nein, es ist nicht dasselbe, weil das Wort Gamer ist sehr negativ konnotiert.
Das ist wie mit Disco und Club. Um mal in deiner Sprache zu sprechen.
Ja, also ich möchte euch vorstellen, Behind the Screens, das ist ein wissenschaftlicher Gaming-Podcast. Benjamin Strobel und Nicolas Huberg machen die und das sind beide Psychologen und wie sie selber sagen, lebenslange Videospieler und mit Behind the Screens bringen wir unsere Leidenschaften zusammen und betrachten Videospiele aus der Perspektive der Psychologie. Und damit hatten sie mich natürlich, ne? Die haben erst 5 Folgen, deswegen mache ich das auch jetzt in dieser nicht mehr existenten Kategorie neu abonniert. Und die kommen auch eher unregelmäßig, also alle paar Monate mal. Und die erste Folge war zum Beispiel, was ist überhaupt ein Spiel und ab wann hört ein Computerspiel auf, ein Spiel zu sein? Sagt euch der Begriff Walking Simulator was?
Ich kenne nur Gabelstapler-Simulator von meinen Klienten.
Walking Simulator?
Also das sind im Grunde Spiele, wo du ich kenne mich damit auch nicht so gut aus, aber so wie ich das verstanden habe, sind das Spiele, wo du keine wirkliche Narrative hast, so, sondern einfach nur eine Welt, durch die du laufen kannst.
GTA war für mich immer so ein Spiel.
Trotzdem schon ein Narrativ, wenn du willst. Also du kannst ja die Story schon spielen.
Ja. Aber man kann es auch anders nutzen. Ich habe GTA auch nie, ich habe mal versucht und ich bin an der, weiß nicht, zweiten Mission gescheitert und hatte ich keinen Bock mehr. Und ich wollte dann lieber immer
Leute töten
und Handgranaten aus Helikoptern werfen. Aber okay, Walking Simulator finde ich sehr faszinierend, weil ist das überhaupt noch ein Spiel, wenn die Leute sich nur in diese virtuelle Welt begeben, um darin rumzulaufen, was sie auch in der realen Welt tun könnten? So, fand ich sehr faszinierend. Und in der aktuellen Folge geht es um Computerspielabhängigkeit, was ja neu in die ICD-11 aufgenommen wurde als Diagnose. Und da eruieren sie so ein bisschen, warum das sinnvoll ist oder auch nicht.
Darf ich dich kurz unterbrechen?
Ja.
Warte mal. ICD-11 ist der neue dann, ne?
Genau.
Ach so.
Der neue.
Ich erkläre mal kurz, was ist
International? International Classification of Diseases. Ja. Und das ist quasi das Handbuch, wo alle möglichen Krankheiten, sowohl körperliche als auch psychische Diagnosen drinstehen. Und die sind immer mit einem Code belegt. Und wenn du jetzt zum Arzt gehst und der stellt dir einen Attest aus, dann ist da der ICD-Code drin. Und dann könntest du quasi im Internet nachgucken, wofür steht das eigentlich, was glaubt er eigentlich, was ich habe. So. Und in der F-Kategorie sind halt die ganzen psychischen Diagnosen drin und da ist jetzt eben auch die Computerspielabhängigkeit mit drin. Und das ist ein Thema, was ja in den Medien auch sehr kontrovers diskutiert wird, ob das sinnvoll ist oder nicht und ob das nicht der Grund ist, warum, was weiß ich, diverse Attentate geschehen und so. Ne, es ist ein schwieriges Thema so. Und was ich halt gut finde am Podcast, die rattern das nicht so runter und sagen, okay, das ist jetzt so und so, sondern die scheuen sich auch nicht so, diese Themen dann auch sehr differenziert auszudiskutieren. Also zum Beispiel die Frage, ab wann ist ein Verhalten eigentlich pathologisch? Was ja so eine generelle Frage ist, die man sich stellen kann. Und das ist ziemlich unterhaltsam, finde ich, aber man lernt halt auch viel. Und ich finde, das ist auch besonders gut für Leute, wobei die das wahrscheinlich wieder nicht hören werden, die sich halt weder mit Psychologie und oder mit Computerspielen befassen.
Ich finde, es klingt bisher sehr spannend.
Also ich kann es empfehlen, man muss aber dazu sagen, die Klangqualität, die war gerade am Anfang noch sehr verbesserungswürdig. Das war auch so, dass ich dachte, oh Gott, hörst du das wirklich weiter? Aber sie haben sich da auch auf jeden Fall verbessert. Aber falls es irgendwer hört, ihr solltet unbedingt Kapitelmarken einbauen. Das haben sie nicht. Und sie haben halt so...
Ein No-Go, ja.
Also gerade wenn man so einen Podcast hat, wo man so viele unterschiedliche Themen behandelt, weil die gehen halt auch 2 Stunden oder so.
Ach cool.
Da hätte ich schon gerne Übersicht, worum es geht und dass ich da auch mal hinspringen kann und so. Ja.
Cool. Lieblingsfolge? Kannst du irgendwas bei euch einsteigen? Irgendwas als erstes hören?
Ja, also ich weiß ja nicht, also wenn du überhaupt nichts am Hut hast so damit, dann würde ich mit der ersten Folge anfangen. Mhm. Ansonsten ja, die Computerspielabhängigkeit fand ich sehr gut. Ja. Und die sind halt auch so schön locker drauf, ne? Das mag ich. So.
Joscha, wie heißt dieses Ding, wo die Mikrofone drin sind? Das hier? Ich habe meinen Finger in eins davon gesteckt und krieg mich nicht mehr raus.
Boah, keine Ahnung. Also bei so einem großen Studio ist das immer die Spinne, ne? Mikrofonspinne, aber in dem Teil Mikrofonklemme oder was? Kriegst du nicht mehr raus, als ob Zimmer. Nein, aber du kannst die sind flexibel.
Ach so.
Du kannst den genau so einfach.
Ja. Nichts passiert.
Was ist denn das für eine?
Das habe ich eben so angestrengt geguckt, weil das steht ja in dem Ende gezählt, das hatte ich. Ich schwoll mir den Finger an.
Und ich dachte schon, ich hätte dich gefesselt mit
meinem Das war wirklich gut. Ich habe da ja meinen Psychotalk, den ich früher so oft gehört habe, ja immer nur noch jetzt einmal im Jahr kommt. Und wir. Ich freue mich also, dieses. Und gerade Games ist ja auch meine Welt.
Ach so, okay,
cool. Ja, ich bin ja bei GTA. Habe ich noch nicht erzählt, dass ich bei GTA eine Crew anführe, die 1000 Mitglieder hat.
Echt? Ach, bei GTA Online oder was? Ja, krass.
Das ist total ätzend.
Ich habe mich so aufgeregt, ne? Ich habe dann irgendwann mal, habe ich mir meinen Studiorechner zusammengebaut und dachte, okay, wenn du jetzt so einen übertriebenen Computer hast, baust du auch mal eine vernünftige Grafikkarte. Dann habe ich nochmal 300 Euro extra für so eine Grafikkarte eingebaut. Denke mir, geil, kann ich mal GTA spielen endlich. Ich habe das früher immer nur auf PlayStation gezockt. Es ist, geht nicht. Aus unerfindlichen Gründen. Support hin und her geschrieben und weiß ich nicht was, irgendein fucking Bug, ich weiß nicht woran es liegt, wahrscheinlich Hardware-Konfiguration oder sowas.
Ich bin auch absolut Konsolenspieler. Ich habe aufgehört PC zu spielen vor fast 15 Jahren, weil es hat nie richtig funktioniert.
Ja, ich habe das jetzt auch nur, ich dachte halt, okay, wenn ich irgendwie so ein leistungsstarkes Ding da habe, wieso soll ich da nicht noch eine Grafikkarte einbauen und dann kann ich zwischendurch mal spielen. Ich spiele gerade Anno.
Oh, Anno ist schon raus, das Neue, ist gut.
Ja, ist schon ziemlich geil.
Spielst du auch Anno?
Nein.
Oh, ich liebe Anno.
Das macht schon Spaß. Also es ist schon geil irgendwie mit den, also es ist halt wieder, weil zwischendurch hatten die ja mal so Sci-Fi-Sachen und so, die waren aber echt schlecht umgesetzt so, ne? Weil gerade mit diesem ganzen Ressourcenhandel, da geht es ja auch nicht darum, irgendwie die ganze Zeit Krieg zu führen, sondern tatsächlich einfach diesen Ausgleich hinzukriegen. Und was jetzt halt besonders cool ist, früher konntest du ja einfach alle Einwohner hochleveln und gut ist. Und jetzt musst du halt immer so einen Ausgleich zwischen Bauern, Arbeiterklasse was gibt's dann noch? Und dann gibt's Arbeiter, ich habe jetzt noch Ingenieure und davor war noch irgendwie sowas, Handwerker, genau. Ich weiß nicht, ob's, ja, das macht auf jeden Fall sehr Spaß und du musst auch immer und darfst dann gucken, dass die Insel nicht zu viel zu verdreckt wird, so.
Endlich Umweltschutz in Anno.
Ja, ich weiß, hab das schon Minus, weil ich habe jetzt irgendwie, tatsächlich Öl abgebaut.
Oh.
Naja. Also es ist ganz cool, weil du diese Industrialisierungsepisode jetzt hast quasi so, ne? So, und dann kommst du halt von den Segelschiffen auf einmal zu irgendwelchen Tanklastern. Jetzt kann man Öl, kann ich Öltanker bauen und sowas. Und
Ihr kennt ja beide Anno offenbar. Ja. Und dann wisst ihr auch, warum es niemals Anno 1900 geben kann, ne?
Lass mich kurz überlegen.
Geil, ich kann euch was Neues beibringen.
Weil die Zahlen immer eine Bedeutung haben, die Jahreszahlen. Die müssen irgendwas ergeben, nein? Bin ich auf der richtigen Spur?
Ja.
Die also Anno haben irgendeine Bedeutung. Wie ist das andere?
1800 ist ja dann...
1804 war doch das eine, ne?
Ja, das war 1704. 1704, 1800 ist jetzt industrielle Revolution.
Das muss irgendein...
Wann war die denn?
Habe ich jetzt gerade Scheiße erzählt? Es gab Anno 1704.
Ja.
Oh, Scheiße.
Oder 1604. Jetzt hab ich...
Erzähl, jetzt erzähl, komm. Keine Angst vor Verschwörungstheorien. Ja.
Weil die Zahlen in Quersumme was Bestimmtes ergeben müssen. Ich dachte immer 9.
Ach so,
aber jetzt habt ihr mich voll. Was gab's denn? 1604, 1703. Ne?
2200.
Anno-Spielserie. Ah, nee, nicht 1604. Also, erster Titel war 1602.
Ja, genau. Dann passt das wieder. Da habt ihr mich verunsichert. Es muss immer 9 ergeben.
Guck. Wisst ihr, was ich noch total gerne spiele? SimCity.
15.3. Ach so, ja, stimmt.
SimCity 4.
14. Ja, krass.
Doll.
So, das war's.
Ja. Unnützes Wissen halt, ne?
Du bist einfach der größte Nerd von uns.
Nee, um Gottes Willen.
Nochmal auf Rezo zurück. Es war der geilste Twitter-Eintrag von Rezo, wo es darum ging, dass jemand von der Zeitung auflauert, ne?
Ja.
Also, wie, egal, sinngemäß geschrieben, von welcher Zeitung du auch bist, ey, ihr müsst besser euch verstecken, weil man sieht, dass ihr auf mich wartet. Und zweitens, ich bin Nerd, ich verlasse eh nie das Haus.
Übrigens, mein Lieblingszitat aus dem Joscha Bach Podcast, um das nochmal kurz aufzugreifen. Ganz am Ende, wo er darüber spricht, oder da fragt Holger Klein ihn ja, bla bla, wenn wir uns Roboter bauen können, dann brauchen wir ja keine Kinder mehr. Oder irgendwie kommen die auf Kinder zu sprechen. Und er meinte dann so, ja, wenn Kinder eine Pausentaste hätten, dann wäre mein Kind mit 18 immer noch 2. Und ich dachte so, yo, meins auch.
Ich weiß nicht. Will ich mich jetzt nicht so äußern. Oder kann.
So finden wir, machen wir noch was? Ist jetzt Ende?
Ach so, ja, haben wir noch Kategorien?
Haben wir No-Go? Nee.
Ja, haben wir doch gerade.
No-Go, was war das nochmal? Ist Podcast aufnehmen, während man mit künstlichen Fingernägeln am Mikrofon rumtippt.
Ach so, okay.
Ach so, und keine Kapitelmarken.
Und aber ich finde keine Kapitelmarken wirklich bei 2 Stunden Podcasts unangemessen. Weil man findet ja auch nichts wieder.
Ja, richtig. Also generell, glaube ich, so bei so Sachen, die tatsächlich Wissen widerspiegeln. Also bei dem Ding zum Beispiel, was du jetzt vorgestellt hast oder so, oder ich höre noch so was Lustiges. Wie heißt die nochmal? Talk ohne Gast heißt das. Das ist halt einfach nur Quatsch. So, und das geht irgendwie eine knappe Stunde so, da brauche ich keinen, weil das höre ich nicht irgendwie sondiert nach Kapitelmarken, okay, das überspringe ich jetzt mal, weil dann würde ich den Quatsch unterbrechen und das macht keinen Sinn dann. Ne? Aber tatsächlich bei so Sachen, wo Wissensvermittlung irgendwie dann doch da ist, finde ich das auch definitiv sinnvoll, Kapitelmarken zu haben.
Habt ihr irgendwas deabonniert?
Nee. Bin ich nicht so gekommen.
Ich auch nicht.
Ich suche ja immer akribisch danach. Nee.
Oh, ich freue mich so auf Lindneuns Podcast, der ist gestern rausgekommen.
Alles?
So, dann haben wir noch das Abschlussthema Bier.
Ach, Bier, genau. Während ich das Bier anzapfe, könnt ihr über den Podcast sprechen, den ihr als nächstes hören werdet, sobald wir hier raus sind.
Puh. Als nächstes. Ach so, was mir aufgefallen ist. Da war ich erfreut und frustriert. Moritz Klink macht auf Twitter irgendwie sowas mit Experimentalität. Hab da irgendwie eine Website gebaut und dann gibt's da auch Podcasts und man kann den Feed abonnieren, dann klickst du drauf und dann ist da halt einfach nichts drin.
Okay. In dem
Feed. Das heißt, dieser Feed ist vorbereitet, aber da ist noch nichts drin und das ist jetzt auch schon wieder echt lange her. Deswegen bin ich gerade ein bisschen frustriert deswegen und habe mich eigentlich so gefreut, wo ich dachte, boah, echt, der macht mal wieder was und jetzt hat er mal wieder was, macht wirklich irgendwie was Eigenes.
Ja.
Ist da aber nichts.
Ich habe noch einen kurzen Einschub. Ich möchte noch einen Podcast empfehlen.
Mach mal.
Mache ich jetzt einfach. Ich habe den auch neu abonniert. Ich übernehme jetzt die neu abonniert Sektion hier.
Do it.
Und zwar, oh Gott, jetzt muss ich nochmal nachgucken, wie der heißt. Ich glaube, der heißt Track 17 oder Track 17. Heißt der so? Findet man das? Track 17, genau. Und zwar reden da zwei Redakteure des Musikexpress, nämlich Albert Koch und den anderen kenne ich nicht namentlich, sorry. Oh Gott, ich muss nachgucken. Die reden, beziehungsweise redeten, ich weiß nicht, ob der noch, also hier bei Overcast steht inaktiv. Ich hoffe aber eigentlich, dass da noch was Neues kommt. Christopher Hunold heißt der andere und die reden halt über neue Platten, die halt in einem Monat rauskommen und es gibt dazu eine Spotify-Playlist, die man sich dann dazu anhören kann und die geben einfach Musiktipps. Es wäre natürlich cooler, wenn man das direkt einbinden könnte, aber das Problem haben wir auch schon mal erörtert. Aber ich habe mir das doch sehr gerne angehört, ja, cool, weil ich den Albert Koch halt auch aus meiner Musikexpress-Forumszeit noch kenne und Ja, schon cool.
Und wir haben das ja perfekt gelöst mit einer Spotify-Playlist.
Wobei ja, wir haben viel zu wenig Musiktipps gegeben heute. Wir müssen noch irgendwas raushauen. Ja, ich hau was raus.
Noch mal erlebt.
Aufgrund von Albert Koch habe ich auch schon vertwittert. Wer mir auf Twitter folgt, denkt, mein Gott, die hat auch ihr komplettes Leben irgendwie. Auf jeden Fall höre ich jetzt Fortet. Also,
ach so, ja, das habe ich vorhin tatsächlich gesehen, weil ich mir dachte, ich krieg durch meine blöde Chronologie-App jetzt gar nichts mehr mit. Da dachte ich, guck mal, was die Christiane so geschrieben hat.
Ja.
Und habe das gesehen. Ja, Vorteil ist cool.
Ja, ich habe den halt immer nur so peripher mitbekommen. So, ja, hier, der hat da mal was geremixed und so. Und
ich kenne den noch da. So aus diesen Dubstep-Anfängen. Also wo Dubstep noch nicht sondern irgendwie noch ein bisschen anders war. Boah, Danny, nicht schlecht. Der hat so ein...
Auch für mich nicht so viel.
So ein englische Handbierpumpe. Dings, wie auch immer. Ich habe damals, ich glaube, ich bin durch Burial auf den gestoßen. Weil kennst du Burial?
Burial.
Immer diese Akademiker.
Vom Namen her, ja, habe ich aber nie gehört.
Wird dir sicherlich auch gefallen. Das ist okay. Echt, musst du mal anhören, das eine Album zeige ich dir gleich mal. Richtig gut. Und dadurch bin ich irgendwie auf die gekommen. Oder auf den. Ist das einer nur eigentlich?
Das ist einer, ja.
Einer, ne? Wahrscheinlich. Ist das eben.
Und der Albert Koch hat in dem Podcast das Live-Album empfohlen. Der war 2018 im Funkhaus in Berlin. Und ich habe das gehört und ich dachte so...
Gib mir mal das Kleinere. Ich muss noch Auto fahren.
Und ich dachte so, Alter, das ist so gut. Also, kennst du das? Ja, du kennst das sicherlich. Kennt ihr das, wenn ihr Musik hört und ihr denkt, scheiße, wo war die mein Leben lang? Die ist so perfekt für mich geeignet. Und das war so eine Musik. Ich bin total gehuckt.
So, ich habe euch Bier mitgebracht. Und zwar hatten wir jetzt schon geeinigt, dass es obergärig sein soll, was
jetzt habe ich aber noch nicht gesagt, sorry, ich war noch nicht so weit, was ich als nächstes höre. Denn ich habe noch einen tollen Podcast entdeckt, den ich noch nicht gehört habe. Aber ich hoffe, der ist wirklich cool. Und der heißt, ach man, gerade hatte ich es noch aufgerufen, History in Reverse. Ein Sci-Fi-Podcast, wo ein Mann mit seiner Tochter über Science-Fiction-Filme redet. Und das fand ich irgendwie ein total schönes Konzept. Also mit seiner Tochter, die halt auch noch ein Kind ist.
Stimmt, das ist ja cool, ja. Voll.
Ja. Zum Beispiel über Arrival habe ich mir die Folge runtergeladen, aber noch nicht gehört.
Habe ich euch erzählt, von wegen Kind. Ich war letztens in Altenessen, dem Essener Norden, so sozialer Brennpunkt und so weiter, wie auch immer, weil ich da eine Klientin betreue und dann steigst du aus dem Auto und dann steht da so ein kleines Mädchen, ist irgendwie so, guckt so auf den Boden und war so leicht am Weinen. Ich so, was ist denn los? Alles okay? Und dann meint sie ja, ich habe gehört, irgendwie guckt sie auf den Boden, da lag eine tote Hummel. Und sie meint, die Hummeln sterben jetzt ja alle.
Oh.
Und dann hat sie gesagt, das war so süß. Ja, das war ein schöner Moment. Also auch wenn es natürlich irgendwie traurig war, aber irgendwie war es sehr schön, weil sie gesagt hat, dass sie das sehr traurig macht und gar nicht verstehen kann, wieso das denn so ist. Und dann habe ich gesagt, ja, wir müssen mal vielleicht alle einfach mehr Blumen pflanzen. Und jetzt habe ich irgendwie aber was von einer... Oh, irgendwo habe ich auf Twitter, ist das kursiert, so ein, von der Uni Bochum, von der botanischen Abteilung irgendwie so, die sich mal mit diesen ganzen Saatgut-Seedbombs und Wildblumen Pflanzen-Dinger.
Saatgut, das erinnert mich an was. Ich wollte euch noch bitten, bis zum nächsten Mal euer Lieblingsfeature mal rauszusuchen. Das geilste Feature, was ihr je gehört habt. Ich habe nämlich eins und das hat mit Saatgut zu tun.
Was heißt Feature? Das ist, wenn so über ein Thema gesprochen wird im Monolog.
Ja, nee, also Radio-Feature, so wo du auch so Hörbeispiele hast, so wo Leute vor Ort sind mit Interviews, mit Hörkulisse und so weiter.
Also Feature ist wo Thema über ein, ich weiß
ja, also so, wie Deutschlandfunk so wie, das Feature. So.
Genau.
Ach so, okay.
Ach, das war, das habe ich glaube ich auch gehört, mit den Samen, mit der Samenbank da oben.
Nee, noch nicht erzählen.
Ach so, ne, ist doch egal. Wo war ich denn jetzt eben? Ach so, genau.
Sorry.
Stimmt, heute, wenn wir so gegenüber sitzen, bist du schlagfertiger als...
ja.
Sehr gut.
Ich finde das super, als wie wir sitzen. Also ich, ganz anders.
Ja.
Ist vor allem, wir haben es ja wirklich erst einmal gesehen vorher und ich habe euch am Anfang reden gehört und gesehen. Ich dachte, ah, ich kenne die Stimmen, aber die Gesichter gar nicht so richtig. Das ist halt lustig.
Jetzt bringt ihr mich echt aus dem Konzept, ne?
Du hattest von der Hummel erzählt.
Genau. Die war ja super süß, aber wie auch immer, jetzt habe ich ihr das halt gesagt, ja, müssen wir alle mehr Blumen pflanzen. Vielleicht bringt das ja irgendwie ein bisschen was. Diese ganzen, dann gibt es irgendwie so ein Paper da von der Uni Bochum. Die haben da so einen botanischen Garten und so eine Abteilung, dass diese ganzen Wildblumen eigentlich überhaupt nicht die Lösung sind, so dass das zwar irgendwie gut gemeint ist, aber diese Wildblumenmischungen nämlich letztendlich alle aus Blumen größtenteils bestehen, die es hier gar nicht gibt eigentlich. Außer irgendwie, Es war eins, hier dieser Kornblume war, glaube ich, immer dabei, so. Aber so die ganzen anderen Mischungen eigentlich so. Und das eigentlich auch eher wieder so ein kapitalistisches Ding ist, so. Mhm. Wir nehmen jetzt irgendwie die Reste, die wir hier noch aus altem Saatgut überhaben und verkaufen die als Weltrettungsding.
Man kann nichts mehr glauben heutzutage.
Ja, ist wirklich so. Da dachte ich auch, scheiße, so. Und ich dachte mir, hier schon die Wildblumen, ich verteile sie überall. Habe ich nicht gemacht, aber hätte ich theoretisch vielleicht gedacht, es zu tun. Mhm. Nee. Ist nicht.
Wir müssen also eine Initiative gründen, die richtige Wildblumenmischung macht. So, Aufruf. Go Wildblooming. So, Bier. Wir haben ja gesagt, soll obergärig sein und
es riecht schon mal wie Bier.
Nicht dunkel und nicht zu hell. Und deshalb habe ich euch mal ein Alt mitgebracht, was ich gemacht habe. Ist nämlich obergärig, vergoren. Ist Karamalz drin, kommt ganz ohne Färbemalz.
Wie, da ist Karamalz drin?
Das ist also Karamellmalz. Das ist,
ach so, ich dachte, du hast da Karamellmalz reingekippt.
Du nimmst Malz und lässt das in bestimmten Temperatur, dann kriegst, also der Zucker im Malz fängt dann an zu karamellisieren, deswegen kriegt das ein bisschen
blumig. Deswegen ist das so süß.
Genau, das ist mit einer obergärigen Hefe vergoren, die auch ein paar Fruchtaromen macht, also ist nicht ganz so trocken. Das könnt ihr mal probieren, so als Referenz, ob das so in die Richtung geht, wie ihr euch das vorstellen könnt, oder?
Ich finde es ein bisschen säuerlich.
Ja, ein bisschen sauer ist geworden, das stimmt. Aber ja, geht noch.
Ich finde es sehr lecker eigentlich. Das kann man echt gut wegtrinken. So.
Ja, es hat, glaube ich, 5,5%. Muss ein bisschen aufpassen. Oh. Man schmeckt es nicht raus.
Echt?
Ja, ich spindel das immer. Ich habe kein Refraktometer. Ich spindel also grob aus. Und das kann man dann immer nur ja so auf das halbe Prozent irgendwie berechnen, aber nicht wirklich genau.
So viel hat das. Das schmeckt man echt gar nicht. Also schmeckt ja einfach gar nicht nach Alkohol.
Ja.
Naja, ich muss gleich noch eine Stunde Auto fahren. Ich muss vorsichtig sein.
Dann kriegst du einen ganz kleinen Schluck. Ja, aber so, also bis, aber so ich von der Farbe, was meint ihr? Ich fand das nämlich so ein bisschen rötlich.
Ja. Farbe ist gut.
Nicht ganz so dunkel, mittelhell.
Also ich würde die Säuerlichkeit ein bisschen runterdrücken, wenn man das irgendwie kann. Aber ansonsten finde ich schon gut.
Karamalz. Ich habe letztens Sherry-Tomaten karamellisiert. Ziemlich geil. Und da drauf, boah, das war so lecker, ne? Kennt ihr Burrata?
Mhm. Ich habe überlegt, jetzt Mozzarella selber zu machen. Ich habe schon Lab gekauft, also Labersatz.
Nicht schlecht, musst du. Auch durch einen Podcast oder was? Oder einfach so?
Nee, soll ich das auch noch erzählen? Gott, zu spät. Ich habe überlegt, wie es eigentlich wäre, mal bewusst darauf zu achten, nichts mehr aus Einweg-Plastikverpackungen zu kaufen. Konsequent.
Das wird bei Mozzarella schwierig.
So, ja. Ich und mein Freund zusammen haben überlegt, was können wir kochen? Und du kannst, manche Sachen gibt es nicht ohne Plastik. Wir haben zwar einen Unverpacktladen in Köln, da waren wir auch. Ist ganz süß gemacht, weil es ein bisschen sporadisch ist. Aber zum Beispiel Sahne bekommst du noch in der Glasflasche, aber saure Sahne zum Beispiel nicht. Du kannst saure Sahne nur in Plastikverpackung kaufen. Zumindest wie mir bekannt ist. Oder Creme Fraiche oder so.
Saure Sahne kriegst du auf jeden, auch in Flaschen.
Nicht bei mir in den Supermärkten. Ich habe im Rewe geguckt.
Im Bioladen musst du gehen.
Ja?
Ja, im Bioladen. Es gibt von dieser, ich glaube, das ist dann sogar ein Demeter-Ding. Weiß nicht mehr, ist das Söbbeke oder was? Eine von diesen Molkereien, die haben auf jeden Fall, bin ich mir ziemlich sicher, ich habe nämlich mal aus Versehen saure Sahne
gekauft. Ja, man kann sie nicht selber machen, das ist super.
Nee, ich habe die aus Versehen gekauft, anstatt normale Sahne, deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass es das gibt. Also im Bioladen kriegst du das eigentlich auf jeden Fall, in diesen braunen Glasflaschen, die man immer so kennt, ne?
Ah, das ist ein guter Tipp.
Ja.
Und jedenfalls gibt's auch so Burrata, die meistens auch in 8x Folie eingepackt sind.
Ja, das stimmt.
So, da habe ich geguckt, wie man Mozzarella eigentlich macht. Ja. Was ja Burrata relativ ähnlich ist.
Das ist ja eigentlich, ist das nicht eigentlich ein Burrata nicht, also vielleicht mal kurz für die Hörer und Hörerinnen, was das überhaupt ist. Das
und
ist
für
eine,
mich.
Und für dich auch, es ist ein Mozzarella, der aber quasi einen sahnigen Kern, also fast flüssigen Kern noch hat. Und das auf so einem Tomatenragout, wenn man so will, mit irgendwie nur ein bisschen Basilikum sowieso ein bisschen, aber ein bisschen gutes Olivenöl und einen geilen Balsamico-Essig. Da hätte ich auch eine Empfehlung. Das ist echt ein Traum.
Ja, Burrata ist das Geilste, was es gibt.
Ja, das ist echt richtig.
Was man aus Milch machen kann.
Faserig, sahnig,
weiß ich nicht. Es ist außen wie so Mozzarella, aber ohne das Gummihafte. Ja. Und dann innen wirklich wie Hüttenkäse irgendwie. Aber ohne die Körnigkeit. Das ist echt noch
so, genau, nicht die Körnigkeit, sondern eigentlich eher so eine Creme. Sahnige Creme, weiß ich nicht. Boah.
Und wie isst man das? Also so kalt einfach so draufgeknallt oder
also,
muss das
anschmelzen?
Also wie
gesagt zum Beispiel, also ich habe das, du knallst, also ich habe so ein kleines Ragout halt quasi aus konfierten kleinen Mini-Tomaten gemacht, also das kurz in der Pfanne angeschwenkt, gar nicht großartig viel dazu.
das einfach auf dem Teller gedacht, dann legst du den drauf und dann habe ich den wie nennt man das hier? Ein Kreuz. Kreuz draufgeschnitten und das so ein bisschen auseinandergerissen so und dann irgendwie mit ein bisschen Baguette dazu, so isst du das irgendwie zusammen. Super lecker.
Ja. Klingt gut.
Mm. Der ist schon ziemlich geil, muss ich auch sagen.
Oder Nudeln. Ist auch unfassbar schwer, Pasta nicht in Plastik zu kaufen. Und selbst die Pappverpackungen haben dann immer so ein Plastefenster drin.
Ja, das stimmt schon. Ja, stimmt, ne? Nudeln so kaufen wird schwierig ohne Plastik.
Aber was interessant ist, weil wir haben es nochmal völlig noch beim Essen dahingehend auseinandergesetzt, weil man dann die Gerichte, also kochst quasi nach, was kann ich kaufen? Was man heute in unserer Überflussgesellschaft eigentlich nicht tut. Man überlegt ja mal, was habe ich Bock und dann kaufe ich das. Aber andersrum, welche Zutaten stehen mir zur Verfügung, ist nochmal eine andere Herangehensweise.
Das stimmt. Ich habe bei Nudeln mehr angewöhnt, die tatsächlich einfach fast ausschließlich selber zu machen. Und auch manchmal, wenn ich irgendwie einfach Zeit habe, so, dann mache ich einfach mehr. Und dann mache ich einfach ein Kilo Nudeln und trockne die. Das heißt, manchmal hänge ich einfach dann irgendwelche Bänder durch meine Wohnung und hänge da einfach über Nudeln rein.
Das habe ich auch schon gemacht. Am nächsten Morgen lagen die alle unten, weil sie die Schwerkraft in der Mitte zerteilt hat.
Echt?
Nee, dann haben sie sich links und rechts getrennt über Nacht.
Das ist zu schwer bei dir. Ja. Man muss so ein bisschen am Gewicht fallen noch. Ja. Und davon koche ich auf jeden Fall dann auch immer relativ lang noch von den Nudeln. Aber frisch ist sowieso am allergeilsten.
Ja, ich finde vor allem, das sage ich ja, beim Brot zum Beispiel, man hat halt eine andere Wertigkeit, ne? Wenn du Nudeln selber machst, schmeißt du halt nicht einen halben Teller Nudeln weg, weil du weißt, was für eine Mühe da drin gesteckt. Genau, Brot. Wenn ich Brot kaufe, war es mir früher egal, wenn Brot schimmelig geworden ist, passiert mir heute eigentlich nicht, weil das Brot wird gegessen, weil das ja.
Ja, das stimmt.
Es war ja echt Aufwand, das zu machen.
Das stimmt. Wobei Nudeln ist echt nicht aufwendig, ne? Das sind 20 Minuten, die du brauchst ungefähr. Bei entsprechender Routine.
Da guckt er ganz stolz.
Ja, ein bisschen ruhig. Aber letztendlich ist das ja nur immer Mehl und Ei. Und ein bisschen Ruhezeit.
So, wie ist jetzt euer Eindruck des Zusammensitzens?
Ich fand es ganz lustig.
War cool. Ne? Ja. Ich kann das Bier nicht weiter trinken, mir wird schlecht davon.
Ja, gibt das her.
Weiß aber es ist lecker, es liegt nicht am Bier, das mir schlecht
jetzt wissen wird. Wir auch, wer den Kater heute mitgebracht hat.
Mäh. Nochmal, ich hatte schon zweimal heute.
Egal. Ganz zum Abschluss. Das war der Audiophilie-Podcast. Schön, dass ihr zugehört habt, wie auch immer das hört. Mit Joscha, The Cat.
Tschüss.
Christiane The Kitten.
Christiane The Kitten and Danny. Jetzt The Wolf gesagt. Danny The Chicken. Tschö. Joscha spielt zum Ausgang wieder wie immer einen Ursten-Hit.
Ja. Tschüss.
Tschüss.
Handgeklapper.
Jo, fertig.
Jo.
Jo.
Soll ich die Aufnahme stoppen?
Ja.
Ist die SD-Karte da drin?
Mache ich das auf. Ich will jetzt nichts aus Versehen löschen.
Einfach Leerzeit. Einfach Stopp, genau.